Ja, willkommen zu Liedkultur Nummer 70. Ich sitze hier mit Anna. Hallo Anna.
Hi.
Und Alex.
Hi.
Hallo Alex. Ja, und wir wollen sprechen über Star Trek Picard. Und wir haben ja alte Bekannte. Alex hat schon über die anderen Star Trek Podcasts, über die anderen Star Treks, hat bei den anderen Star Trek Podcasts mitgewirkt. Nummer 35, Folge 35, Folge 64. Er ist auch Experte, engagiert bei Memory Alpha, dem Star Trek Wiki. Und mit Anna habe ich über Fotografie gepodcastet. Aber sie hat auch Star Trek Expertise gesehen und Expertise. Und deshalb haben wir gedacht, das wäre eine gute Gruppe für dieses Thema. Ja, es gibt jetzt wieder was Neues bei Star Trek, nämlich Star Trek Picard. Und dann machen wir gleich eine Spoilerwarnung. Yeah. Wir haben heute die 5. Folge gesehen, das ist unser Wissensstand.
Gerade eben.
Genau, die Hälfte.
Also praktisch die Hälfte der ersten Staffel. Mhm. Und das ist der richtige Moment vielleicht, um darüber zu sprechen. Nächste Woche ist das dann schon wieder, das ist veraltet, weil wir dann schon weiter sind in der Geschichte. Mhm. Und ich denke, das können wir aber auf jeden Fall jetzt machen. Ich werde es auch schnell herausbringen, wenn es mir gelingt, auch mit Hilfe von Christian, der mich da technisch unterstützt. Also es dürfte dann einigermaßen aktuell sein. Ja, und ich denke, dass, also mir gefällt denn das neue Star Trek sehr gut, also Star Trek Picard, und euch denke ich auch, und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man darüber spricht. Obwohl wir ja nicht die einzigen sind, es gibt viele andere Podcasts. Ich habe in den Shownotes ein bisschen was verlinkt, zum Beispiel den Podcast Chateau Picard oder Chateau Picard. Da geht es ganz ausführlich. Die machen eine 3- bis 4-stündige Folge über jede Folge. Und da wird wirklich ganz ausführlich alles besprochen. Habt die auch gehört. Also ein bisschen von meinem Wissen kommt auch daher. Also vielen Dank, und ich mache da auch mal Werbung dafür. Wir sprechen natürlich über diese ganze Staffel und das Star Trek-Universum insgesamt. Ja, wo fangen wir am besten an?
Puh. Ja.
Von Anfang?
Also ich würde sagen, anfangen könnte man vielleicht bei The Next Generation.
Genau, darauf basiert ja das, die neue Serie Picard.
Größtenteils.
Die übrigens, wie ich gehört habe, in einem anderen Star Trek Podcast, den ich ja auch verlinkt habe, in dem Deadline Star Trek Podcast, die sollte erst Jean-Luc heißen. Also Patrick Stewart hatte das vorgeschlagen, dass man es Jean-Luc nennt, aber irgendwie…
Finde ich auch charmanter irgendwie.
Ja, wäre charmanter gewesen.
Aber wahrscheinlich wollten sie sicher gehen, dass jeder versteht, worum es ist.
Genau. Und Picard ist schon bekannter als Jean-Luc. Mhm. Obwohl es ja die Schwierigkeiten gibt bei der Aussprache, wie ich gehört habe.
Ist das so?
Im englischen Original nennt er sich selber auch Picard. Picard.
Mit D.
Mit D. Aber und der Chateau Picard Podcast nennt ihn Picard mit T hinten. Ach. Und manchmal Picard, die machen es mal so. Aber mit T ist eigentlich gar nicht gut. Also
wir nennen ihn JL.
Ja, JL machen auch.
Aber jetzt darf man ihn offiziell JL nennen.
JL nennen, ja, genau. Finde ich aber, also ich weiß nicht, JL kommt mir immer so ein bisschen komisch vor.
Ich finde
Picard dann schon besser. Und wirklich Picard, weil es auf Französisch halt Picard ausgesprochen wird. Und gut, man weiß nicht, wie Französisch in 300 Jahren klingt, aber gut, man hat einen ungefähren Eindruck, weil ja Picard selber in der ersten Folge Französisch spricht. Und zwar in der englischen Fassung mit englischem Akzent. Also möglicherweise setzt sich der englische Akzent ja durch in 300 Jahren.
Naja.
Weißt du, wie es mit der Globalisierung so weitergeht? Ja,
ja, bestimmt.
Es gab auch eine Episode, wo er auf einer holographischen Simulation von London war, und es schien so als, London, hier bin ich aufgewachsen. Oder so zumindest war das Gefühl, was rüberkam. Mhm. Aber er ist halt ein Metropolit, glaube ich, sagt man.
Metropolit?
Naja, so ein Weltmensch. Ein Mensch. Also der.
Kosmopolit.
Ein Kosmopolit.
Naja, von den großen Städten.
Ja, genau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass im 24. Jahrhundert Leute durch Europa reisen, wie wir nach Spandau fahren. Oder so.
Ja, man kann ja auch beamen, ne?
Ja.
Ja, aber trotzdem so sein Akzent und Earl Grey Tea und die Maniere zu sprechen.
Ja,
ist genau. Sehr, 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 sehr britisch.
Es ist wirklich, also er wirkt auf mich auch unheimlich britisch, das muss ich auch sagen.
Naja, der ist so.
Ja, gut, aber er ist ein Schauspieler kann miss alles kennen.
Ja, ja, aber vielleicht ist es in die Zukunft, gibt es keine Großbritannien mehr und da gibt es eine Kolonie von London.
Sieht im Moment so aus.
Und ich glaube, Picard kann auch amerikanischen Akzent. Ich habe ihn mal in einem Film gesehen, einem amerikanischen Jeffrey, und ich meine mich zu erinnern, dass er mit amerikanischem Akzent gesprochen hat.
Kann sein.
Und ich denke, das müsste er kennen.
Eigentlich, der ist eigentlich sehr gut, deswegen
ja,
würde ich
ist ein
mich
toller Schauspieler. Ich meine, das macht diese Serie aus, ja. Dass er und auch die anderen tolle Schauspieler sind. Sie haben es wirklich mit tollen Schauspielern besetzt. Besser vielleicht als damals The Next Generation, da hat Picard die anderen ein bisschen an die Wand gespielt, finde ich, weil er deutlich besser gespielt hat als andere mehr oder weniger Hauptrollen.
Ich habe auch als Kommentar zu Picard gelesen, dass alle Schauspieler spielen irgendwie ein bisschen besser, wenn Patrick Stewart in der Nähe ist.
Das könnte natürlich sein. Das könnte aber auch der Cheerleader-Effekt sein. Ne? Ja. Cheerleader-Effekt ist ja, wenn man eine Gruppe von Frauen oder auch Männern, davon geht das auch, zusammensieht und da sind ein paar Hübsche dabei, ein paar weniger Hübsche.
Alle stehen ein bisschen gerade.
Sie wirken alle plötzlich hübsch. Und so könnte es ja auch sein. Wenn Patrick Stewart spielt, dann spielen alle besser. Also hat man den Eindruck. Und das tun sie gerne.
Kann schon sein. Also mindestens nur deswegen kann man diese neue Serie appreciaten.
Ja.
Weil der spielt richtig gut. Ich genieße ihn zu sehen. So ja. diese 15 Jahre, das ist 20 Jahre vergangen.
Ja, es ist viel Zeit vergangen, ja.
90 oder so.
Ja,
es ist irgendwie, und das spielt diesen älteren Picard mit D.
D, ja.
schon anders und das ist so glaubwürdig und es ist trotzdem, also ich genieße das. Also für mich ist es mehr wie ein
ich genieße das auch.
Film.
Ja, es ist eigentlich ein auseinandergeschnittener Film. Mhm. Den Eindruck habe ich auch. Mhm. Also gerade nach der zweiten Folge, die ja so ein bisschen, ja, wo ja irgendwie nicht viel passiert und trotzdem ist sie schnell vorbei. Und man hat wirklich den Eindruck, es ist ein zerschnittener Film.
Mhm.
Ein 10-stündiger Film, den man halt zerschnitten hat.
Aber das ist ja mein Eindruck seit Discovery sowieso scheinbar der Plan, dass alles wie so ein, also das ist keine, das ist, wie sagt man, serialisiert ist oder so.
Mhm.
Also dass es eine zusammenhängende Geschichte ist. Das ist, finde ich, insofern schade, als dass man am Ende einer Episode sich nicht fragen kann, ob man die Episode gut fand oder nicht, weil selten ist irgendwas aufgelöst am Ende.
Ja, ja. Das war ja anders bei The Next Generation.
Genau.
Also TNG.
Dieser Übergang von so einer klassischen Serie, wo sich der Status quo in einer Episode nicht mal eben ändert, höchstens mal zwischen zwei Staffeln, hat so ungefähr mit Deep Space Nine in den letzten beiden Staffeln angefangen. Und dann so dieser Übergang hat erst danach stattgefunden.
Naja, also klar, Deep Space Nine ist halt, sind halt Einzelepisoden mit einem durchgängigen Story-Arc. Mhm. Bei The Next Generation waren es immer Einzelepisoden und man hatte so ein paar Episoden
mal eine Doppelfolge
mit Zusammenhang.
Oder auch, wir erinnern uns, was vorletzte Staffel passiert
ist.
Ja,
aber nicht nur mal eine Doppelfolge, sondern du hattest auch was Durchgängiges
genau.
mit Q zum Beispiel.
Genau.
Der ist ein,
eigentlich ist
da
die ganze
nicht eine
Serie
Doppelfolge, sondern
mit Q.
Es gibt mit Q, der kommt immer wieder vor.
Ja.
Und am Ende von The Next Generation sagte Q auch sowas wie, naja, die letzten 7 Jahre waren quasi ein Test der Menschheit, den du
mit erster Episode dann gemacht.
So muss man sich, das hat das schön eingerahmt, muss man schon sagen.
Ja, das stimmt. Und das ist, also man hat den Übergang praktisch schon die ganze Zeit. Ich meine, The Next Generation, das waren die 80er, ne? 80er, Anfang 90er. Und dann kommt ja, glaube ich, erst Deep Space Nine. Ja, macht mal bitte auf Flugmodus, wenn es geht. Und das ist natürlich, da ist natürlich eine Entwicklung. Und heute hat man einfach einen anderen Zugang zu Serien und es ist tatsächlich so, dass man halt immer diese Story-Arc-Sachen hat. Also eine Serie, die, ja, es gibt Serien aus Einzelepisoden, das stimmt schon.
Ich finde es schade, dass, also bei Deep Space Nine ist es ihnen gelungen, dass jede Episode so einen abgeschlossenen Arc hatte, wo man danach sagen konnte, alles klar, ich habe jetzt was Vollständiges gesehen und ich bin ein bisschen weiter in der Rahmenhandlung. Ich finde es ein bisschen schade, dass in letzter Zeit, man hatte, also es gibt wahnsinnig viele Star Trek-Episoden, die einfach schlecht sind. Aber das war dann einfach nur eine Episode.
Genau.
Jetzt, wenn jetzt zum Beispiel wie bei Discovery eigentlich die ganze zweite Staffel am Ende schlecht ist.
Ja, ich habe ja abgebrochen.
Ja, Discovery, völlig nachvollziehbar.
Ich konnte es nicht mehr ertragen.
Ich würde auch so jedem Zuschauer empfehlen, Staffel. Nur die zweite Episode der zweiten Staffel zu gucken und dann.
Und dann vielleicht bis zum dritten Staffel.
Und dann mal gucken, vielleicht wird die dritte Staffel wieder besser, aber.
Hoffentlich. Die hatten mindestens ein bisschen Hoffnung gelassen, hinterlassen, so am Ende.
Die erste Staffel von Discovery fand ich ja eigentlich recht gut und dann nahm es aber wirklich, also gegen Ende der Staffel schon ab und dann in der zweiten Staffel nicht.
Ja, also durch die letzten beiden Episoden haben wir uns auch durchgequält.
Ja.
Aber naja, also ich habe trotzdem Hoffnung. Also Ende war, also ich habe so einen Eindruck, die hatten ausprobiert, die hatten etwas rausgedacht, sie konnten nichts mehr Neues machen. Da war auch so dieser Mary Sue-Charakter in Hauptrolle, die uninteressant ist, trotz dass sie ziemlich gut spielt, aber da gibt es nichts zu spielen. Da kann man auch nicht so viel leider erzählen. Und so mit dem ersten Staffel, die hatten auch zuerst angefangen, war etwas Interessantes und dann die zweite Hälfte hatten sie einfach so schnell irgendwie alles, musste zu Ende irgendwie schnell gehen.
Also gab es irgendwie zu viele, also mein Eindruck war, sie hatten einfach ganz viele verrückte Ideen, was man so machen könnte, da waren auch bestimmt ein paar gute dabei. Aber dann gab es vielleicht einen Streit oder sowas, dass sich niemand entscheiden konnte, was jetzt am Ende für ein, was gemacht werden soll und wie es ausgehen soll und am Ende passiert irgendwas.
Ja,
und mit zweiter Staffel ist fast das Gleiche passiert.
Ja, gut, ich war jetzt in der zweiten Staffel, warst du?
Oh, bei der ersten Staffel. <Ach so. lacht> Bei der ersten Staffel ist auch das Gleiche passiert. Anfang
war interessant, dann kam ein Cliffhanger und dann war es irgendwie.
Und dann waren so,
naja.
Lass uns schnell alles.
Schnell, wir müssen die Staffel zu Ende bringen.
Ja, was nicht so viel Sinn gemacht hatte aus meiner Sicht. Und wahrscheinlich aus Sicht von vielen Leuten. Und bei den zweiten war es noch schlechter, diese zweite Teil. Irgendwie war alles komisch, aber ganz am Ende, also Spoiler, für Discovery, die gehen in diese Zukunft für 900 Jahren.
32. Jahrhundert?
Oder 700 Jahren. Also die gehen in die Zukunft, also was wir noch nie gesehen haben und hoffentlich, da können sie neue Geschichten erzählen.
Man hat den Eindruck, sie waren ein bisschen eingesperrt bei, was sie eigentlich tun können in dieser Zeit, wo danach ganz viel Zeug passiert, was wir schon wissen.
Ja, und nicht nur Spock.
Es war mir auch zu viel Spock, das muss ich auch sagen. Also das mit Spock muss man ein Ende haben, finde ich. Also das kennen wir jetzt schon.
Ja, genau. Und bei Picard, das hat besser angefangen. Also ich habe auch so einen Eindruck, dass in erster Staffel ist es schwer, jetzt so diese, also fast jede neue Serie, erste Staffel ist nicht so gut, aber man muss irgendwie diese Charaktere noch vorstellen, so die Team noch irgendwie zusammenstellen, so deswegen, da gibt es so manche Sachen, die ich ja auch denke, so okay, das ist ja komisch, oder, aber macht mindestens Sinn und es ist ein bisschen langsamer und es ist irgendwie, also meiner Meinung nach, Picard ist bis jetzt die beste gelungene Serie in diese letzten Zeiten.
Okay.
In die letzten Zeiten, ja. Und die ist erst angefangen und ich weiß, dass es wird noch zweite Staffel geben.
Genau, du hattest in die Shownotes geschrieben, vielleicht gibt es ja eine zweite Staffel. Ich kann dich beruhigen, es gibt schon eine zweite Staffel.
Ja, ich freue mich. Ja. Also wie gesagt, bisher gefällt mir die Sache. Ich war zwar heute bei der fünften Folge über das eine oder andere etwas schockiert.
Ja.
Da können wir dann auch gleich drauf kommen. Aber also mir gefällt da vieles. Also mir gefällt Picard selber, der Hauptdarsteller, ist toll. Aber auch die anderen.
Ja, die ganze
sind Besetzung. Viele bekannte Gesichter, wo man denkt, in welcher Serie habe ich den schon gesehen. Aber ich finde, sie sind alle, das sind alles gute Schauspieler. Auch die Charaktere sind irgendwie überzeugend. Ich finde, also es hat, also wie gesagt, ich bin da in jeder Hinsicht positiv angetan. Und dann kommt noch dazu, dass ich zum Beispiel auch die Musik sehr gut finde.
Mhm. Ja, ja. Mhm.
Also die, also fällt mir wirklich außerordentlich gut.
Ist dir da irgendwas aufgefallen? Also kam dir da irgendwas bekannt vor oder so?
Ja, die Flöte, die dann immer wieder das die alten Star Trek Themes.
Da sind sehr alte.
Sind eingebaut.
Auch in der Episode heute. Da gab's, irgendwie,
sind eingebaut.
Da gab es diesen coolen Dialog gerade mit bist du wieder Mensch geworden, nachdem du Borg warst? Und dann, ja, aber vollständig, naja, nicht so ganz. Mhm. Und dann kam kurz so eine Anspielung auf dieses, wunderschöne Theme aus First Contact.
Mhm.
Also nur so zwei, drei Noten. Das war ziemlich gut gemacht. Ich bin, der Soundtrack ist wahnsinnig gut.
Ja, also der Russo, der das, das komponiert hat, hat wirklich das schön verarbeitet. Also gerade immer die Referenzen, also die Intertextualität der Musik, das ist schon toll.
Oder
also,
auch, muss ich wirklich sagen. Wirklich aufgefallen ist mir diese erste Stelle, wo wir die Romulaner mit dem Borg-Cube sehen.
Mhm.
Da gibt es dieses Romulaner-Theme im Hintergrund ganz leise. Mhm. Ganz.
Ja, er macht tatsächlich so wie Richard Wagner leitmotivisch. Mhm. Sind immer noch ein paar andere Dinge aufgefallen, wo so ein Leitmotiv, irgendwie gibt es so ein Verschwörungsleitmotiv, was man raushört und so. Also da gibt es so ein paar Punkte, die sehr interessant sind. Also man müsste nochmal die Musik für sich untersuchen. Dazu hatte ich jetzt keine Zeit, da müsste man alles nochmal sehen. Es ist überhaupt so, dass man, also außer der heutigen Folge, würde ich mir Sachen ruhig nochmal ansehen, weil man beim zweiten Mal erst Dinge entdeckt.
Na, hoffentlich wird das so eine Art von Serie am Ende sein, wo am Ende.
Also mir ist es jetzt schon aufgefallen, zum Teil dank des Chateau Picard Podcasts, den ich wirklich da empfehlen kann. Dadurch, dass, also die erzählen ja alles nochmal nach.
Mhm.
Ist ein bisschen anstrengend, wenn man eine Folge gerade gesehen hat und dann den Podcast hört. Also ich sehe die meistens erst dann, also ich habe es jetzt nicht direkt an dem Tag gesehen und am nächsten Tag den Podcast, sondern ich habe mir dann jetzt nochmal ein bisschen zeitversetzt angeschaut und direkt nachher den Podcast gehört. Und das ist ein bisschen doof, wenn man alles nochmal hört. Aber sie verweisen auf Dinge, wo ich dann denke, Mensch, das ist mir zwar unterbewusst bewusst gewesen, aber ich habe es nicht so genau. Also von daher ist es schon ganz schön, so einen Podcast zu hören. Oder auch den anderen, also diesen Deadline Star Trek Picard, wo ja auch Patrick Stewart in der ersten Folge selbst zu hören ist. Mhm. Also es ist schon interessant, da nochmal und dann das nochmal zu sehen, weil man dann bestimmte Dinge erst bemerkt. Auch viele Kleinigkeiten so im Hintergrund, wie auch heute, dass dann da mal so eine Drohne durchfliegt und so. Da hast du ja keine Zeit, auf das alles zu achten.
Mhm.
Also, was da noch passiert. Weil man halt auf die Story erstmal achten muss. Und wenn man die Story schon kennt, dann sieht man vielleicht, was sie sich noch alles überlegt haben. Dann kann man auch auf die Musik mehr achten und so.
Mhm. Oder wie die Schauspieler sich verhalten.
Oder wie die Schauspieler sich verhalten, genau. Genau.
Naja.
Ja. Aber ich finde auch andere, also ich finde zum Beispiel, wir haben zwar noch nicht so viel von ihm gesehen, aber ich finde diesen Elnor auch sehr nett. Achso, wir müssen da hinlassen, wir spoilern. Ja, spoilern jetzt, wie verrückt. Ja, also ich fand den auch süß. Also der hat was. Und das ist ja ein ganz ein junger Schauspieler, den man noch nicht gesehen hat.
Mhm.
Das kommt ja auch dazu.
Da hatte ich auch Angst, dass die von ihm nur einfach so einen Charakter gemacht hatten, nur so zum Lachen und so, aber der ist irgendwie natürlich.
Ja, ist
also, der ist einfach jung und hat dieses ganze Welt nicht gesehen und wirkt mindestens an mich natürlich.
Mhm. Ja, ich glaube, das braucht man auch. Also das muss man dem Drehbuchautoren auch durchaus zugestehen. Du kannst nicht immer nur die Alten da haben.
Ja.
Das, gut, der Rios ist natürlich auch neu.
Aber der ist
interessant. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
Ja, das ist interessant, ja.
Der ist einer der interessantesten.
Wobei ich nicht verstehe, aber das könnt ihr mir vielleicht sagen, der will ja offenbar Geld, weil er mehrfach sagt, es ist teuer und jetzt kostet es doppelt so viel, wenn wir dahin fliegen und so. Aber ich dachte, es gäbe kein Geld mehr im 24. Jahrhundert. Was ist denn das?
Ich kann dir meine persönliche Theorie.
Ja, sag doch mal deine persönliche Theorie.
Also ich glaube, bei dem, es gibt kein Geld mehr, da geht es mehr darum, Geld spielt mehr im Alltag der Leute weniger eine Rolle. Also du musst nicht deine Wohnung bezahlen, mhm, oder musst nicht, damit du überhaupt überleben kannst, sondern es geht mehr darum, dass, also wir haben zum Beispiel hier diese Ruffy. Mhm. Sie sagt irgendwie, dass Picard irgendwie Prestige hätte, was sie nicht hat, mhm, weil sie quasi so unehrenhaft irgendwie aus der Sternenflotte entlassen wurde und wir wissen nicht warum. Und sie lebte in so einer Art, ich weiß nicht, Trailer, würde man sagen, mhm, irgendwie 24. Jahrhundert Space Trailer, aber dann komischerweise im Vasquez Rocks Nationalpark.
Ja.
Weil es ein cooles Set ist wahrscheinlich. Ich kann mir einfach vorstellen, dass es so eine Art Prestige gibt, was Leute so haben. Oder vielleicht irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, ich würde auch so denken, dass du kannst, also nur weil die Leute nicht mehr abhängig vom Geld sind, um Essen zu kaufen, trotzdem möchten sie irgendwie außergewöhnlich sein. Und die hat ihm mehrmals gesagt, dass das Problem war nicht, dass sie schwarz und arm ist, sondern, mhm, das Problem ist, dass sie hat ihr ganzes Prestige verloren, sie war aus dem Starfleet entlassen und das Schlimmste war, dass sie hat ihr ganze die konnte nichts mehr machen, was sie machen wollte. Also, mhm, mit diesem Security, die hat irgendwie alles verloren und deswegen hat sie ihm auch gehasst dafür.
Welche Vorwürfe gemacht, aber wir wissen noch nicht so genau, warum eigentlich. Also,
naja, in diese zweite Episode, glaube ich mir.
Ja.
Also, weil sie unter ihm war, mhm, und hat scheinbar nicht im Nein gesagt oder so. Und sie hatten sie auch was vorgeworfen, weil sie, mhm, da, also würde ich vermuten.
Da kommt bestimmt noch irgendwas zu dem Thema.
Ja.
Mindestens man hat jetzt gerade so einen Eindruck, dass genau wegen dem PK, weil er seine Resignation gemacht hat.
Auch die ganze Welt von Star Trek PK ist so ein bisschen düsterer als The Next Generation.
Ein bisschen?
Also es ist düster. Also man hat den Eindruck, es gibt irgendwie, ich habe gehört, es gab dieses Interview in der ersten Episode, wo man, also ich habe, Kommentar war, Jean-Luc Picard lässt sich interviewen von Fox News, mhm, über diese Einwanderer. Also Fox News, Federation News Network.
Ja, und da ist plötzlich Federation ist racist,
ja, genau,
und hat irgendwelche Probleme.
Ja, das habt ihr jetzt nicht richtig zu Ende erklärt, aber gut.
Also es gab da ein Interview und
in der ersten Folge.
Ja, genau, in der ersten Episode. Und also quasi als Einleitung, damit man so ein bisschen eingeklut wird, auf was eigentlich passiert ist in den letzten 20 Jahren, weil wir haben Picard zuletzt, ich glaube, 2381 oder so gesehen und jetzt sind wir 99, mhm, und irgendwas ist passiert. Irgendwie ist Jean-Luc, lebt in seinem Chateau, mhm, in La Barre, okay.
Ja.
Es schien so, als hätte er, seinen Posten als Admiral in der Sternflotte aufgegeben aus freien Stücken oder weil er mit den Entscheidungen, mit denen er konfrontiert war, nicht zurechtkam oder Probleme damit hatte. Und dann wird er interviewt und es gab also so zwei Ereignisse. Einmal Evakuierung. Ich weiß nicht, des romulanischen Systems, ist leider nicht so ganz klar, was da eigentlich evakuiert wurde. Es sind jedenfalls eine Menge Planeten, scheinbar. Also es gibt da so ein bisschen Verwirrung. Es gibt so ein bisschen Verwirrung.
Die Sonne, die Planeten dort kreisen, hat sich halt in eine Supernova verwandelt.
Genau,
das heißt, da mussten die Leute weg.
Genau. Aber das ist ja ein interstellares Imperium, was aus mehreren Sternen besteht.
Ja,
aber das scheint, und das ist irgendwie scheinbar eine Supernova, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt. Also richtig klar ist es nicht. Diese Geschichte mit der explodierenden romulanischen Sonne war auch, die ist schon älter. Das ist in der Zeit ungefähr passiert. Aber es war nicht ganz klar, welche Sonne es ist. Und laut, nicht kanonischem Material ist es ein Comic gewesen, ist es eine Sonne gewesen, die hieß Hobus. Und es gab nirgendwo einen Hinweis darauf, dass es die romulanische Sonne selbst war, aber irgendwie eine Supernova, die so das Gesamt, also den großen Teil des Romulanischen Reichs quasi in Mitleidenschaft zieht. aus irgendeinem Grund. Mhm. Ist auch tatsächlich gibt es in älteren Star Trek-Episoden so einen Vorfall, da gab es ein uraltes, so ein antikes interstellares Reich, was durch eine Supernova vernichtet wurde, wo auch die Frage war, was war das für eine Supernova, dass sie ein ganzes interstellares Reich vernichten kann. Mhm. Aber was jetzt gesagt wurde, ist definitiv, dass es eine romulanische Sonne war. Ich weiß nicht, ob Sonne jetzt in dem Zusammenhang einfach für Stern steht oder für, es ist die Sonne, um die der Planet Romulus kreist. Mhm. Ist nicht so ganz klar. Aber ist vielleicht auch mit Absicht einfach ein bisschen abstrakt gehalten. So, da ist eine Katastrophe.
Ja, es muss
das romulanische Reich liegt in Trümmern. Und Picard hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, die Romulaner zu evakuieren. Mhm. Und ist damit scheinbar nicht unbedingt bei allen auf Gegenliebe, auf Unterstützung gestoßen, weil die Romulaner sind so ungefähr der älteste Feind der Föderation. Hm. Es gab auch so eine, ich weiß nicht, es gibt ja leider, zu dieser Zeit gibt es ja leider nur so Hinweise, oder vielleicht auch Gott sei Dank, weil vielleicht nicht so richtig durchdacht sein wird, dass viele Mitgliedswelten der Föderation nicht gewillt waren, überhaupt den Romulanern zu helfen und auch der Föderation, aus der Föderation ausgetreten sind.
Mindestens
wollten, 14.
Oder wollten, ja. Wer weiß,
weil
was danach
14 passiert. Nicht so viel sind, war das dann doch irgendwie,
würde ich mal gesagt. Um 150.
Um
150? Ja, das klingt auch nicht so viel, oder?
Ja.
Also das war die letzte Zahl, die man gehört hat.
Okay, naja, wie auch immer. Es ist den, also das ist ja die Vorgeschichte. Man wollte ihnen da nicht mehr helfen, also konnte die Evakuierung nicht durchgeführt werden. Und das ist so ein bisschen das, woran Picard verzweifelt ist, weil er natürlich den Leuten helfen wollte.
Nee, Moment, er hat es erst geschafft.
Ja,
Und dann kam es zu so einer 9-11-artigen Katastrophe.
Mhm, genau.
Und es war ja Teil des Plans, dass scheinbar brauchten sie neue Schiffe, um den Romulanern zu helfen. Und deswegen haben die Utopia Planitia Schiffswerften brauchten irgendwie, ich glaube, die brauchten irgendwie synthetisch, also sie brauchten halt Hilfe, die brauchten halt, und die haben dann so eine riesige Flotte scheinbar gebaut aus
Transporter. In der Utopia Planitia, das ist eine Region auf dem
Planeten
Mars,
ja.
Kann man auch finden, wenn man sich mit dem Mars beschäftigt, die gibt es jetzt schon. Da werden die Starships, die Raumschiffe gebaut.
Ja, ist einer von drei Orten, von denen wir wissen, klar.
Ja, okay.
Und da wurden scheinbar Androiden eingesetzt. Jetzt ist es so, dass Androiden im Star Trek-Universum ein bisschen komisch sind, ein bisschen scheinbar schwer herzustellen.
Mhm.
Also es gab schon in der Originalserie Androiden, aber die waren immer irgendwie ein bisschen dumm, mit Logik-Genjutsu? Wenn du ihnen irgendwie so ein logisches Rätsel aufgibst, dann gehen sie kaputt.
Also, aber es gab doch in The Next Generation gab es doch Data.
Richtig.
Und der war doch schlau.
Data ist ja die Krone der Schöpfung. Data ist die Krone der Androiden-Schöpfung sozusagen, ja. Also, es gab schon immer irgendwie Androiden, aber die waren irgendwie immer doof gefühlt.
Mhm.
Und
die waren einfach Roboter.
Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz. Aber das war halt scheinbar so, dass.
Das Unverständliche ist, dass es ja auch Hologramme gibt.
das ist ja das nächste Kapitel.
Also ich meine, das ist doch die gleiche Software. Also warum nehmen sie nicht die Hologramm-Software für die Androiden? Dann sind die auch schlau.
Weil Hologramm kannst du ausschalten und Android wahrscheinlich nicht so leicht.
Ich vermute mal, die Idee ist vermutlich, dass hinter so einem Hologramm ein riesiger Kubikmeter umfassender Bordcomputer von einem Raumschiff hängt und an einem Androiden hängt halt nur ein Gehirn in der Größe eines menschlichen Hirns.
Aber da könnte man doch auch, verbinden über den, also ich meine.
Ja, vermutlich, aber dann wären sie ja nicht mehr so autonom, würde ich jetzt mal denken.
WLAN?
Ja, Lichtjahre. Reichweiten WLAN, also.
Naja, also wir sind im 24. Jahrhundert. Da muss man ja, kann man ja nicht auf dem heutigen Stand der WLAN-Technik stehen bleiben.
Also, ich weiß es ja auch nicht. Ich erkläre den Status quo.
Ja, da sind so ein paar Logikbrüche.
In der Originalserie gab es schon dumme Androiden und dann plötzlich im 24. Jahrhundert hat ein genialer Kybernetiker namens
Bruce Maddox?
Nein, nicht Bruce Maddox.
Ach so.
Sondern jemand, der quasi so eine Art Fan, von dem quasi Bruce Maddox so eine Art Fan war. Und das war, Data wurde gebaut von, wie heißt der? Oh Gott. Sung, Noonien Sung. Und der war so ein, Dr. Noonien
Sung. Ach ja, genau.
Der war so ein bisschen verschrobelter Kybernetiker, der auch so, also in Picard heißt es dann plötzlich, alle Kybernetiker sind irgendwie so ein bisschen geheimniskrämerisch. Und zumindest auf Noonien Sung trifft es zu. Der hatte halt diesen Data gebaut, so viel war zu dem Zeitpunkt bekannt, aber er hatte das nicht öffentlich quasi angekündigt oder so. Er ist halt so ein, er hatte halt sein Labor und der hat dann so wie so ein verrückter Wissenschaftler halt, also Science Fiction. Und Data wurde eigentlich nur gefunden in einer, also er wurde quasi von der Sternflotte gefunden auf so einer Kolonie, die vernichtet wurde.
Mhm.
Und erst später wurde klar, dass auf dieser Kolonie sich dieser Noonien Sung aufgehalten hat und vermutlich Data gebaut hatte. Und man findet dann erst im Laufe des Jahres, der Serie, im Laufe von The Next Generation quasi raus, wie das, wer dieser Sung war und
ja, aber wir sehen schon in die erste Episode Before und wird nicht erklärt, was das ist.
Ich habe mich auch gefragt, ob sich viele Leute fragen, was da eigentlich gerade passiert, die The Next Generation nicht gesehen haben.
Ja, also man sollte vielleicht tatsächlich The Next Generation, also man sollte da einige Episoden nochmal anschauen.
Mhm.
Haben wir auch hier in den Shownotes
genau.
Wichtigen Episoden, die man vielleicht nochmal anschauen kann.
Also hier gibt es
damit
die Liste,
man wieder auf dem Status Quo ist. Denn ich meine, viele von uns haben das gesehen, ich ja auch, aber ist zu lange her. Ich erinnere mich nicht mehr, irgendwann in den 90er Jahren habe ich das gesehen und ich erinnere mich nicht mehr an die Folgen.
Also was ich hier rausgesucht habe für die Shownotes ist die 40 Stunden gute, wirklich sehr gute Episoden und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man die gesehen hat und man möchte noch mehr sehen, dann kann man einfach zufallsmäßig irgendeine gucken, weil die Reihenfolge, in der man diese Episoden guckt, ist meistens egal. Und das hier sind die wirklich guten Episoden und ich habe aus dieser Liste nochmal die raus gesiebt, die irgendwie interessant sein könnten, wenn man quasi Picard völlig schätzen möchte, weil da sind viele, viele kleine Anspielungen drin. Das ist schon sehr, sehr nett gemacht.
Aber Children of Mars ist ja gar keine Folge.
Nee, ist keine Folge von The Next Generation. Ich habe sie nur dazu getan.
Das ist ja diese Prequel.
Das ist diese einzige Short-Track,
genau.
Die richtig gut war.
Nö, das würde ich nicht sagen. Aber
nö, das ist, also aus meiner Sicht,
ja, für die Zeit. Vielleicht erklären wir kurz, was die Short-Tracks sind.
Short-Tracks sind irgendwie so eine Art Filler zwischen den Star-Trek-Produktionen, die seit Discovery Season 1 gemacht werden. Das sind irgendwie so 15-Minuten-Dinger immer.
Ja, Kurzfilme.
Eben. Ja, so Kurzfilme. Manchmal interessant, manchmal wahnsinnig schlecht.
Aber die beziehen sich alle auf Discovery, bis auf
die letzte Children of Mars.
Das ist praktisch die Vorbereitung von
Picard. Prequel für Picard, könnte man sagen.
Also sollte man die auf jeden Fall sehen.
Könnte man, damit könnte man zum Beispiel eigentlich anfangen, ja.
Also man muss die nicht sehen, aber ich glaube, die macht ein gutes
Worldbuilding, würde ich sagen.
Ja, so einfach. Es ist nur 15 Minuten alles separat. Das zu gucken macht keinen Sinn. Da muss man danach schon Picard gucken, weil ansonsten denkt man, hey, was ist das denn? Aber es gibt dir das Gefühl von, wie die Serie scheinbar aussehen wird.
Ist eigentlich ein glorreicher Trailer, würde ich sagen.
Ja, aber gut gemacht und auch so, da sind sehr junge Schauspielerinnen. Und ich fand die auch gut. Also irgendwie hat das bei mir mindestens einen guten Eindruck hinterlassen.
Also ich habe nur davon gelesen, aber sie nicht gesehen. Könnte ich vielleicht nochmal machen.
Aber du weißt, was passiert ist eigentlich.
Ja, ja.
Aber trotzdem, also es ist keine schlechte 15 Minuten.
Ansonsten habe ich da zu dem Thema Data, wo wir ja gerade waren, noch hervorgehoben, The Measure of a Man.
Da geht es um Data, ja. Das
und ja, wir treffen da Bruce Maddox.
Da treffen wir Bruce Maddox zum ersten Mal. Also das ist dann dieser Kybernetiker aus Picard oder beziehungsweise aus The Measure of a Man, der interessiert ist an Data und der seine juristischen, quasi der in Frage stellt, ob er sich selbst, ob er über sein eigenes Schicksal entscheiden kann. Weil er würde ihn gerne auseinanderbauen und neue Androiden bauen. Und Data ist aus verschiedenen Gründen dagegen. Also weil erstens, weil es irgendwie gefährlich ist, weil er ihn möglicherweise nicht wieder zusammenbauen kann. Und zweitens, weil er eigentlich gerne einzigartig sein möchte. Mhm. Also Data ist so ein Android, dessen größtes Bestreben ist, so menschlich wie möglich zu sein.
Ja.
Und dazu gehört für ihn auch scheinbar Einzigartigkeit.
Mhm. Naja, mindestens nicht einfach sein Bewusstsein aufgeben und seine eigene Willen.
Ja.
Weil er wollte bei Star Trek, bei der Föderation und seinem Starfleet sein.
Mhm. Ja, ich denke, es geht bei Data auch sehr viel um freien Willen und was eigentlich den Menschen ausmacht, so Emotionen und so weiter. Es wird ja auch gleich am Anfang von Picard thematisiert. Da gibt es ja diese Geschichte mit dem Pokerspiel, was Picard ja träumt. Das ist offenbar ein Traum.
Ja.
Und da geht es ja auch nochmal um die Frage, wie ist man Mensch?
Ja.
Ja.
Und zum Beispiel auch, also zu dem Versuch, so menschlich wie möglich zu sein, die Data, von den Versuchen, die Data so unternommen hat, gibt es auch den, dass er versucht hat, sich fortzupflanzen, ergo einen anderen Androiden zu bauen.
Mhm.
Und darum geht es in The Offspring. Und auch da hatte die, die Tochter, die hatte Lal genannt.
Mhm.
L-A-L, das ist irgendwie indisch oder so.
Ich glaube, ja.
Das heißt irgendwie.
Dash ist auch indisch.
Ja, deswegen, also da ist ein Thema auf jeden Fall. Mhm. Die sehen sich auch so ein bisschen ähnlich. Mhm. So vom,
ja.
Also man sieht, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Episoden geguckt wurden, bevor die Handlung von Picard geplant wurde.
Ja, ja. Also an The Measure of Man kann ich mich erinnern, an The Offspring, also dunkel, an The Offspring kann ich mich nicht erinnern.
Ja, traurige Episode, also.
Ah.
Aber nicht schlecht. Da gibt es jetzt bestimmt, es gibt noch einige Episoden, es stellt sich zum Beispiel raus, dass Data einen Bruder hat, der behauptet, naja, also er hatte behauptet, dass Data zuerst gebaut wurde, aber der Sung war nicht ganz zufrieden mit Data und deswegen hätte er Lore gebaut. Es stellte sich allerdings später raus, dass Lore zuerst gebaut hatte und er hat ihm auch Emotionen gegeben, aber Lore wurde irgendwie verrückt.
Mhm.
Like Space Odyssey Computer.
Ja, so ungefähr, ich weiß es nicht. Scheinbar, also mit Emotionen hat Data, also Emotionen hat Data nicht quasi mit der Firmware mitgeliefert.
Mhm.
Sondern das musste erst nachgerüstet werden. Und das war auch so ein Ding, wonach Data stets gestrebt hat.
Da erinnere ich mich auch. Das war mehrfach Thema auch.
Genau, aber es wird so angedeutet, dass Emotionen Lore kaputt gemacht haben.
Mhm.
Ja, wobei Data, da waren Emotionen, so ist das.
Ja,
war
ja,
so,
also,
das war so, oh, ich habe keine Emotionen.
Und deswegen bin ich traurig.
Naja.
Ja, man,
ja, das sind aber, so ein bisschen aber, auch logisch.
Aber mindestens nicht so offensichtlich wie bei Lore. Bei Lore, da war also da sein Bruder, dieser Android, der hatte scheinbar zu viele Emotionen. Oder man kann vielleicht Emotionen einfach, da muss man entwickeln und nicht einfach im Software programmieren. Vielleicht das war das Thema, würde ich mindestens vermuten.
Ja, ja.
Aber auch Lore wurde, ich glaube, ging kaputt in dieser Episode, wo er dann, oh Gott, Borg-Drohnen korrumpiert hatte. Aber so, also.
Und dann hatten sie noch ein anderer Android gefunden, der
auch. Genau, das habe ich auch geschrieben. Das habe ich jetzt beim Romulaner Story Arc untergebracht. Das ist der Film Nemesis, der eigentlich eher schlecht ist.
Ja.
Aber in diesem Film passieren Dinge, die für Data relevant sind, weil. Mhm. Sie finden erstmal noch einen Sung-Type-Androiden, nennen sie das dann auch, das, weil der von Nguyen Sung gebaut wurde.
Mhm.
Der heißt Before, also alle diese Namen sind Wortspiele, also Before, Data und Lore. Before ist irgendwie so ein Prototyp, also einer von diesen dummen Androiden eigentlich, die wir aus der Originalserie schon kennen. In diesem Film wird dann Data auch zerstört. Opfert sich selbst auf, um Picard und eigentlich die Crew der Enterprise und die Menschheit und alle zu retten. Also das war ein komischer Arc und ich glaube, sie hatten auch geplant, dass es einen Folgefilm geben wird, aber Nemesis war halt nicht so gut und deswegen ist das nicht passiert. Und bei Picard merken wir also gleich am Anfang, dass dieses, also der Arc war scheinbar, dass irgendwie Data wiederbelebt wird in Before. Und das wurde scheinbar verworfen und wir sehen in Picard in der ersten Episode Law in einer Schublade im Daystrom-Institut. Before sehen wir in einer Schublade im Daystrom-Institut, ist kaputt, funktioniert nicht, Data ist verloren.
Aber der hatte alle seine
Erinnerungen.
Ja,
kann sein, dass das nochmal auftaucht als Plot-Device.
Er hatte sie doch auch gesagt, dass da die konnten klonen seine Neuronen.
Positronen.
Positronen. Ja, etwas sowas. So. Aber naja. Mindestens war die Theorie, wie man so ein ähnliche Android erstellen kann beim Klon von diesem Positronen. Ja,
oder dass man vielleicht seine Persönlichkeit sogar wiederherstellen kann oder so.
Aber was interessanter war, warum ich glaube, dass auch für die Serie von Picard wichtig ist, dass Maddox, trotz dass er versucht hat, so Data irgendwie auseinanderzubauen, am Ende der Episode, sind die irgendwie befreundet.
Ja, sie haben so Respekt füreinander plötzlich. Also am Anfang der Episode, also The Measure of a Man, hat man den Eindruck, dass dieser Maddox Data nicht respektiert als Lebewesen oder als Persönlichkeit und ihn nur so als Hardware betrachtet. Und am Ende der Episode sieht er schon ein, dass er ein Mensch ist oder dass er ein Wesen mit einer eigenen, quasi sich selbst steuern darf sozusagen, sein eigenes Schicksal entscheiden darf. Und die haben dann auch in späteren Episoden, da muss ich Data's Day unbedingt in diese Liste machen, dass sie eine Brieffreundschaft haben in der Zukunft, also nach dieser Episode.
Ja, ich finde es auch schade, dass Bruce Maddox, ich hatte eigentlich drauf gefreut, dass er da ist und dann haben sie den gleichen wieder umgebracht. Mhm. Also Entschuldigung für Spoilern, aber wir haben das ja angekündigt. Aber an der Stelle war ich wirklich verärgert mit der Folge.
Und dann denkt man,
war völlig unnötig.
Wofür braucht man diese Emergency Hologram, Medical Hologram?
Nein, das kann man ja ausschalten. Also,
ja, ich weiß, aber trotzdem, da stirbt offensichtlich ein Mensch, aus irgendwelchen Gründen.
Ja, der ist umgebracht worden.
Ja, ich weiß, aber trotzdem, so diese Holograms wurden dann einfach ausgeschaltet wieder.
Ja,
ich meine, er konnte sich selber einschalten, aber mir war das irgendwie schade. Und da denke ich mir, die hatten diese Serie ist bis jetzt so ein ist ein Detective Story bisher.
Ich hätte eher gesagt ein Heist-Film eigentlich bisher.
Ja, so eine Art Thriller eigentlich.
Ja, also
naja, es geht ja schon um eine Verschwörung.
Ja, eine Verschwörung.
Und die wollen wir kommen am Ende.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das, worum es geht und was auch aufgeklärt werden soll. Denn es gibt ja diesen Roman von dieser, wie heißt sie, McCormack, diesen Warte-Roman, wo die Vorgeschichte erzählt wird, eben auch die Attacke auf Mars und die, da wird nicht aufgeklärt, wer hinter der Attacke steckt und ich denke, das wird deshalb nicht gemacht, weil das Aufgabe dieser Serie ist, das aufzuklären.
Mhm. Würde ich auch vermuten. Also, wenn es viele
müssen wir noch verlinken, die Vorgeschichte, also dieses Buch, diesen Roman.
Also manche Trekkies, also die Star Trek Die-Fans, mögen bisher so Picard nicht so richtig, weil, naja, seit Deep Space Nine hat sich die ganze Star Trek auch so mit dem Discovery und sowas verändert, dass es so viel, viel dunkler geworden ist. Und,
ja, aber das ist die Zeit. Also ich meine, Star Trek war immer, entschuldige, nicht weiter. Also ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Aber es ist halt einfach, es passt halt einfach in diese Zeit. Und es war immer so, dass Star Trek, schon bei Captain Kirk, die Diskussionen in der Gesellschaft aufgegriffen hat.
Mindestens, was Sie sagen, ja, mindestens die hatten da diese Utopie gezeigt und konnten trotzdem alles klären mit dieser Utopie und bla bla bla. Wo ich mir denke, ja, es ist gut und nett, aber dafür mussten sie immer irgendwie infiziert werden von anderen Lebewesen oder noch irgendwie Kram. Dann denke ich mir, ja, Picard ist mein Lieblings-Captain, definitiv. Und aber ich liebe also für mich ist besser Deep Space Nine als Serie, genau, weil da ein bisschen tiefer irgendwie greift, ein bisschen interessanter. Und das ist nicht nur, ja, okay, wir sind hier jetzt gerade in Space und wir sind bei uns.
Entdecken neue Welten.
Ja, also neue Welten zu entdecken ist auch geil. Da kann man auch unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Ja, das vermisse ich ein bisschen in den neuen Star Trek Serien. Ist leider diese Thema ist irgendwie vorbeigegangen, aber an sich, ich finde, es ist gar keine schlechte Idee zu zeigen, dass, ja okay, wir haben diese Utopie, aber wir müssen die auch behalten irgendwie. Mhm. Und falls da jemand kommt mit irgendwelchen komischen Gedanken oder irgendwie eine komische Tragödie oder schreckliche Tragödie, was kaputt macht, ja, die Menschen können sich verändern und wie man wieder aus diesen Tragödien trotzdem irgendwie wieder auf diese richtige utopische Weg sich findet. Also mindestens erwarte ich das von diesem Picard, dass die das genau zeigen, weil Picard ist so ein Mensch, dass ich hoffe, dass genau das zeigen sie, dass dieser Weg, dass es trotz allem...
Art, so eine Art Leuchtturm zurück in die Utopie.
Ja, genau, dass man trotz allem diesem Kram, was passiert rumherum, trotz allem diesen Rassisten und irgendwelchen komischen Leuten in die Regierung, dass man trotzdem weit leben kann und gut leben kann und auch so den Menschen helfen, irgendwie menschlich wieder zu sein. Und das ist wieder diese Föderation. Also nicht, weil, ja, wir haben das immer so unsere 300 Jahre das gemacht, deswegen machen wir so, sondern man muss sich immer wieder finden und dass man, dafür das selber bauen muss. Es ist nicht einfach denken, ja, in die Zukunft wird das irgendwie so sein, sondern man muss jetzt gerade das für sich selber ändern. Wenn du sich selber nicht änderst, wird das auch nicht in der Zukunft sein. Da kannst man das sowas nicht erwarten.
Ich glaube auf jeden Fall, dass wenn man in der Utopie lebt, in der perfekten Welt, in der Gesellschaft, zu der wir alle streben sollten, dann ist das wahrscheinlich kein bequemes Leben und wir müssen ständig dafür kämpfen, dass sie so bleibt.
Genau, und ich glaube, das ist auch das Thema von Picard. Mhm. Denn ich glaube, nicht nur, dass aufgeklärt werden soll, was nun wirklich passiert ist, sondern ich glaube, Picard ist angetreten, eben die Welt auch wieder ins Lot zu bringen. Und ich denke, dass das Ende dieser, vielleicht nicht dieser Staffel, aber der Staffeln müsste eigentlich sein, dass die Welt besser wird.
Ja, habe ich auch diese Hoffnung. Also mindestens bis jetzt sieht es auch so aus. Deswegen sage ich, das ist gut so, dass man zeigt, dass es nicht immer alles gut läuft. Dass es kann was passieren und man trotzdem muss irgendwie dafür kämpfen. Mhm. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn man... Aber naja, genug über Radley Demeter.
Ja. Naja, aber ich denke, das ist schon ein wichtiger Aspekt von Star Trek. Also auch gerade diese positive Utopie, und das ist in Discovery irgendwie vollkommen verloren gegangen. Während bei The Orville, das hatten wir ja auch schon beim letzten Mal diskutiert, The Orville ist ja so eine Art Parodie.
Fanfiction,
Parodie auf Star Trek. Und da steht das mehr im Mittelpunkt, also die Wiederherstellung des Guten. Und ich glaube, das soll jetzt ja auch passieren bei Picard. Also ich bin jedenfalls, ich habe diese Erwartung. Ich hoffe, sie wird nicht enttäuscht. Also in der fünften Folge war es schon ziemlich heftig mit der Enttäuschung. Ich meine, da hat Picard auch
unnötig.
Da hat Picard zwar die richtigen Sachen gesagt, nämlich zum Beispiel, dass die Rache kein Ausweg ist, hat aber nichts genutzt. Hat nichts genutzt.
Also,
und zwar sogar zweimal nichts genutzt. Denn ich meine, so genau wissen wir zwar noch nicht, warum der Maddox umgebracht worden ist, aber das schien mir auch ein Racheakt
zu sein. Nee, die hat gesagt etwas am Ende so, naja, sie hat mir das gezeigt. Also scheinbar
dieses Geheimnis.
Commander O, oder wie heißen die da? Oh. Diese Romulanerin, die eigentlich aus Wuk.
Offenbar ist die Jurati, oder wie sie heißt, ja eine. Jurati? ist ja eine Agentin.
Aber das war offensichtlich von Anfang an, das hat mich auch geärgert. Der hatte mir, oh Gott, das wird schon sowas passieren.
Ich habe auf Reddit als Kommentar gelesen, warum haben die eine romulanische Admiralin? Ach so, sie ist Vulkanierin, verstehe. Okay, na gut.
Ja, aber auch so diese Mädel, diese Kybernetikerin.
Kybernetikerin?
Ja, ach so, die,
ja. Die ja, aber es gibt ja in der Föderation offenbar ziemlich heftige Verstrickungen. Denn auch die andere da, wie heißt sie noch, die ja auch verkleidete Romulanerin ist, also Romulanerin mit runden Ohren.
Ah, die, ist ja die, auch die diese bei Schwester, der, diese.
Ja, die, ach so, die angebliche die, Schwester von.
Oh, diese ekelhafte
von
Schwester.
Narek.
Narek, genau.
Oh Gott.
Und diese Schwester ist ja auch irgendwie bei der Föderation, bei der Sternflotte.
Mhm.
Ja, also da gibt es ja offenbar sehr viele,
naja,
die da ein doppeltes Spiel treiben.
Mhm.
Ja? Ja, und es scheint so.
Und die Commodore O ja auch.
Bis jetzt zu sein, als ob sie selber das mit dem Planitia Utopia oder
Utopia
Planitia.
Utopia Planitia, das sagen manche Leute falsch rum, warum weiß ich auch nicht. Utopia Planitia,
habe ich noch nie verkehrt rum gehört.
Eigentlich, ja, das war beim bei dem genannten Podcast. Also Utopia ist der Ort, der Nicht-Ort, Utopia, und das Planitia ist Plan.
Ist auch eine schöne Metapher, dass Utopia wurde vernichtet.
Ja, genau.
Der Mars nicht brennt seit 30 Jahren.
Der brennt immer noch.
Der brennt immer noch irgendwie.
So, ich fange gerade mit der zweiten Flasche Rotwein an. Wir haben natürlich im Sinne von, das musst du aber erst ausdrücken, im Sinne von Picard habe ich natürlich hier, ich habe leider keinen Chateau Picard bekommen aus Saint-Estève, aber La Gaffelière, wo ich den Chateau Chapelle d'Aliénor her habe, ist ganz in der Nähe. Auf der anderen Seite der Gironde. Und dann habe ich jetzt hier als neu aufgemacht einen Grand Chalmé Saint-Saturnin aus dem Languedoc, also undefiniert aus Südfrankreich. Jetzt nicht direkt Bordeaux, aber das ist wohl ja auch, also wenn, also La Barre ist ja im Moment noch gar keine Weingegend. In 300 Jahren ändert sich das bestimmt. Und dann hätten wir wahrscheinlich eher so einen Wein wie den Saint-Saturnin. Also mal gucken. Jetzt kannst du das probieren. Also der ist etwas anders, sehr viel dunkler. Und ich bin gespannt. Aber alles sind Top-Weine aus den Genusspaketen von einer großen Chemiefirma. Ich kann jetzt keinen Namen nennen. Ja, sehr lecker. Sehr viel beeriger. Also gut, dass wir den als zweiten haben. Also wir machen es hier wie, ja, wir trinken jetzt keinen Earl Grey, weil der ja, weil es ja spät abends ist. Gut, der Picard trinkt ihn ja jetzt entkoffeiniert, aber das ist mir dann doch zu viel. Außerdem benutzt der Teebeutel. Also das war wirklich.
Das fand ich ja. Also
das war ein Schock. Das war ein Schock. Und wir reden vom 24. Jahrhundert. Also. Alles, was recht ist. Aber naja.
Lass uns über Picard reden.
Lass uns über Picard reden, genau.
Oh, der spielt so gut.
Picard spielt gut?
Nee, ich meine.
Heute hat er gespielt, ja.
Ah ja, heute hat er auch gespielt.
Ja, das war nochmal, also das ist ja sowieso immer gut. Theater im Theater, also in diesem Fall. Ja, aber erstmal allgemein. Also Patrick Stewart spielt gut, war.
Ja, Patrick Stewart finde ich. Man genießt einfach den anzugucken. Ja. Der ist zu so ganz anderem Art von Picard geworden. Also, wenn man das in Next Generation sieht, wenn der ihm in Next Generation sieht, der ist so groß und stark und so, und sein Brust ist irgendwie voll und der ist so military und der ist so einfach stark, der ist so ein Captain. Und hier, der ist so ein bisschen, ja, kommt mir vielleicht nicht zu nahe dran. Ich mag auch mein ein bisschen
Abstand.
Ja, so.
Nee, er ist ja sehr viel älter.
Und,
ja,
ja, genau, so wie er sich bewegt und so dieses, aber er ist trotzdem Picard. Also das finde ich auch sehr interessant. Er ist kein anderer Mensch, der ist einfach ein bisschen älter geworden. Und ich mag einfach diese Kleinigkeiten bei Patrick Stewart zu sehen, der ist, naja, vielleicht bin ich einfach Fan von Picard.
Ja, meine Patrick Stewart ist 79, Picard wird ungefähr so gleich alt sein.
Nee, 90.
Er ist sogar älter, ja.
Er ist 90 oder so. Mhm. Die hatten ihn Ancient genannt.
Sie haben ihn auf jeden Fall älter geplant. Ja.
Er war im The Next Generation 67 oder so. Glaube ich mir. Also und der Patrick Stewart war 40 erst.
Ja, also, ja, aber es ist ja interessant, weil uns damals Patrick Stewart gezeigt hat, wie es ist, erwachsen zu sein. Und jetzt zeigt er uns, wie es ist, alt zu sein.
Oh ja.
Also sozusagen immer das Vorbild mit der Generation.
Also angeblich Stil, ist er 94 Jahre alt in, Picard.
Mhm. Ja, aber die Leute da leben so ungefähr 150 Jahre
alt. Er ist auch dann ganz gut gealtert eigentlich mal.
Ja, ist aber auch krank.
The Next Generation
wird ja auch besprochen.
The Next Generation war 2364, da war er dann knapp 60.
Mhm. Ja, aber er hat sowas wie Alzheimer?
Nee, er hat, glaube ich, einen Gehirntumor. Also ich habe das richtig verstanden, aber es wird ja
einmal
mit seinem Arzt gesprochen.
Ja.
Und da wird irgendwas von Frontallappen. Er könnte natürlich auch Alzheimer sein, ja.
Also
ich habe das, irgendwie habe ich.
Das ist irgendwie ein Alien.
Ohne genau hinzuhören, habe ich irgendwie gedacht, oh, der hat irgendwie Krebs.
Also in einer alternativen Zeitlinie hat er 5 Jahre vorher das Iromodic Syndrome, was irgendwie eine degenerative neurologische Krankheit ist.
Nun wissen wir ja nicht, der war ja auch mal Borg. Vielleicht ist da irgendwas eingebaut worden. Mhm. Vielleicht ist das Problem.
Ich glaube nicht. Also auf jeden Fall ist er hat er in dieser Zeit in the Next Generation so foreshadowed diese Krankheit. Mhm. Und es scheint eine Anspielung zu sein auf diese Krankheit. Also dass er irgendwie dass er irgendwie nicht ganz bei Sinnung sein könnte unter Umständen.
Ja, wir können ja mal auf dieses Kapitel Picard, die Borg, eingehen. Da hast du Besuch im Chateau Picard in der Folge Family.
Genau, das ist eine Episode, nachdem Picard gerade von den Borg befreit wurde, also aus dem Borg-Kollektiv. Also es gab diese legendäre Doppelfolge The Best of Both Worlds. Wo Picard assimiliert wird von den
genau,
Borg.
Genau, die erinnere ich mich.
Und wo er dann quasi mit seinem Wissen dem Borg-Kollektiv gegen seinen Willen hilft, die Menschheit zu assimilieren, aber dann scheitert und gestoppt wird und befreit wird vom Kollektiv. Und Family ist dann die Episode, wo dann tatsächlich ein bisschen Charakter, also die Episode danach, wo so ein bisschen Character-Building passiert, wo er dann nach Hause kommt zu seiner Familie, die er mehrere Dekaden nicht gesehen hatte. Da passiert so ein bisschen so ein schönes so Character-Building. Und da habe ich auch was mitgebracht heute.
Ah.
Ich habe hier die Autobiografie von Jean-Luc Picard.
Ah ja.
Das ist ein Roman von David A. Goodman. Der hat mittlerweile 3 Star Trek-Biografien geschrieben. Einmal über James T. Kirk. Und das war geschrieben von James T. Kirk, genau. Und hier haben wir Jean-Luc Picard schreibt selbst seine Biografie. Sind auch schöne Fotos drin.
Das ist eine Autobiografie.
Ja. Wo er in La Baer aufwacht und mit seinem Bruder, mit dem er so eine Art Zwist hat auch. Und das lernen wir dann auch eigentlich zum ersten Mal in Family.
Kommt die nicht um alle in Insurrection?
Nee, nicht in Insurrection. Aber
in irgendeinem Film,
die waren jetzt gerade in der 5. Episode. Wir hatten mindestens die hier gesehen, die mit dem Bruder.
Robert Picard, wo sie nicht ganz sicher sind, ob er jetzt Robert oder Robert heißt in der Episode.
Irgendwas war doch in Insurrection.
Also ich kann jetzt gleich mal spoilern. In Generations.
Ach, Generations.
Bekommt er am Anfang die Nachricht, dass sein Bruder und sein Kind, das Kind von seinem Bruder und dass die gestorben sind in einem Unfall. Und da hat er so eine Art existenzielle Krise, dass er jetzt nicht den Familiennamen weitertragen kann, dass die quasi die Picard-Linie mit ihm enden wird.
Ach ja.
Naja.
Vielleicht auch
manche
doch
Leute haben Probleme im 24. Jahrhundert. Ich muss denen mal erzählen, dass es überhaupt mit den Genen, das hält nur 3 Generationen. Dann sind die verschwunden. Und es ist auch egal.
Naja, aber wahrscheinlich ist sein Chateau. Also er ist doch einsam, hat auch keine Frau und hat niemanden.
Genau.
Wenn da,
er ist ja eigentlich ziemlich, er ist wirklich ein einsamer Mensch in The Next Generation.
Ich glaube, deswegen mag ihn so viele Leute.
Aber das ist auch eine Frage, die mich hier sehr beschäftigt hat. Ist er hier ein einsamer Mensch oder nicht?
Naja.
Denn er lebt ja nicht alleine auf seinem Weingut. Da gibt es ja noch diese beiden Romulaner.
Mhm. Bedeutet ja nichts.
Naja, also in der deutschen Fassung siezen die sich ja. Das ist ja das Blöde im Deutschen, dass da gesiezt wird. Und da hat man den Eindruck, dass es Hausangestellte sind. Mhm. Ich habe es aber auf Englisch gesehen. Und auf Englisch
hat eine persönliche Beziehung.
Dass es eine persönliche Beziehung ist. Also, und keine Angestellten.
Es wird auch komisch, dass sich so ein dass so ein Mensch sich Angestellte, also die, ja. sich um sein Haus
unterhält. Ich habe sie wirklich für seine Familie gehalten. Mhm. Also eine Familie, natürlich, das sind Romulaner, also die sind jetzt nicht genetisch verwandt, aber man wird ja mal von diesem
so eine Art Wohngemeinschaft
genetischen Theater mal abgekommen sein im 24. Jahrhundert. Also da habe ich mir gedacht, das ist seine Familie. Und dann habe ich halt erfahren über den Chateau Picard Podcast, dass die sich siezen auf Deutsch. Das fand ich dann seltsam, denn
das aber das ist ein altes Problem in also vor allem in Voyager gab es dieses Paar, also da gab es quasi so einen fließenden Übergang also sie haben sich in jeder Episode gesiezt und plötzlich waren sie ein Paar und plötzlich haben sie sich geduzt. Das war irgendwie ganz komisch.
Ja.
Aber das ist halt schwer zu übersetzen. Was soll man machen? Also da müsste man ja dem Synchronstudio mitteilen, wie die Beziehung zwischen den beiden gerade verläuft, um zu wissen, ob sie sich jetzt duzen sollten oder nicht.
Naja, also ich habe schon den, also ich meine, naja, das ist schwierig. Aber ich denke, derjenige, der es übersetzt, das ist ja nicht das Synchronstudio.
Nicht?
Also der es übersetzt, der muss sich ja eigentlich schon so ein bisschen mit dem beschäftigen, was er da übersetzt.
Ja, also wenn sie das tun, dann finde ich, das ist es ja, aber ich habe oft den Eindruck, also zumindest bei alten Übersetzungen wurde da wahnsinnig wenig Mühe investiert, zu verstehen, was da passiert. Mhm. Also es gibt eine Menge obskure, also es gibt 3 oder 4, meine ich, obskure Titel, also Episodentitel, die nicht zur Episode passen oder da hat jemand nicht verstanden, worum es in der Episode geht. Also da gibt es irgendwie was, eine Geschichte, da reisen sie irgendwie hunderte von Lichtjahren und scheinbar hat der Übersetzer gedacht, dass es Lichtjahre eine Zeiteinheit ist und hat es als Zeitreise bezeichnet.
Ja, okay. Naja, also du wolltest noch was zur Biografie sagen?
Also die Biografie ist ganz lustig. Die James T. Kirk-Biografie ist ein bisschen besser, fand ich. Wo die sind gut geschrieben. Also man muss sich das so vorstellen, dass es immer so kleine Geschichtshäppchen gibt, die in der Serie so rauskommen. Also von Kirk wissen wir zum Beispiel irgendwann, dass er in der Akademie einen nervigen Kommilitonen hatte.
Ja, ja.
Und dann wissen wir, auf jeden Fall sind diese Romane, die sind alle ungefähr gleich, das ist halt alles, was wir wissen, verbunden quasi, also quasi wie Connecting the Dots sozusagen. Hier ist die ganze Geschichte, wenn man sehr gut aufgepasst hat, hat man all diese Dinge bemerkt und hier ist, wie das alles zusammengehört.
Ja, nicht schlecht. Also wenn der wirklich sich genau informiert hat aus den Serien.
Ja, das ist sehr liebevoll geschrieben, kann man sagen. Ich würde es dir empfehlen. Ich würde es dir auch ausleihen, wenn du willst.
Ja, aber Papierbücher sind ein bisschen vor meiner Zeit.
Auf jeden Fall sind schöne Photoshops drauf, wie Picard dann mit Haaren aussieht zum Beispiel. Oder an Bord der Enterprise, wo er dann tatsächlich, das Bild gibt es, so eine Frisur hat er tatsächlich in einer Episode. Den Rückblick war, da hat er.
Es dürfte ja nicht so schwierig sein.
Man eine Perücke, sieht aber richtig albern aus.
Man wird ja auch Fotos von Patrick Stewart haben. Also kann man
Patrick Stewart ist wohl schon ziemlich früh kahl geworden.
Ich glaube, 25 oder so.
Irgendwie habe ich mal sowas gehört.
Erzählt.
Ja. Gut, und dann haben wir ihn hier zusammen mit Samuel Clemens im Jahr 1962. Zu spät.
Aber man darf diese Bücher
1883?
Nicht.
Diese Bücher sind alle nicht Canon. Also das ist nur, also für den Trekkie, für den richtigen Trekkie sind solche Bücher interessant und lustig, aber es ist nicht das, was passiert ist.
Die sind interessant zu lesen, die sind leicht zu lesen, es ist auch was Gutes daran ist, aber also wenn das mit Kirk hat noch mehr oder weniger gepasst hätte, also das ist, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, okay, kann ich noch mehr oder weniger vorstellen, dass es so passiert ist, hatte auch Charakter irgendwie gepasst. Hier in diesem Picard-Buch, es ist gut geschrieben, der sagt auch so Sachen wie Picard, aber es irgendwie, das Buch ist ganz ekelhaft. Also es ist irgendwie nicht sein Charakter. Also mindestens in mein Narrativ passt es überhaupt nicht. Mhm. Es ist irgendwie hier, naja.
Also es war, laut dem Buch, das fand ich ganz nett. Also das war ein schöner Arc eigentlich, dass am Anfang ist es so, dass er so der Intellektuelle in seiner Familie ist. So, seine Mutter ist auch Forscherin, aber sie hat ihren Beruf aufgegeben, glaube ich, für ihre Familie.
Ja.
Und
das habe ich schon.
Und er entscheidet halt, dass er eigentlich zur Sternflotte gehen möchte. Und seine Familie ist mehr so traditionsbewusst, die haben ein Chateau, die möchten dieses Chateau weiterführen. Und er ist so das schwarze Schaf.
Er hat doch Geschwister, die können
genau, er hat auch weiterführen. Genau, Robert. Oder Robert. Je nachdem. und
je nach der Laune.
Deswegen ist er mehr oder weniger eigentlich geflohen zur Sternenflotte.
Ja, aber mit fünf wollte er schon, also laut diesem
fand
Buch,
ich auch ein bisschen überdreht. Aber
mit fünf wollte er schon zu Starfleet Captain werden.
Ja,
also, und dann hat er alles gemacht, nur um Starfleet Captain zu sein.
Er macht dann auch so eine kleine Wandlung durch. Er ist zuerst so ein arroganter Typ irgendwie. Das kommt auch in TNG ganz gut rüber, dass er früher so ziemlich arrogant und so ein Frauenheld-Typ war und anstrengend und dann wird er aber irgendwann zu so einer Art, also zumindest, sagen wir am Anfang von The Next Generation oder ein bisschen später vielleicht, wird er zu so einer Art Renaissance-Mensch, so ein Intellektueller, so ein Mensch, der hohe moralische Ideale hat und so prototypisch eigentlich für den Menschen des 24. Jahrhunderts so steht, der Shakespeare zitiert und fechtet und
ja, aber das machen sicherlich nicht alle Menschen des 24.
Nee, aber er ist, sagen wir mal, ist der Prototyp. So, das ist so das Ideal.
Mhm.
Und das ist bestimmt auch für viele Trekkies so. Also man muss auch sehen, The Next Generation war quasi die zweite Serie, wenn man von der Crew ausgeht. Also,
ja, ja.
The Next Generation war der Captain halt, naja, so ein bisschen flach. Also doch, schon also interessante Person, ich weiß nicht, war aber in erster Linie dadurch aufgefallen, dass er halt charmant ist und cool und wie halt so in den 60ern halt Helden so nee, waren.
Das war jetzt redest du von der ersten.
Ich rede von der ersten Serie, genau. Und The Next Generation.
Ja, das war so ein Cowboy. Also
genau,
meine,
so ein Cowboy-Held.
Das war ja von Gene Roddenberry so angedacht. Ein Western im Weltraum.
Genau. Und
da braucht es natürlich auch so Haudegen. Also Leute, die
passt halt in
erst schießen, dann
Zeit
fragen.
Genau.
Das ist Kirk, ja.
Und
ja,
ich bringe euch jetzt hier die Freiheit.
Später.
Und so. Und The Next Generation, man merkte, das wurde auch von Gene Roddenberry geplant am Anfang und dass er so ein bisschen reifer ist, dass dieser Picard so ein bisschen eine reifere Person ist.
Und geht nicht so leicht.
Vielleicht auch die Persönlichkeit von Gene Roddenberry zu diesem Zeitpunkt besser widerspiegelte oder genauso reflektierte. Und das hat diese Figur zumindest interessant gemacht. Also ich würd ihn jetzt beschreiben als Integra gebildet.
Picard is your space date.
Daddy.
Your
space daddy.
Space daddy. Das hat, wenn ich jetzt mich erinnern kann, einer von diesen YouTube-Channels hat plötzlich ein Essay über Picard und warum man denn...
Flexpertise, ein sehr guter YouTube-Channel.
Ah ja, genau. Der
Post.
Und
ist Captain Picard your space daddy?
Ja, wäre für die Shownotes.
Mach ich.
Es ist ein sehr interessanter Essay.
Mhm.
Ich kann nachvollziehen, warum sie das so. Also, hat gute Gedanken.
Ja, nee, also ich sagte ja vorhin schon, also es ist schon sicherlich, Picard war sicherlich Vorbild.
Mhm.
Und ist es jetzt vielleicht wieder. Ne? Aber eben
vielleicht.
Jetzt in einer anderen Situation, also ein alter Mann. Das ist ja im Grunde ein Novum. In Hollywood geht es ja nicht so sehr um alte Menschen, die bald sterben werden, sondern es sind immer die Jungen und Schönen, also die im Vordergrund stehen.
Also Jugend und Schönheit gibt es ja auch.
Ja, aber ich meine.
Zuhauf.
Naja,
in der Serie.
Hier schon. Nein, aber die Hauptperson ist jetzt ein Alter. Und das ist eher untypisch für Hollywood.
Ja, und es ist nicht so wie in diesen neuen, jetzt habe ich die Wörter vergessen. Gott, wo, mit diesen Roboter aus die Zukunft. Wie heißt die, diese Filme, die jetzt
Terminator.
Gerade, Terminator, ja, genau. Ja. Genau, jetzt bin ich in neuem Terminator, das sind plötzlich taucht Schwarzenegger auf und die Frau, ich habe den Namen vergessen, oh, ich finde die Namen.
Naja, aber.
Und die spielen da, also trotz, dass sie ziemlich alt sind,
die spielen so.
Sind trotzdem so, wir sind noch sehr, sehr stark und können auch
hier. Ja, das Vorbild ist dann wieder. Wieder das Alte, also wieder der Cowboy.
Ja, ja? Genau. So.
Jetzt, ich glaube, das ist auch der Fehler von Discovery gewesen. Man wollte in Discovery starke Frauen haben.
Mhm.
Man hat dann aber diese starken Frauen männliche Rollenmodelle spielen lassen. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem gewesen oder ist. Aber das ist mir irgendwie ein bisschen negativ aufgefallen. Also insbesondere dann bei der Kaiserin und so. Also der ersten Kapitänin, die dann ja nochmal auftaucht als Kaiserin im Paralleluniversum.
Ja.
Und das
die
war
viel,
alles
viel interessanter als Captain of
Discovery. Wir hätten gerne die Serie gesehen
mit
vor Changer. Discovery.
Ja, ja.
Captain Giorgio.
Ja, genau. Captain Giorgio, genau. Aber da ging es wirklich darum, glaube ich, Frauen männliche Rollenbilder imitieren zu lassen. Mhm. Und das fand ich schwierig. Also ich meine, da kann man sagen, okay, das ist jetzt schon eine Art von Emanzipation, aber ich glaube, das ist erstmal so die erste Stufe. Und ich glaube,
weiter ist eigentlich weiterzukommen als stereotype Männerbilder.
Genau, und ich glaube, hier sind wir ein bisschen weiter.
Tja. Ja,
definitiv, weil der kommt hier auch als alter, weiser Mann und nicht wie ein Action-Hero. Er will auch wie ein Action-Hero nicht sein. Deswegen auch mag ich wer spielt diese Distanzierung von den Leuten, wie so ein bisschen trotzdem einsam, trotz dass die ganze Crew und so, das mit Leuten engagiert. Er ist ein sehr sympathischer Mensch, trotz seinem Alter. Er ist sehr sympathisch, aber versucht trotzdem Distanz
zu
halten.
Aber ich glaube auch, die Frauen sind hier anders. Definitiv. Die Frauen sind sind emanzipiert. Das ist nicht das alte Frauenbild von Abhängigkeit. Was von Abhängigkeiten geprägt ist, das ist hier also anders, aber es sind nicht die männlichen Rollenbilder, die imitiert werden. Also gerade bei Raffi sieht man das sehr deutlich, das ist jetzt kein männliches Rollenbild.
Das
und
ist einfach
auch,
eine Geschichte von dieser.
Auch Agnes ist anders, aber aus der bin ich noch nicht ganz schlau geworden, ist aber auch anders und dann auch diese ganze Geschichte zum Beispiel mit dem mit den weiblichen Samurai und so. Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer, sag ich mal, Gender-Diskurs als der von Discovery.
Nee, aber auch wenn die Männer wäre, also ich meine, in Discovery, wenn diese Rolle Männer gespielt hätte, hätte ich das auch langweilig gefunden. Ich meine, es ist einfach sehr langweilige Leute. Einfach cool zu sein und so, keine Ahnung, viel zu können, ist nicht interessant. Du bist nicht Mary Sue hier.
Anzuecken, also.
Ja, genau. Mhm. Ich meine, niemand mag so diesen Mary Sue-Charakter. Und leider die Hauptcharakter in Discovery war Mary Sue. Mhm. Und das hat dich einfach geärgert.
Ja.
Und auch am Ende, wenn du raussuchst, dass es schon wieder Mary Sue ist, schon wieder, dass diese Red Angel war, was man denkt, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Mindestens zuerst dachte man, dass
Spoiler, du hast ja die zweite Staffel
gesehen.
Wer ist der Red Angel?
Aber ich glaube, er muss auch nicht. Also ich würde das nicht empfehlen.
Ja.
Musst du nicht. Die zweite Episode ist gut.
Ja, die zweite Episode, das war die einzige.
Die einzige Episode, die uns eine neue Welt zeigt und auch interessant ist irgendwo.
Ja.
Was ganz gut ankam, glaube ich, bei Discovery war ja Captain Pike.
Naja, der ist so Standard-Captain.
Da scheint sich irgendwie so gerade so eine Spin-off, da gab es, glaube ich, sogar eine Petition für eine Spin-off-Serie, wo es um Captain Pike geht.
Ja, ich habe nach der ersten Folge der zweiten Staffel aufgehört, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, das ist mir jetzt hier.
Guck die zweite Folge, die ist
gut. Okay, dann werde ich mir die zweite Folge noch anschauen.
Danach passt nur noch Schlack.
Da waren ein paar interessante Gedanken, so ab und zu kommt was, aber.
Nichts wird zu Ende erzählt.
Das ist immer schade. Und so der Typ, der Spock spielt, das spielt ihm gut. Also meine persönliche Taste nach, der ist besser als in dem Film. Mhm. Also in diesen neuen Filmen. Mhm. Aber trotzdem schon wieder Spock, schon wieder noch irgendwelche Probleme. Ja,
das konnte man nicht mehr, das war ja das, was mich dann so gestört hat, auch gerade am Anfang der zweiten Staffel. Also mit dem Spock, das brauchte ich nicht.
Aber mindestens der ist so danach, taucht nicht so oft auf, wie man das denkt zuerst, aber trotzdem dann taucht dieser oh Gott, wie heißt dieser Mary Sue? Die hat diesen männlichen Namen.
Number One?
Naja.
Michael,
ja, genau. Genau, ich meine, meiner Meinung nach, Michael kann auch ein weiblicher Name sein. Hm. Ich mag an sich gendern nicht. Das habe ich so irgendwie immer so ein Problem mit, wenn man irgendwie immer versucht, dir ein Gender zu geben wegen deinem Namen oder wenn du arbeitest oder so. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, ist okay, legit und so. Aber dann hatten sie zu viel angegangen, dass es ein männlicher Name ist. Und die ist so männlich und die ist so cool und die so. Und dann denkt man, oh Gott. Mhm. Und dann am Anfang macht sie etwas ganz Verrücktes. Und dann denke ich, ja, okay, so in erster Staffel fängt das interessant an.
Mhm. Ja, die erste Folge, oder sagen wir mal, die ersten beiden Folgen von Discovery waren sehr gut, fand ich. Und dann war es vorbei.
Von der zweiten Staffel meinst du?
Oder wie? Von der ersten Staffel. Am Anfang ist es gut losgegangen und ich war beeindruckt.
Als es alles noch so interessant war, als man dachte, was ist denn hier das Geheimnis?
Dann wurde es immer schlechter. Ja. Und, dann mit dem Paralleluniversum und dieser Kaiserin, also das war einfach so.
Das war schade, also bis zur, da gibt es ja zwei Chapters mittlerweile, das ist ja irgendwie so gerade hip, dass man jede Staffel aufteilt in zwei Chapter. Zumindest hatte man am Anfang des zweiten Chapters das Gefühl, oder am Ende des ersten, dass jetzt irgendwas Interessantes kommen wird, aber dann kam leider nichts Interessantes.
Ja. Also ich mag eigentlich Paralleluniversen. Mhm. Also ich fand in Enterprise, der Serie.
Das war die beste.
Das ist dasselbe Paralleluniversum.
Was?
Das ist dasselbe Paralleluniversum.
Ah ja.
Da gibt es auch eine Anspielung. Sie haben den Namen von dieser, die hat ja einen sehr langen Namen, die Kaiserin, Giorgio. Mhm. Und da waren auch Anspielungen darauf, dass sie eine Nachfahrung oder vielleicht eine Ziehenkelin von Hoshi Sato, von Empress Hoshi Sato sein könnte, die am Ende von dieser Enterprise-Episode nämlich die Kaiserin ist.
Mhm. Naja, wie gesagt, also das Paralleluniversum fand ich gut und auch bei The Orville ist ja am Ende der zweiten Staffel auch ein Paralleluniversum, fand ich auch super. Also Paralleluniversen sind gut, nur bei Discovery haben sie es halt verbockt.
Ja, das ist eben das, ist nicht ein Paralleluniversum, das ist das Spiegeluniversum. Das sind das, die ständig reisen, wenn es um ein Spiegeluniversum geht, aber es gibt auch andere Zeitlinien und alternative Universen.
In der Swing-Theorie gibt es ja nur Multiverse, gibt es ja unendlich viele.
Aus der Sicht von,
kann es kein Spiegeluniversum geben, weil sozusagen es dann noch so und so viele andere gibt.
Auf jeden Fall scheint es irgendwie zu diesem Universum, das, wo man am leichtesten hinkommt oder so, ich kann es nicht genau sagen. Da ist bestimmt irgendeine Bullshit-Erklärung, warum das so ist, aber das ist jedenfalls das Spiegeluniversum, wo alles genau andersrum ist oder nicht genau andersrum ist. Irgendwie Shakespeare ist nicht so gut oder sowas hieß es ja da.
Im Moment haben wir ja auch in unserer derzeitigen Realität, müssen wir auch irgendwie versehentlich ins Spiegeluniversum gewechselt sein. Das ist alles mit dem Trump und dem Johnson und dem Brexit, das kann nur ein Spiegeluniversum. Das ist nicht das, in das ich ursprünglich reingeboren.
Es ist nicht unsere Utopie.
Nee, also da bin ich, da ist irgendwo, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ihr kommt ja vielleicht woanders her, aber ich komme, ich habe irgendwann mal gewechselt versehentlich.
Da möchte ich auch lieber in der alten Star Trek. Aber
wir sind jetzt ganz schön abgeschwiffen von Picard, oder?
Nee, ja, ich glaube, sie sind nicht abgeschwiffen.
Nee, wir sprechen trotzdem Star Trek.
Also zumindest von meinem Lock hier.
Also doch, also ich bin noch da. Also ich glaube, ich konnte nur nicht ausreden. Aber ich meine, ihr sollt ja auch was sagen. Also der Punkt ist halt, es sind alle gebrochen. Also nicht nur Picard, aber bei Picard haben wir es ja schon rausgearbeitet. Mhm. Ich glaube, der Reiz auch dieser Serie ist, dass alle Charaktere gebrochen
irgendein
sind.
Problem haben.
Wir haben alle ein Problem. Wir wollen ja nachher noch auf die einzelnen Charaktere eingehen. Können wir auch jetzt. Aber
außer Erno.
Ja, Elnor ist ziemlich ausgebogen.
Nee,
also er hat einen Knall.
Elnor hat auch einen Knall.
Er hat auch einen Knall, aber.
Guck mal, hat einen Knall, aber er macht einen sehr entspannten Eindruck.
Elnor hat doch das Problem, dass er halt.
Nichts. Dass er alles sagen muss, was er denkt.
Ja, das sowieso. Das liegt ja an seinem, an seinem Orden. Aha. Nur er gehört ja nicht zu dem Orden, weil er ja nur Frauen reinlässt.
Genau.
Mhm.
Also auch das ist sicherlich ein Problem, weil er da, wo er zu Hause ist, eigentlich nicht zu Hause sein kann. Mhm. Also das ist schon nochmal, glaube ich, etwas, was dazu führt, dass er irgendwo ein Problem hat.
Mhm. Ja, ja, er hat schon definitiv ein Problem, aber ich glaube, er hat am wenigsten Probleme als alle anderen.
Ja, vielleicht hat er weniger Probleme als der andere. Dann müssen wir dann noch sehen, was passiert.
Ja, deswegen ist es so süß bis jetzt. Bis jetzt.
Ja. Nee, aber die anderen, also ich denke wirklich alle. Also wir haben, ihr habt ja hier sehr viel geschrieben, auch zu dem Cristóbal Ríos.
Nicht viel.
Melancholischer Captain, ja, der ist, das ist wirklich eine interessante Figur.
Und der ist so ein guter Schauspieler, so viele Figuren zu unterschiedlich.
Das stimmt, er spielt vor allen Dingen. Jedenfalls in der englischen Fassung, ich glaube, also nach dem, was ich bei Chateau Picard hatte, in der deutschen nicht so, er hat ja andere Akzente.
Ja,
je nachdem, welches Hologramm
er ist. Das ist wirklich klasse gemacht auch. Ist auch für die Zuschauer gut, weil sie sonst ja miteinander kämen. Ja. Wenn man gerade nicht richtig aufgepasst hat, weiß man gar nicht mehr, wie man es da zu tun hat. Also der eine, ich glaube, der Navigational spricht ja mit so
Spanisch. Emmett. Emergency Tactical Hologram.
Emmett,
ja. Ja, also sie sprechen mit unterschiedlichen Akzenten.
Mhm. Ja, die haben auch unterschiedliche Charaktere. Das ist ganz schön nett.
I hate the fucking hospitality hologram.
Und man weiß nicht genau, also ob er Mexikaner ist, ich glaube nicht. Ich glaube, er ist Spanier, denn er liest ja diesen super spanischen philosophischen Text von Miguel de Unamuno. Was noch? El sentimiento trágico de la... Irgendwie so... De la vida, genau.
Wie hat man dann heute am Ende genannt, den als Old Man auf Spanisch Hefe oder so? Der Old Man war doch auch Spanisch definitiv.
Was war das?
Ja, da war was. Mhm.
Ja, ich glaube auch, dass er so ein Prototyp Spanier
war. Ich glaube eher Spanier als also ich meine, das Buch ist auf jeden Fall sehr spanisch. Und ist auch ein seltsames Buch. Also ich kenne...
The Tragic Sense of Life.
Ja, auf Englisch heißt das so. Das ist mich auch wundert, dass du es auf Englisch liest. Hm. Offenbar ja Spanier ist. Hm. Kann das ja aber eigentlich im Original lesen.
24. Jahrhundert.
Ja, da kommt man vielleicht nicht mehr an andere Sprache ran. Da muss man alles auf Englisch lesen. Das kann ja, nicht sein.
Ich meine, da ist einfach alle
aber
wissen
es ist,
alles.
Ist ein gedrucktes Buch. Da könnte, also das ist sowieso schon altmodisch.
Naja,
das
heißt, man kann
es auch danach Spanisch lesen.
Ich glaube, hat Jean-Luc denn die replizieren lassen oder war das immer so echte Bücher?
Also er hat in seinem Ready Room auf der Enterprise D hat er eine sehr alte Ausgabe von Shakespeares Werken, glaube ich.
Aber alte Ausgabe?
Ja, also die auch in einem Glaskasten war. Also.
Okay. Ja. Okay. Fancy.
Ja, gut. Aber wie auch immer. Also wie gesagt, der Ríos ist sicherlich ein interessanter Charakter und er liest komische Bücher.
Mhm.
Denn ich meine, dass Unamuno ist halt auch so ein katholischer Schriftsteller und so ein, ne, das ist auch alles nicht so passend. Es ist ja ein antirationalistisches Buch, was er liest. Und das ist natürlich auch im 24. Jahrhundert schon seltsam. Also da gibt es, glaube ich, bessere. Bis dahin sollte es.
Aber bis jetzt, wir wissen nicht seine Geschichte.
Also, was man weiß über ihn ist, dass er scheinbar ganz gerne alleine arbeitet auf seinem Raumschiff.
Mhm.
La Sirena?
La Sirena, ja.
Also,
die Heitere.
Die Heitere.
Ja.
Das passt ja nicht.
Nee, nicht die Heitere, das war La Sirena. La Sirena ist die Sirene. Die Sirene, das ist ja diese mythische Figur aus Odysseus, die halt singt. Und dann die Leute.
Die Männer anlockt, die Männer. Seemänner.
Genau.
Okay, und er arbeitet scheinbar alleine und er war mal in der Sternflotte, so viel wissen wir.
Mhm.
Und hat wie
und
Ruffy.
Was ist passiert?
Was?
Und etwas ist passiert, da hat er erzählt, dass
ja,
das
sein Captain
irgendwie wurde.
Genau.
Das wissen wir noch nicht, was genau passiert ist, glaube ich.
Was genau nicht, aber wir wissen, dass etwas mit seinem Captain oder sowas passiert.
Mhm.
Aber hat er erzählt. So. Ein ganz, ganz wenig, dass da auch eine Tragödie passiert bei ihm. Und deswegen ist er jetzt nicht mehr im Starfleet.
Und so, er unterhält also dieses Raumschiff ganz alleine, aber an Bord des Raumschiffs befinden sich, wir wissen ja mittlerweile, glaube ich, von 5 oder 4 verschiedenen Hologrammen, die sein Äußeres haben.
Ja, wir wissen vom medizinischen Hologramm.
Vom taktischen Hologramm. Navigationshologramm.
Und das Hospitalier haben wir auch. das weist ja Picard in sein Chateau ein.
Es ist genau diese Hologramm, die zu nah dran an der
zu nah an Picard. Es ist so subtile Hinweise. Also
ja, ja.
Das Hospitality-Hologramm zeigt ihm sein Chateau und er geht ganz nah an ihn ran. Und ja, Picard ist so
Das ist eine tolle Szene auch. Also da muss man wirklich sagen, also da zeigen sich wirklich auch, das finde ich auch, deshalb muss man es mehrfach sehen, weil so viele, viele Kleinigkeiten drin sind, die man erst sieht beim zweiten Hinsehen. Und da sieht man ja auch, wie liebevoll die ganze Sache gemacht ist. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ist eben auch Cristobal ist gebrochen. Mhm. Also ist auch ein gebrochener Charakter. Und das sind sie ja alle. Dann, also Raffi sowieso, die ist ja nun irgendwie auch drogenabhängig. Drogen und Alkohol, hast du nicht gesehen? Also ist wirklich fertig mit der Welt. Und heute haben wir auch erfahren, dass sie da irgendwie ihren Sohn im Stich gelassen hat und so. Also, das ist.
Ja, sie hat
Vorgeschichte mit Picard. Sie war ja irgendwie Sicherheitsoffizier bei Picard.
War die nicht erste Offizierin?
Also, es gibt einen Comic, der nicht besonders gut ist, aber der erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte von ihr. Und sie hat unter ihm gedient, als er diese Evakuierungsmission gemacht hat. Mehr kann ich dazu eigentlich mehr weiß ich
aber,
auch nicht.
Was interessant ist an ihr, dass die hat diese Mindset von diesen Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und was auch in der letzten Zeit immer wieder auftaucht. Mhm. Aber die hier präsentieren das nicht als etwas sehr Schlechtes. So, weißt du, der Picard ist nicht dismissiert, sondern er sagt, naja, okay, du siehst vielleicht auch, was andere nicht sehen. Mhm. Bedeutet nicht, dass du recht hast um alles. Aber die hat irgendwie diese Mindset, dass die ein bisschen anders ist als meisten Leute, deswegen
dieses Leben. Mit der Frage Autoritäten ist natürlich schon auch eine gute Sache. Mhm. Ich meine, Verschwörungstheorie, das ist ja immer ein schmaler Grat zwischen Skeptizismus und Verschwörungstheorie.
Genau.
Und man muss natürlich auch jede Theorie, die man hat, immer wieder auch so hinterfragen, dass man eben dann nicht einer Verschwörungstheorie auf den Leim geht. Ne? Und klar, wenn sie dann halt zu viele Drogen genommen hat, ist das sicherlich schwerer.
Ja, und man weiß trotzdem nicht, warum genau und was genau passiert ist. Wir hatten jetzt gerade gehört nur von ihrem Sohn.
Ja.
Und natürlich, der ist pissig mit ihr. Natürlich so wissen wir nicht die ganze Geschichte und es ist immer schwer.
Ja.
Es ist immer schwer für alle. Und aber war schon interessant, sie zu sehen. Ja, die war so wie, ja genau, wie dieser drogenabhängige Mensch, die zurück zu der Familie kommt und versucht, so, die hat so gut gespielt. So, mindestens ich hatte dieses Gefühl.
Ja, das ist wirklich ganz toll.
Dass sie genau dieser Typ von Person, die ihr so irgendwo ganz unten war und jetzt versucht wieder so klar zu machen, aber es ist schon zu spät.
Ja.
Und tut ein bisschen weh, aber du verstehst beide Seiten.
Nee, sie ist auf jeden Fall auch eine tragische Figur. Und wie gesagt, es gibt diese Vorgeschichte und da braucht man, glaube ich, nicht die Comics zu lesen, die kenne ich nicht. Mhm. Aber man sieht am Anfang, als sie auf Picard trifft, da kommt ja in dem Gespräch raus, dass sie gemeinsam bei der Sternenflotte waren. Also von daher, und dass da eben…
Ja, und dass die auch in diesem Rückblick, so diese 15 Jahre vorher, als sie ihm sagt, nee, du kannst doch nicht die Leute jetzt hinterlassen hier. Und die hatte auch diese Uniform.
Mhm.
Und das genau wegen dem PK ist sie auch aus der Sternenflotte weg. War weg.
Mhm.
Naja.
Ja. Auf jeden Fall scheint Picard irgendwie Teil ihres gesellschaftlichen Abstiegs gewesen zu sein oder die Geschichte, die zusammen haben.
Ja, das hängt damit zusammen, klar. Ich meine, sie sind gescheitert, die sind an dieser Mission halt gescheitert. Zwar nicht aus eigenem Verschulden, aber ich denke, das nimmt Leute auch mit, wenn sie sich einsetzen und sagen, wir müssen jetzt hier retten und das wird verhindert. Und ich denke, dass sie ihre Familie verlassen hat. Also so habe ich es heute verstanden, obwohl das alles ein bisschen noch im Dunkeln war. Naja, sie hat ja eben versucht, die Romulaner zu retten und hat dann ihre Familie hintangestellt. Mhm. Das war eben das Problem, das nimmt eben jetzt der Sohn übel.
Ja, kann schon sein, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja.
Und das ist doch klar, wenn du so eine Wahl in deinem Leben triffst und dann geht das, wofür du dich entschieden hast, so komplett daneben, dann hast du natürlich besonders viel Frust. Ich meine, das ist doch klar.
Ja.
Also kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Und was noch bei Picard ist, also ich habe auch gehört, dass also manche kritisieren, dass er an Data träumt. Und
von
dass,
Data träumt.
Von Data träumt und dass er so, als ob er fast in ihm verliebt war und bla bla bla, aber eigentlich er war nicht so sein also in der Serie
war er meistens angenervt von Data, von seinen ausschweifenden Erklärungen.
Eigentlich von allen war er angenervt, mindestens er war nicht zu nahe dran von irgendwelchen Leuten. Von Crusher war ich auch angenervt und trotzdem hat er mit ihr
immer wieder... Ja so. Das heißt ja nicht, dass man die Leute nicht liebt. Mhm. Ja, also meine Mutter nervt mich manchmal auch, aber das heißt ja nicht, dass ich sie nicht liebe. Also ich meine, was sind das für Kategorien?
Mindestens, die hatten so gedacht, dass, naja, okay, Data hatte andere Freunde, aber ich denke mir so, es ist nicht, weil er ihn besonders geliebt hat oder nicht, dass er andere Leute nicht verloren hat und so. Das war Picard wusste, dass einzigartiges Leben ist und es gibt sowas nicht mehr. Und dass genau diese Leben hat sich selber geopfert wegen für ihm.
Ihn, ja.
Und das war ihm einfach peinlich. Dass er,
peinlich?
Naja, also weißt du, das hat ihm noch mehr Schuldgefühl gegeben als mit allem anderen, weil der war einzigartig.
Ein einzigartiges Wesen.
Ja, und der eigentlich sehr, sehr, sehr lange leben konnte. Ja, und noch viel für diesen Welt machen konnte. Und ich glaube, das ist genau wegen dem Schuldgefühl. Deswegen,
ja, das macht schon irgendwie Sinn, finde ich auch. Also du redest wieder von Red Letter Media.
Nein. Also ich mag eigentlich die Typen, ich finde die auch so von Red Letter Media, ist ein YouTube-Channel, kennst du?
Nee.
Die sprechen oft über die Filme. Es ist so ein paar alte,
sie gucken
weiße,
alte
dicke
VHS,
Männer.
Sie gucken normalerweise alte VHS-Tapes und lachen sich darüber lustig, was da für Schrott. Das sind doch Filmfuzzis halt. Mhm. Und zwei von denen
kannst
sind.
Kannst du hier nicht auch verlinken?
Hab ich schon gemacht.
Achso, hast du schon gemacht.
Also, ja. Ich habe das Video gemacht, wo sie die Facepalm-Geste wegen Picard machen.
Das ist irgendwie so. Die machen.
Red Letter Media und Picard.
Die machen viele unterschiedliche, also die reviewen viele unterschiedliche Filme und eigentlich findet die sehr vernünftige Menschen. Und ich mag auch, was sie reviewen, weil ich mal selber weiß man nicht, was man schlimm daran denkt oder warum man etwas nicht gemocht hat oder anderes gemocht
dir, warum
hat.
Warum du den Film nicht gemocht hast.
Oder gemocht hast.
Oder warum du ihn gemocht hast, ja.
Ja, also manchmal, also, aber bei, wenn es um Star Trek geht, die haben da. Zwei davon sind Die Hard Trekkies und der andere ist.
Der weiß nicht. Der weiß, oh, ich kenne Borg. Borg habe ich schon mal gehört. Ja,
ja
nee,
so.
auch nicht.
Nee, doch, das ist bei mir im Star Wars.
Er hat Star Wars auch gesehen.
Also, egal, ist nicht wichtig. Aber wenn es genau um Star Trek geht, also bei Discovery waren sie noch vernünftig, aber jetzt gerade bei Picard hatte ich irgendwie so ein Gefühl, dass die einfach so. Zu zwei Die-Hard-Trekkies sitzen und sagen, ja, alles früher war besser und
not my Star Trek.
Ja, not my Star Trek. Und das ist genau, was sie immer vorher gesagt hatten. Ja, es ist immer jede Serie anfängt mit sowas, deswegen geben wir ein so. Und es ist nicht, dass in seinen Reviews die etwas nicht richtig sagen. Es ist schon, macht Sinn, was die da sagen, auch was die kritisieren. Ich mag nicht nur diesen Ton. Wahrscheinlich deswegen gehe ich so auf diese Sache an, weil die sagen, ja, also plötzlich kritisieren sie nur. Und besonders der eine von denen ist irgendwie immer so angenervt und so und der zweite ist
also, was ich glaube,
versucht
ich sagen,
noch mehr
ist,
und klar zu
also,
sein.
Es gibt ja schon diesen Split zwischen The Next Generation und den The Next Generation Filmen, die irgendwie versuchen, mehr Actionfilme zu sein, wo dann auch Picard ein Actionheld ist, Bruce Willis-Typ. Aber das gelingt ihnen nicht so richtig und das stimmt schon irgendwo, dass es nicht dasselbe ist irgendwo. Und sie sagen halt, Picard ist halt eine, ist halt der Stupid Picard, Stupid Film Picard irgendwie. So. Also er ist irgendwie so
ein, ja, das, komischer. Das ist Star Trek.
Und so. Aber also, zumindest da würde ich widersprechen, weil er ist eigentlich wirklich nur der alte Mann, der noch irgendwie die Welt verbessern will, bevor er stirbt.
Naja, gut, aber es ist hier jetzt ja nicht, es ist zwar hier so, dass er die Welt verbessern will, bevor er stirbt, aber das tut er ja nicht einfach so, sondern das tut er ja aus anders.
Es gibt Schuldgefühle
ja,
und.
Ja, nee, es gibt ja tatsächlich, er wäre ja wahrscheinlich auf seinem Weingut geblieben, wenn so Dash nicht ausgetaucht wäre. Ne? Und da wird er ja dran erinnert, dass er da irgendwie noch was offen hat.
Ja, und das ist schon interessant, dass er hier wird präsentiert als, naja, er ist 94, er hat sehr viele auch für Föderation gemacht hat und so, natürlich hat er viel Stolz über sich, aber so die erste Episode, wo er kommt und sagt, naja, okay, ich muss hier zu diesem Starfleet Academy oder wo, und die Leute wissen schon nicht mehr, wer der ist. Und er ist so ein bisschen einerseits überrascht und andererseits, naja, was hätte ich erwartet?
Naja, klar.
Das ist irgendwie einerseits peinlich, aber andererseits ist es so realistisch. Ich meine, ich kann nachvollziehen. Das ist
total realistisch. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich in Rente gehe, gut, ich habe jetzt so ein paar Jahre und dann komme ich da zu meiner Uni, werden die auch alle sagen, was will der denn?
Aber ich meine, dass der ein bisschen, dass er einfach nicht mehr daran denkt, dass er trotzdem noch, also wenn er noch zum Starfleet kommt und sagt, naja, okay, ich möchte ein Schiff haben und die sagen, bist du blöd?
Ja, das hat mich auch gewundert. Ne? Also sonst war Picard weiser. Also damit hätte ich gerechnet.
Ja.
Ne? Wenn ich da als Rentner hinkomme, ich meine, das habe ich auch immer wieder erlebt. Ich meine, das ist ja genau diese Geschichte von Picard, habe ich immer wieder erlebt, dass irgendwelche pensionierten Professorinnen und Professoren auftauchen und dann plötzlich irgendwie noch ein Büro haben wollen in der Uni, wo ich mir denke, was fällt denen ein? Die sollen schön nach Hause gehen. Und das ist genau das. Und jetzt will der hier so ein ganzes Raumschiff haben. Das geht doch gar nicht. Also ich meine,
wie kann es das?
Ja, aber
ein kleines Raumschiff.
Ein kleines Raumschiff, okay. Aber
ja, aber trotzdem, so weißt du, er hat gedacht von seinem Sicht, der hat das verdient. Für alles, was er da gemacht hat. Und von dir alle anderen war das so,
Ja, aber das ist immer der Fehlschluss.
Entschuldigung.
Ja. Das ist der Fehlschluss. Und da hätte ich Picard eigentlich für schlauer gehabt.
Aber irgendwie naiv, ja.
Ja, aber ich finde, das ist trotzdem nicht schlimm, weil 15 Jahre ist vergangen. Und er war nur auf seinem da. Vielleicht ist er ein bisschen blöde geworden in manchen Sachen, aber ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Also trotzdem gut, wieder Jean-Luc zu sehen. Und der ist
aber ich finde es eigentlich gut, dass er es genauso gemacht hat, wie er es gemacht hat. Außerdem hat Patrick Stewart gesagt in dem Interview, was ich schon zitiert habe, aus dem einen Podcast, er wollte halt eigentlich nicht mehr in Uniform auftreten.
Genau.
Und eigentlich
haben sie die Geschichte extra so hingeschrieben.
Eigentlich ist es richtig. Ja. Also das wäre jetzt sehr seltsam gewesen. Ich bin sowieso immer schon. Und zuletzt, wenn nach dem einen Star Trek-Film da mit von J.J. Abrams, wie hieß er noch?
Beyond?
Ja, genau, der mit Cumberbatch.
Das war Into Darkness.
Into Darkness, genau. Mhm. Denn da sieht man ja, da unterstreicht der Regisseur ja den militärischen Charakter der Sternenflotte. Und das ist auch immer das, was mich schon zu Kirks Zeiten immer unangenehm berührt hat. Damals war ich ja noch viel pazifistischer als heute, weil das einfach mehr im Zeitgeist lag. Ich meine, jetzt, wo es überall Kriege gibt, da kann man schon kaum mehr so pazifistisch sein wie damals. Das hat mich damals schon gestört. Also diese militärischen Titel und diese Befehlsstruktur, immer top-down und so. Das ist irgendwie nicht meine Welt und das finde ich jetzt eigentlich sehr gut, dass das jetzt nicht mehr im Vordergrund steht. Ne? Dass eben der eigentliche Chef eben letztlich der Rios ist und Picard eben zu Gast da ist. Da gibt es eben jetzt keine Befehlsstruktur mehr und das finde ich eigentlich viel angenehmer.
Und alle müssen so miteinander arbeiten.
Ja. Ja, und ich finde, das ist auch zeitgemäßer, obwohl es ja jetzt alles wieder remilitarisiert wird und noch mehr Geld ins Militär gesteckt wird. Aber ich finde das eigentlich besser so.
Na, finde ich auch nicht schlecht. Also ich mag auch, dass es dann ein bisschen tiefer, also dass ein bisschen mehr von Föderation erzählt wird. Ja, und dass da mehr unterschiedliche Geschichten und nicht nur von Starfleet und nicht nur von diesen Besten, die Besten, die glauben. Also mindestens, wenn du alles hast, wenn du besonders nicht auf der Erde die ganze Zeit lebst und irgendwie immer neue Welten entdeckst, natürlich glaubst du, dass du stehst für alles Bestes und da ist da alles, alles tiptop. Und trotz das auf, also ich meine, auch in Star Trek waren immer wieder Planeten, die irgendwie immer wollten leben, wie sie vor 1000 Jahren gelebt hatten, ohne etwas. Und dann, das Schlimmste, was ich immer gefunden habe, die hatten das auf eigene Kinder das bezogen. So, weißt du, dass die Kinder müssen auch so leben, ohne.
Genau.
Neotranszendentalism geht dazu.
So, ohne diesen Wahl zu treffen, also ob man da bleiben möchte. Und das genau fand ich in diesem Utopia schon merkwürdig, dass in diesem Star Trek-Welt trotzdem erlaubt es, sowas zu machen, also auch mit eigenen Kindern.
Ich glaube, die Idee war, in dem Moment, wo uns so ein ganzes Universum zur Füßen liegt, was wir bereisen können, wo überall Planeten sind, auf denen wir leben können, da kann jeder seine eigene Utopie mit seiner Facebook-Gruppe ausleben.
Ja,
das
aber
ist so, glaube ich, die Idee.
Ja, aber das wäre doch schön. Also ich finde,
an sich ist es keine schlechte Idee. Trotzdem sollte nicht auf die Kinder, also dass die Kinder unbedingt das, also weißt du, nicht über die Welt da draußen wissen müssen oder unbedingt da bleiben müssen und so, weißt du. Das, weißt du, wenn es ein bisschen offener wäre, also ja, jeder, der möchte so ein Leben leben, kommt hier. Und jeder, der nicht möchte, geht raus.
Ja.
Also, okay, also das wäre Utopie. Und ansonsten ist es trotzdem immer wieder, da waren schon immer wieder die Themen, wo man denkt, das ist nicht alles so gut in die Föderation, wie man denkt. Und wie man glaubt. Deswegen,
das glaube ich auch.
Und auch, du kannst auch nicht leben in so einer Utopie. Das kann nicht immer alles gut sein. Also nicht, du kannst einfach, also die Menschen sind, also wenn es jetzt gerade so viele Verschwörungstheoretiker da sind, nur weil wir zu gut leben und zu wenig Excitement haben scheinbar in unserem Leben, was kann dann in so einem Leben passieren wie in 400 Jahren?
Du meinst, du willst nicht, dass der Space-Nazi-Planet-Kolonie gegründet wird? Aber das würde passieren, klar.
Ja, sicher. Also es wird, ja, wird am Ende auch Nazis geben, klar, das kann man nicht.
Gibt es ja in Star Trek auch, Space-Nazis. Wie heißen die? Ich vergessen, sorry.
Aber was ich meine, die Leute sollten auch leben, wie sie wollen. Auch wenn sie Nazis sein möchten, sollten sie da leben, wo sie möchten. Aber jetzt gerade auf der Erde stören sie die anderen Leute. Und was denkst du, würden sie das nicht beeinflussen, so eine große Föderation? Natürlich würden da trotzdem immer wieder irgendwie Menschen sein, die unzufrieden sind mit wie es läuft und es wird nicht so alles gut laufen, wie sie denken, weil für jede Person glücklich zu sein ist anders als für eine andere Person. Deswegen glaube ich auch schon, dass diese Welt ist ein bisschen mehr realistischer ist und trotzdem fällt es in diese Utopie. Also mindestens, ich hoffe, dass es wieder dann kommt, so zu diesem, ja, wir sind alle mit Problemen, wir hatten alle irgendwie Krisen gehabt und so, aber wir trotzdem glauben auf die gute Zukunft und wir versuchen, die selber zu bauen.
Ja, ja.
Ach, ich hoffe nur.
Naja, gut, also ich meine, klar, ich meine Free Cloud zum Beispiel, wo ja die heutigen, also die Ereignisse von Folge 5 stattfinden, ist ja ein bisschen negativ und dunkel dargestellt und auch insofern negativ, dass da diese ganze Spam kommt am Anfang. Das fand ich auch sehr lustig. Da haben wir auch gefragt, im 24. Jahrhundert gibt es immer noch Spam, hat man das immer noch nicht in den Griff bekommen. Also ich meine, das ist ja
vielleicht nicht bei Free Cloud.
Aber auf der anderen Seite sind natürlich die Versprechen von Free Cloud schon verlockend. Gut, dass da die vielen, dass da alle ein bisschen die Zähne bewaffnet sind, stört
mich. Ich würde sagen, das ist der Blade Runner Planet. Ich nenne es ab jetzt den Blade Runner Planet.
Stört mich schon ein bisschen, dass sie alle ein bisschen die Zähne bewaffnet sind, aber dass das eben tatsächlich die Leute sich da ausleben können und es wenig Einschränkungen gibt für die persönliche Entfaltung, finde ich eigentlich positiv und ist gar nicht so düster.
Mhm. Also. Naja, und die ihr Sohn von Raffi ist, ja, lebt da mit seiner romulanischen Frau. Ich glaube, die war auch Romulanerin. Mhm. Die werden jetzt bald ein Kind bekommen. Wenn dieser Planet so schrecklich wäre.
Das war ein Rückblick, die haben schon ein Kind. So habe ich das
verstanden. Also ich war auch nicht sicher, ob das ein Rückblick ist.
Ich hatte das so verstanden.
Das Rückblicken ist ein bisschen verwirrend.
Das war kein. Also, naja, also bei PK gibt manche. Also der ist an sich ziemlich gut. Also productionmäßig ziemlich gut gemacht. Aber es gibt manche Sachen, wo ich auch denke, ey, warum, wofür und ist nicht so richtig verständlich. Aber mit diesem, also die ist zu FreeCloud gekommen wegen ihrem Sohn.
Ja, ja, das stimmt schon. Sie und, sagt das auch am Anfang, dass sie sozusagen einen Lift braucht nach FreeCloud.
Ja, ja, genau. Deswegen glaube ich mir, dass diese Szene mit ihrem Sohn ist gleichzeitig war mit der Szene.
Das war dann möglicherweise kein Rückblick, ja.
Mit der Szene während.
Ja, das ist nicht hundertprozentig klar. Aber ich glaube, du hast recht.
Ja, weil es irgendwie ansonsten macht keinen Sinn. Ja. Die wollte doch genau da in dieser Zeit dann irgendwie sich beamen und mit ihrem Sohn da unterhalten. Mhm. Und dann war sie wieder auf dem Board von dem Chip.
Ich war ja schon verwirrt, als sie erklärten, Bruce Maddox ist on FreeCloud und ich dachte, das wäre sowas wie Xing oder so.
Nee, das war relativ klar,
dass das ein Planet ist.
Eine Kolonie ist. So ein Planet, das hätte auch eine Raumstation sein.
Ja, ja, ja. Aber also ich dachte, diese Wortwahl, hier ist on FreeCloud, okay.
Ja,
ist
nicht okay. Ganz Zufall. Also sie wollten ja wirklich so einen Planeten darstellen, wo man irgendwie sich frei entfalten kann, wo dann eben auch leider viele Schutzwaffen sind und sehr viele
von dessen Existenz auch jeder weiß scheinbar. Also das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, was jeder kennt, weil es, also ich weiß nicht, in Star Trek gibt es hunderte von Planeten, wo nicht, Leute wohnen.
Nicht nur doch Riser.
Ja, Riser.
Nee, Riser.
Naja, im Englischen heißt es Riser.
Riser,
ja.
Riser. Ja, das liegt daran, dass ich natürlich die alten Folgen auf Deutsch geschaut habe.
Also es gibt irgendwie
ja nicht anders,
hunderte von Planeten, deswegen frage ich mich auch, wo will man eigentlich diese ganzen Geflüchteten hinbringen, wenn es doch sowieso überall Planeten gibt, wo die wohnen könnten. Also, naja.
Ja, aber vielleicht nicht jede Planet kannst du bewöhnen, besonders nicht nur Romulaner. Also,
ja, du brauchst ja auch eine Infrastruktur und so. Du brauchst schon Hilfe dafür, würde ich sagen. Ja,
ja, und die müssen diese Kolonien aufbauen. Ja. Da ist es doch,
du willst ja eine Klasse M-Planeten haben für die Menschen. Aber ich glaube,
aber da kann man drüber stolpern im Star Trek-Universum. Huch, wir sind abgestürzt, praktischerweise auf
viele.
Klasse
M-Planeten. Gibt es ganz viele, ja, ja, stimmt schon.
Ja, aber
also intergalaktische, wieso?
Mhm. Aber okay, die M-Klasse-Planeten, die nicht besetzt sind und die noch mehr oder weniger zu Romulan passt, die mehr oder weniger noch in romulanischem Space sind. Also ich glaube schon, dass die hatten dieses Problem auch, dass die mussten viele Leute evakuieren und da plötzlich aus irgendwelchem Grund hatten sie nicht genug die Schiffe, das zu machen.
Also ich zitiere T'Pol, es gibt ungefähr 3 Millionen erdenartige Planeten, ja, in der Milchstraße.
Das ist schon mal eine Menge. Da kriegst du eine Menge Leute unter.
Naja, aber in welchem Quadrant?
Naja,
gut, da muss man ein bisschen rumfliegen. Aber das ist ja dank des Warp-Antriebs nicht mehr so wichtig, nicht mehr so schlimm.
Naja, trotzdem, aber im Delta-Quadrant waren sie nur bei Voyager. Nur aus Versehen.
Aber das sind die Romulaner, ne?
Nein, die sind im
Beta-Quadranten.
Das war
Ach, ich kriege die Quadranten halt durcheinander.
Ah, das ist ganz einfach. Eigentlich ist das meiste im Alpha-Quadranten, außer die Klingonen und die Romulaner.
Mhm.
Ist das so?
Ja.
Danke für die Aufklärung, ja.
Das
habe ich es endlich mal durchschaut.
Überhaupt wird der Beta-Quadrant extrem selten erwähnt. Aber offiziell liegt die Erde, also ich meine, wenn man jetzt der Enzyklopädie da, der Star Trek-Enzyklopädie glaubt, dann liegt die Erde auf der Trennlinie, was ich finde, die Erde ganz schön wichtig macht. Aber die restliche Star Trek, also alles Mögliche, was man so gesehen hat, widerspricht denen so ein bisschen. Und in Discovery gab es auch eine Sternenkarte, wo man gesehen hat, nee, die Quadrantengrenze liegt nicht bei der Erde.
Die Sterne sind ja auch nicht fix.
Also ja, genau.
Diese Galaxien bewegen sich ja. Und bei uns kommt doch jetzt demnächst auch eine durch.
Naja, demnächst.
Naja, ein paar Milliarden, ja.
Also brauchen wir noch mehrere Wiedergeburten, um das zu erleben. Das stimmt schon. Ja.
Aber trotzdem, eines Tages.
Ja, eines Tages. Wir könnten ja mal auf die Romulaner zu sprechen
kommen. Ah ja, endlich die Romulaner. Die sind, finde ich, endlich mal ein bisschen interessant geworden. Ja,
das stimmt. Und weißt du warum?
Warum?
weil die Romulaner jetzt plötzlich nicht mehr so als irgendwie eine Spezies eine, dargestellt werden, die immer, wo alle gleich sind, sondern jetzt wird endlich mal differenziert. Dadurch wird es halt interessant. Es wird halt dann interessant, wenn man halt sieht, no, nicht jeder Romulaner ist wie der andere. Das hat ja damals auch die Klingonen interessant gemacht. In dem Moment, wo es unterschiedliche Klingonen gab, waren die Klingonen interessant.
Ich sag mal, in Deep Space Nine haben wir den ersten klingonischen, ich glaube, Buchhalter gesehen oder so.
Buchhalter oder Lawyer?
Ja, Lawyer gab es auch, ja. Aber der Buchhalter war lustiger.
Naja, also ich meine, die Ferengi, die sind mir eben auch zu karikatural.
Ja, das stimmt schon.
Und am Anfang
waren... Aber die sind auch gut. Die werden besser. Also in Deep Space Nine werden die Ferengi auch besser.
Am Anfang waren eben die Klingonen karikatural und das wurde dann mit der Zeit besser. Und die Romulaner sind die ganze Zeit karikatural gewesen und jetzt werden sie endlich mal... vielfältiger.
Na, also ich habe im Vorfeld zu dem Podcast mal überlegt, was macht eigentlich die Romulaner aus? Und man muss dazu sagen, die Romulaner und die Klingonen sind so die ältesten als Großmächte dargestellten Völker oder sagen wir mal Parteien im Star Trek-Universum. Ich wollte jetzt mal gucken, ob die Romulaner eingeführt wurden vor den Klingonen.
Das kann sogar sein.
Ich guck mal. Also, naja, die Klingonen wurden wesentlich besser erklärt und ausgeführt. Die waren wahrscheinlich interessanter. Die waren halt irgendwie immer so, ich weiß nicht, so wie Wikinger oder...
Nee, die Klingonen bei TOS, also bei The Original Series...
Na, da waren es einfach...
Waren es einfach die Bösen, das waren halt die Russen. Also im Grunde, ja, nee, das war wirklich... Also das war immer das Gefühl, was ich mir aufgedrängt hat, schon als Kind. Ich meine, ich habe das ja als Kind gesehen. Und da... war ja für mich klar, ne, die Welt besteht aus den Sowjets und den Amerikanern und wir gehören zu den Amerikanern und das andere sind die Sowjets, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen.
Also
und die Klingonen waren natürlich ganz klar die Bösen, das waren ganz klar die Sowjets.
Ja, und dann wurde das noch ein bisschen ausgeleuchtet mit, sie haben so einen Ehrenkodex und
klar,
sie trinken, natürlich. Sie haben Teezeremonien und das wurde ganz, die haben eine verrückte Religion und suchen, warten auf die Rückkehr ihres Messias und dieser ganze Kram. Und bei den Romulanern blieb es eigentlich immer dabei mit, sie sind halt geheimnisvoll. So, also ich habe geguckt, die Romulaner kamen vor den Klingonen in Balance of Terror, eine ziemlich gute, also eine ziemlich klassische Episode, wo wir eigentlich lernen, dass die Romulaner so ein, wie ich schon sagte, der älteste Feind der Föderation sind. Man wusste nicht mal, wie die aussehen vor dieser Episode, weil die wurde halt keine Face-to-Face-Kommunikation betrieben zu dem Zeitpunkt zu diesem Krieg, der irdisch-romulanische Krieg, also gab es die Föderation noch gar nicht, das war vor der Föderation. Und dann gab es so einen Vertrag, also nach dem Krieg wurde die neutrale Zone etabliert und es gab keinen Kontakt zwischen diesen Mächten für irgendwie 100 Jahre oder so, ich weiß es auch nicht genau. Und in Balance of Terror, also gab es scheinbar, da sind sie mal wieder rausgekommen aus ihrem Reich. Das sind ja eigentlich so Isolationisten, die nicht mit den Außenseitern reden. Ein Imperium, die auch andere Völker unterwerfen und auch ja, assimilieren in ihr Imperium scheinbar. Also, und etabliert wurde zu dem Zeitpunkt eigentlich nur, dass sie, wie gesagt, isolationistisch sind und aus dem Schatten heraus agieren. Irgendwie, sie fangen keinen Krieg an, sondern sie versuchen, ihre Feinde in einen Krieg zu stürzen durch so Geheimdienste. Und ich habe den Eindruck, in Picard haben sie das versucht zu verstärken und haben so gesagt, okay, es wurde schon früher etabliert, der romulanische Geheimdienst Tal Shiar. Und sie nennen das irgendwie die Geheimpolizei. Irgendwie Geheimpolizei nennen sie es, meine ich, erst in Picard. Aber da hieß es, das ist aber redundant, weil alles, was die Romulaner betrifft, ist irgendwie geheim. Und insofern interessant,
Wobei es ja neben dem Tal Shiar noch diese geheime Organisation gibt.
Nee, Moment. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Tal Shiar nur eine Ausprägung dieser Organisation. Jadwash.
Ja, aber wirklich? Also ich hatte gedacht, Tal Shiar sei die sozusagen offizielle Geheimpolizei, so ein bisschen so Gestapo-mäßig, nach allem, was man da so hört. Und die anderen sind halt nochmal so richtig, also so eine richtige, so eine Art Geheimbund, wo man
ja,
halt
ja, so ein,
noch
eine, da war ein schönes Wort, wie nannten sie das, eine, oh Gott.
Naja, was ich gemacht hat, die war so, ja, für euch ist alles so irgendwie geheim und so, für uns, das war eine normale Polizei.
Eine Kabal. Was?
Kabal, ja. Also, weil ich, einerseits, war das cool, wie sie das dargestellt hatten mit diesem da, okay, das, was ihr nennt, Talsha.
Also was ihr Geheimdienst nennt, ist für uns halt die Polizei.
Ja,
also das ist die Polizei. Ja, deshalb die Gestapo. Also ich glaube, das ist wirklich das Vorbild.
Was auch etabliert wurde, ist aber, dass definitiv dieser Geheimdienst eine eigenständige Macht innerhalb des Romulanischen Reiches ist,
ja, klar,
die von niemandem kontrolliert wird.
Klar, die Gestapo
ist eigentlich so eine Art Antidemokratie, weil alles geheim ist. So,
ja. Naja, gut, also die Gestapo ist an sich ja auch antidemokratisch, deshalb hat man ja nachher dieses Trennungsverbot in der Bundesrepublik eingeführt von Geheimdienst und Polizei, was man jetzt gerade wieder aufweicht, denn wenn du das so machst, wenn du tatsächlich eine geheime Polizei hast, dann hast du natürlich sofort den Effekt, dass es ein Staat im Staate wird, denn das ist nicht mehr kontrollierbar.
Und es gab auch immer so einen Senat und es gab auch mal die Rede von einem romulanischen Kaiser.
Aber ja, der Senat ist ja, den sehen wir ja.
Den sehen wir in Nemesis.
Nemesis, wo auch diesen Anschlag gibt.
Dann. Genau, wo der Senat ermordet wird, komplett.
Naja.
Und, eine eigene Fraktion ist immer dieser Talsha. Und so wie ich das verstanden habe, ist das nur eine Ausprägung, ist der Talsha nur eine Ausprägung vom Zadwash.
Was bedeutet diese Ausprägung und so? Das ist irgendwie so, ja, Zadwash ist irgendwie Gerücht.
Also das existiert
Gerücht.
Schon seit 100.000 Jahren, aber das nennt sich jetzt gerade Talsha oder die Clique, die das Ding kontrolliert, also heißt
Zadwash. Das war das auch eine der blödesten Sachen, was sie da dargestellt haben. Ja, eigentlich, da gibt es noch eine geheime,
noch mehr
geheim als geheim. Also trotz, dass die hat das ziemlich cool gesagt mit dem, ja, okay, ist besser, aber diesen Konzept fand ich auch ein bisschen
wir haben noch einen Feind für euch.
Und wir haben so Gerüchte mit Gerüchten und
ja, aber das ist doch, also ich meine, das ist doch völlig logisch. Also ich meine, das passt doch wunderbar ins Bild.
Ich finde, das ist gutes Worldbuilding.
Nee, es ist nicht schlimm. Ich habe nur nicht, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich fand es einfach, wie die das plötzlich dargestellt hatten, war ein bisschen komisch.
Natürlich hat eine Gesellschaft wie die romulanische Gesellschaft, die ja, wo Geheimnisse ganz wichtig sind und wo man ja auch so eine Art ja autoritäres Regime letztlich hat, die braucht natürlich so eine Geheimpolizei. Also dass die so eine Art Gestapo hat, ist ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze jetzt mal so aus ethnologischem Gesichtspunkt sieht, eine Gesellschaft, wo ja auch die Geheimnistuerei ganz tief in der Kultur verwurzelt ist, da gibt es natürlich auch noch diverse Geheimbünde. Also dass es da auch so einen Zadwash gibt, ist doch völlig klar. Und dass natürlich, wenn dieser Geheimdienst mächtig ist, dass der natürlich genau die Geheimpolizei infiltriert, ist doch auch völlig klar.
Ja, das finde ich auch, dass es klar ist, aber ich finde diese, das, also
wir müssen unbedingt noch einen anderen Boogeyman erfinden,
So sind solche Gesellschaften. Ja. Du musst, also es ist wirklich, also ich finde wirklich, das ist eigentlich, hat eine gewisse, ist, also ich glaube, die romulanische Gesellschaft, natürlich ist sie negativ, klar, durch diese ganze Geheimnistuerei. Aber die hat was ästhetisch Ansprechendes. Also die ist in sich schlüssig.
Ich glaube, du würdest die Cardassianer lieben.
Naja, aber sie ist in sich schlüssig, weil sie eben all diese Aspekte der Geheimnistuerei eben hat. Und auch die Geschichte, das wird ja auch irgendwo in der dritten Folge kommt das ja, wo irgendwie diese eine Romulanerin da, wir haben noch gar nicht vom Borgwürfel gesprochen, also die auf dem Borgwürfel, die in der Irrenanstalt ist.
Mhm. Oh, wir haben gar nicht darüber gesprochen.
Die sagt ja dann irgendwie, irgendwie Myths are our news oder so ähnlich.
Mhm.
Und klar, natürlich ist das ist mir sofort, das war sofort schlüssig. Ne? Also die die Romulaner interessieren sich nicht für die aktuellen Nachrichten, sondern die interessieren sich halt für mythische Erzählungen. Ne? Und das passt alles zusammen. Dann muss es natürlich auch so einen mythischen, so eine mythische Geheimgesellschaft geben, weil das einfach alles in sich, das ist natürlich so. Ne? Diese Gesellschaft, das Narrativ in dieser Gesellschaft ist eben das Geheimnis.
Das finde ich auch nicht schlimm. Das finde ich auch interessant. Wenn es einfach eine andere Organisation wäre, aber nicht Organisation, die Maske von Tal Shiar trägt. So, vielleicht war es einfach für mich zu kompliziert. Es ist nicht, dass da, okay, es gibt so einen Mythos über noch eine andere geheime Organisation, die war vielleicht vor Tal Shiar oder noch irgendwie oder was.
Ich glaube, man kann sich das so vorstellen wie die Illuminaten oder sowas.
Ja, das spielt natürlich in so einer Gesellschaft, wo das Geheimnis im Vordergrund steht, natürlich noch eine ganz andere Rolle als bei uns. Ist doch ganz klar.
Ja, ich meine, wenn man so das sagt, finde ich die Präsentation von diesem Jatwash war ein bisschen komisch. So, weißt du, wie sie genau das danach dann erzählt hat und so, fand ich einfach ein bisschen nur das. Nicht, weil diese Jatwash existiert an sich. Sondern genau so diese Präsentation mit dem, ja, es ist Gerüchte, die in unserem Tal Shiar waren, über diesen Jatwash, die irgendwie alt ist und Maske trägt von diesem Tal Shiar. Und dann denke ich mir, okay.
Also, Tal Shiar ist.
Also, was man, finde ich, über Picard also ganz gut sagen kann, ist, dass das Worldbuilding wirklich gut gelungen ist, finde ich. Mhm. Und also, wir hätten uns vor Picard nicht eine Viertelstunde lang über die Romulaner unterhalten können, weil da war nicht so viel.
Das kommt ja noch besser. Wir sind ja noch gar nicht am Ende.
besonders, was ich mag, also ich persönlich mag diese Order, also diese Mönchen.
Ja, genau. Das ist einfach auch super, die Idee.
Ja, genau. Also zuerst, also die sehen so ein bisschen arabisch aus, so wegen den Klamotten und so, aber wenn wir diesen Erno treffen, der war für mich,
der ist
sehr chinesisch. Also auch so diese Frisur und irgendwie Augenbrauen. Also
aber das ist doch Samurai, das ist doch eher
Japan. Nee.
Der hat auf jeden Fall so ein chinesisches
auch
Schwert.
Auch dieses Schwert, es ist so
chinesisch.
Das ist kein Katana, das ist so ein...
Kein Katana?
Das ist Dao.
Wir haben versucht rauszufinden, wie das heißt. Ich habe es nicht rausgefunden.
Da könntest du recht haben.
Für mich irgendwie sieht er so...
Sehr chinesisch
an der Haut. Sehr chinesisch aus, auch die Klamotten und so.
Das ist sicherlich... das könnte sein, ja.
Aber
die japanische Kultur hat natürlich gerade im japanischen Mittelalter sehr viel übernommen.
Mhm. Naja, die hatten meistens geklaut.
Aber ich habe den Eindruck, es ist auf jeden Fall mehr. Okay, die Kuwait Milat, ich kann mir das halt nicht merken, das ist dieser Kuwait Ort.
Milat. Und das ist wirklich sehr interessant. Die haben ja, deren wichtigstes Prinzip ist ja
völlig entgegengesetzt.
Genau Gegenteil.
Und das ist so klasse, weil das genaue Gegenteil der Prinzipien der Romulaner
ist. Ja, genau. Und das passt sehr gut.
Das ist ja hier auch so. Ja. Wenn du halt solche Orten oder die katholische Kirche anguckst, bis heute, ja, das muss man ja sicher vorstellen, man fasst es gar nicht. Im 21. Jahrhundert sagen die hier, also Zölibat und Frauen dürfen keine Priester sein. Das ist sozusagen das Gegenteil von dem, wie unsere Gesellschaft eigentlich organisiert ist. Und das ist eben da auch. Nur eben andersrum. Also die Romulaner sind halt geheimhistorisch und da ist alles irgendwie mit Verschwörung und sonst was. Und die Mönche sind halt.
Du musst genau das sagen, was du jetzt gerade denkst.
Aber nur Frauen.
Auch interessant. Auch interessant.
Ja, dass die da hatten gedacht, nee, wir schließen die Männer ganz raus aus diesem Kreis. Und deswegen hat sie auch so wollte, dass dieser Elner weggeht.
Ja, der konnte da nicht sein. Sie mussten sich halt nur um den kümmern, weil er halt da war.
Genau.
Das kommt halt, das ist halt das Problem mit der Trennung der Geschlechter. Das geht halt nicht immer auf, weil dann plötzlich... Und deshalb ist eben Geschlechtertrennung auch immer problematisch. Durchlicherweise Umstände entstehen, wo man dann das andere Geschlecht auch dabei hat.
Also ich würde noch ein bisschen ausführen, wer die Romulaner eigentlich sind.
Ja, bitte.
Die Romulaner sind eigentlich ursprünglich so eine Art Splittergruppe der Vulkanier.
Umgekehrt.
Nee.
Die Romulaner sind ja zuerst da.
Nein.
Nicht?
Nein. Nee, also soweit ich das weiß, stammen die Vulkanier schon vom Planeten Vulkan. Und das war eine sehr kriegerische Kultur.
Mhm.
In der Antike oder davor, weiß ich nicht. Und dann gab es irgendwann diesen, ich stelle mir den so ein bisschen wie Gandhi vor, so eine Art philosophischen Aktivisten, der dann The Time of Awakening eingeleitet hat, wo er dann quasi die Vulkane dazu gebracht hat, ihre Emotionen zu unterdrücken.
Experten haben, ja, genau.
Ihre Emotionen zu unterdrücken.
Genau, das mit den Emotionen unterdrücken, da kann ich mich auch dran erinnern.
Und dann gab
Aber
es...
Aber ich hatte immer gedacht, die Romulaner seien vorher.
Nein. Und dann gab es so eine Art Exodus, da sind viele, also die romulanische, die vulkanische Kultur hat sich so verändert, dass die Leute halt vernünftig geworden sind. Und die Vulkanier haben sich irgendwie über die ganze Galaxie verteilt und da gibt es auch noch andere Völker, die aber zum Beispiel in so einer Art Mittelalter leben, zum Beispiel, die halt völlig Technologie vergessen, die hießen Minterkaner. Aber die Romulaner, die hatten irgendwann den Warp-Antrieb entdeckt, entwickelt, gefunden, geklaut, weiß ich nicht, ist nicht bekannt. Und das hat ihnen ermöglicht, ein Imperium zu werden, die auch immer. Also man muss dazu sagen, dass die Vulkanier so eine Art Kernmitglied der Föderation sind, die immer so ein bisschen versucht haben, die Vulkanier zu beeinflussen. Bis es halt irgendwann umgedreht war, dass Spock tatsächlich sogar persönlich, die versucht hat, eine Wiedervereinigung zu initiieren. Es gibt auch eine schöne Doppelfolge aus The Next Generation, wo im Untergrund von Romulus Leute versuchen, die Völker wieder zusammenzubringen, sozusagen.
Ja.
Und tatsächlich, wenn ich das so sehe, dieses Absolute, The Way of Absolute Condor hieß das, hier steht, it emphasizes the total communication of emotion without filter between thought and word.
Ja, das ist ja das, was die
da betreiben. Da sehe ich aber auch wieder eine Verbindung zu den Vulkaniern, die komplett entschieden haben, ihre Emotionen eben zu unterdrücken. Weil das ihrer Meinung nach der einzige Weg war, wie sie miteinander klarkommen können. Also,
wobei ich glaube, dass die Vulkanier lügen, wenn sie wollen.
Genau.
Wenn sie wollen, schon.
Vulkanier lügen nicht.
Nee, ich glaube
schon. In der Folge, wo das gesagt wird, lügen sie.
Nein, ich glaube schon, dass sie lügen. Also das ist doch klar. Wenn du dein Dasein der Logik unterwirfst, und also Logik ist ja Quatsch, wird immer gesagt, aber es geht ja um rationale Entscheidungen, dann musst du möglicherweise aufgrund von rationalen Entscheidungen lügen, weil das einfach das Beste in der Situation ist. Wenn du erkennst, ne, es ist besser, wenn der andere nicht genau weiß, was Sache ist, dann lügst du. Ich meine, das ist doch klar. Ja, tun doch heute Leute auch.
Ja, die tun da auch das oft.
Aus nachvollziehbaren, also rational begründeten Situationen heraus. Und von daher ist das noch was anderes als Absolute Candor. Also ich glaube wirklich, und das kannst du halt möglicherweise nur noch als Orden machen. Und du siehst ja auch in der Szene, wo dann also zweimal haben wir ja die Situation, wo Picard zu den Nonnen kommt. Also erstmal mit dem kleinen Elnor und dann, als er ihn sozusagen abholt. Und da ist es ja beide Male, gibt es ja so unangenehme Situationen, weil sie die Wahrheit, weil alle die Wahrheit sagen müssen. Auch dieses eine Missverständnis, wo der kleine Elnor irgendwie sagt, du liebst mich ja gar nicht oder so. Ne? Der Picard mag keine Kinder.
Ja, mag er auch keine Kinder.
Und dann sagt Elnor, ja, dann magst du mich ja nicht. No? Und, no? Also es ist ja, du siehst ja eben, die Wahrheit führt möglicherweise zu Frustration.
No? Nicht immer die Wahrheit ist das Beste.
Ja, klar.
Aber sie hat eben einen Weg gefunden, das so mindestens zu erklären. Das Hauptsache wie man das mit dieser Wahrheit danach umgeht und so.
Ja. Ja.
Und auch bei diesem, als dieser alte Mann gekommen ist, so diese 15 Jahre später, als er sagt, naja, du hast dich nicht verändert, Und die war so, ja, es ist die Haupt genau. Wahrheit.
Genau.
Aber ich hatte mir auch gedacht, sie hat sich doch nicht verändert. Er hat sich nicht verändert. Er hat doch nie gesungen.
Das passt.
Aber er hat sich verändert.
Er hat sich verändert, ja, ja. Aber sicherlich wird sie sich auch verändert haben, auch wenn man das jetzt nicht so sieht. Also von daher ist es sicherlich auch nicht die Wahrheit zu sagen, du hast dich in 50 Jahren
nicht verändert. Ja, genau. Was man für Wahrheit hält.
Ja, ja. Das ist ja auch, ich meine, das ist ja schwierig mit der Wahrheit. Ja. Oder auch später diese Geschichte mit dem, wo dann Elnor da diesen einen da köpft. Die Handlung, Elnors Handlungen waren sicherlich alle folgerichtig an der Stelle. Aber wenn man vielleicht nicht ganz so verbissen gewesen wäre,
hätte man die Situation auch anders
hätte man die Situation entschärfen können und keiner wäre gestorben. Und das wäre meines Erachtens die bessere Lösung gewesen.
Naja, da hatte man auch so Picard danach gesagt, dass er mit seinen Skills und so, er musste ihn nicht töten.
Nee, wäre nicht
so, ist das, genau, das ist so, das Töten und so, es ist nicht immer das Beste und das einzige
genau,
Option.
Genau, es hat möglicherweise Konsequenzen. Mhm. Und wenn der nicht getötet worden wäre, wäre vielleicht der Lerneffekt für alle besser gewesen.
Mhm. Aber das wissen wir noch nicht. Mal sehen. Also mindestens ist es das war eine Lehre für den R&R. Mal sehen, wie es sich weiterentwickelt.
Also was tiefsinniger geworden ist, auf jeden Fall die Romulaner und ich finde auch die Borg. Also zumindest die Ex-Borg.
Kommen wir mal zu dem Borg, weil wir noch gar nicht von dem Würfel gesprochen haben.
Das ist
wir
die
haben
Hälfte von
ganze,
Serie.
Die Hälfte, das wird ja immer, das ist ja auch interessant von der Struktur, dass es immer hin und her geht. Finde ich eigentlich auch eine gute Sache, obwohl ich jetzt dieses ganze dieses Balzen da von dem, wie heißt er noch?
Ja, das war ein bisschen
Narek?
Narek und Soji. Oh, das ist alles so ein bisschen anstrengend und langweilig.
Das ist so cheesy, weißt du, einer da immer, immer wieder.
Also das Setting ist total spannend und interessant, aber es passiert nichts Interessantes
da. Ja, ja.
Ja, hätten sie mit oh Gott, diese Schwester.
Oh, das ist auch ganz furchtbar.
So klassisch in den Lederklamotten noch an seinen Bruder da zu spielen und so. Ich bin so böse. Yeah.
Ja, die ist ganz unangenehm. Also sich nur unangenehm. Ich glaube auch, das.
Okay, aber wir fangen mal
und,
vorne an.
Und Soji vielleicht ist da auch interessant, aber es ist mir ein bisschen zu wenig von anderen Charakteren und was da passiert ist.
Ja.
Da konnte sie schon
mehr. Obwohl
da
Potenzial
mehr
ist. Also wir haben ja zum Beispiel Hugh gesehen.
Ja, genau. Also weißt du, das
also ich fange mal vorne an. Also die Borg, also für jeden, der die Borg kennt, ich glaube, wir kennen ja alle die Borg, das ist irgendwie so eine, das ist irgendwie so eine, ich finde, ich betrachte das immer gerne als so eine Art futuristisches Epidemie. So, es ist so ein Organismus, der sich gegen den Willen aller deren Teilnehmen so verbreitet. So, Menschen werden so mit kybernetischen Implantaten
also
einem
haben, oder das ist doch die Idee des Transhumanismus, die haben wir doch auch hier auf der Erde. Dass man sagt, wir können unsere Fähigkeiten erweitern, indem wir halt Maschinen
aber
in
dafür,
uns einbauen.
Aber dafür wird man einem Hive-Mind unterworfen.
Ja, die sind so mehr oder weniger wie ein Virus.
Schwarmintelligenz.
Glaube ich mir auch so. Das ist nicht
naja,
so.
Naja, das stimmt. Es ist nicht nur, dass das Individuum transhuman wird, sondern das wird sozusagen erkauft damit, dass es sozusagen eine neue Art von Intelligenz gibt, eben so die Schwarmintelligenz. Mhm. Das halt nicht mehr der Einzelne für sich, also man schaltet sozusagen die Gehirne zusammen, um sozusagen ein Supergehirn zu erreichen.
Mhm.
Und damit verliert natürlich auch das Individuum letztlich seine Freiheit und wird zum Kollektiv, heißt ja auch Kollektiv.
Kollektiv. No? Und das ist irgendwie so eine antike, also uralt, also ich fand, da gab es mal ein ganz interessantes Zitat, dass das Kollektiv ist uralt und es selbst weiß nichts über irgendwie vor der Zeit vor dem 14. Jahrhundert, aber es hat schon existiert. Und das klingt auch voll interessant. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie so eine Origin-Story draus machen, aber das habe ich immer, wenn irgendein neues Star Trek rauskommt.
Ja,
hoffentlich machen sie nicht die Borg-Origin-Story.
Ja,
weil
die Befürchtung hatte ich auch. Und das wird auch bestätigt von dem Podcast Chateau Picard, weil die sich die ganze Zeit auch Gedanken darüber machen, ob die Borg sich von den Romulanern geschaffen worden sind. Also,
das halte ich
für, ja,
ich mag die Idee nicht. Ich mag einfach die Idee nicht, dass man das erzählt. Ich finde, das muss man nicht erzählen.
Nee, muss man nicht.
Das wäre interessanter, wenn es im Schatten bliebe, wenn es unbekannt wäre.
Genau.
Also aber mindestens jetzt, bis jetzt in Picard, manche Sachen sind, manche Geschichten werden nicht erzählt. Mhm. Also manche
vielleicht
Geschichten.
Vielleicht auch mit Absicht, ja.
Ja, also ja, das, ist doch gut. Das, ja, ja, genau. Also ich deswegen habe ich die Hoffnung, dass sie verstanden haben, dass nicht alle Geschichten muss erzählen. Und mit Borg, also nachdem die Voyager die Cards kaputt gemacht hat, also ich hoffe, dass...
Wir springen nach vorne gerade.
Okay, sorry. Also ich hoffe nur, dass die hier nicht Origin-Story irgendwie versuchen zu machen.
Dass sie wieder interessant machen werden.
Ja, sondern irgendwie da wieder das Borg zu benutzen, um etwas anderes da. Ich meine, das ist ein Mittel und nicht der Hauptziel der Borg.
Also, und die kommen aus einer Region weit entfernt von dem Alpha- und Beta-Quadranten, den wir kennen. Also wie gesagt, wir sind größtenteils im Alpha-Quadranten. Die kommen aus dem Delta-Quadranten und das ist extrem weit weg. Soweit, dass, ich weiß nicht, also die Voyager musste da von da aus losfliegen und hatte irgendwie 70 Jahre Flugzeit vor sich. Also es ist wirklich extrem weit weg. Und da ist irgendwie die Keimzelle scheinbar der Borg, wo man das jetzt nicht so genau weiß. Sie verteilen quasi, sie verbreiten sich so in der Galaxie, kann man denken. Mhm. Und unterwerfen halt individuelle Personen diesem Hive-Mind und Menschen werden gleichgeschaltet und das ist so, sie streben nach Perfektion, aber was auch immer Perfektion in dem Zusammenhang
ist. Also, der Hive ist der Bienenstock.
Also, genau.
Die Idee ist halt, dass die Struktur der Insekten wenn man sagen Gemeinschaften, wo halt das Ganze sozusagen ein Gehirn ist und die einzelnen aber
sind nur Neuronen.
Also die einzelnen Bienen sind halt alle miteinander eng verwandt, weil sie ja praktisch, die stammen von einer Königin ab, also sind alles irgendwie Schwestern und der ganze Stock ist sozusagen insgesamt eine Schwarmintelligenz. Und eigentlich ist das sehr effizient und ich meine, klar, wenn man halt so drüber nachdenkt, wie künstliche Intelligenz funktioniert und so und gerade so die Verschmelzung von künstlicher natürlicher Intelligenz.
Eigentlich ein interessanter das Gedanke, wenn man so weiterdenkt.
Dass man das so macht. Hm. Das,
das ist was bei Borg vorher, warum waren sie ein sehr guter
Antagonist? Weil
die waren scary, weil Die waren nicht böse oder so. Die wollten nur dich assimilieren, weil
sie
diese
Knowledge. Das ist halt, was sie tun. Das ist wie Wetter.
Ja, genau.
So,
sie wollten einfach diese Knowledge haben und du würdest assimilieren und Resistance is futile.
Ja,
genau.
Also es ging, deswegen waren sie so schrecklich. Du konntest mit denen nicht reden. Du wusstest nicht, was sie genau so.
Also, keine Grundlage auf
ja, genau. Wie ist ein Virus? Einfach gehen und assimilieren ohne nachzudenken.
Ja, das Einzige, Borg sind wie eine Naturgewalt.
Ja?
Naja, im Grunde sind sie, das mit dem Virus ist, glaube ich, besser, die Analogie mit dem Virus.
Ja, aber man
kann Virus macht das ja auch. Du kannst ja eigentlich auch nichts gegen den Virus machen.
Ja.
Der Virus kommt in deinen Körper. Und
auch
und
ohne,
dann,
ohne schlechte Absichten. Also der will ja auch nur existieren.
Ja.
So wie
der will, also der Virus ist ja sogar nicht mal lebt ja nicht.
Ja, genau, das ist ja nicht.
Das ist eigentlich sogar
eigentlich,
im
ja.
Grunde sogar Virus ist sogar auch, noch schlimmer als.
Aber bei Borg, die leben auch nicht so richtig. Man weiß auch nicht, ob sie richtige Lebewesen sind.
Mhm.
Also ich meine, das ist genau, was an Borg hat immer interessant gemacht und so schrecklich, weil die waren so viele unterschiedliche Spezies und so viele unterschiedliche du konntest mehr oder weniger nichts damit machen. Naja, okay, du wolltest noch was erzählen?
Also, ich wollte nur die Geschichte mit dem Borg erzählen.
Sorry.
Die haben wir zum ersten Mal auch in The Next Generation entdeckt. So. Das war so, ich glaube, ab der dritten Staffel oder so, waren das so die große Bedrohung für die Föderation. Und zwar ist da die Enterprise einem großen würfelartigen Raumschiff begegnet.
Genau.
Was auch so ein bisschen ikonisch war seiner Zeit. So. Das wirkte extrem interessant, muss ich sagen.
Mhm.
Und
Ja, hat ja auch Auswirkungen gehabt. Also ich habe ja in Mannheim so ein Haus fotografiert, das könnten wir dann auch hier als Kapitelbild nehmen, was so aussieht wie so ein Borg-Cube, ne? Also ich meine, das ist...
Es ist auf jeden Fall eine coole Idee für ein Raumschiff-Design, aber sie sind dann alle in geometrischen Figuren in der Zukunft auch durchgegangen. Es gibt auch noch eine Borg-Sphäre und einen Borg-Diamant. Und, aber ich finde, man hätte eigentlich das schlicht halten sollen. So, die Borg haben kein... haben einfach kein Verständnis für Ästhetik, sondern bei denen ist alles absolut funktional und effizient und
ja, aber damit ist es auch ästhetisch, denn ich meine, funktional heißt immer, dass du letztlich geometrische Formen haben musst.
Ja, würde man denken, ja.
Und ist klar, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist die Gerade und schon hast du...
Also, ich würde eigentlich denken, eigentlich sollte es nur Borg-Sphären geben, oder?
Ja, eigentlich müssen die rund sein.
Es gibt ja auch
Formen. Quadratisch sind ist eigentlich.
Das passt gut.
Die Borg sollten sein, so wie in diesem Star Trek Beyond, in diesem Antagonisten, bei diesem Hive.
Na, das war ja so.
Naja, weißt du, als einem großen Starship plötzlich konnten so.
Ich glaube, das war ursprünglich auch der Plan. Eigentlich sollten die Borg so schwarmartige Raumschiffe haben, aber es war CGI-mäßig oder es gab noch kein CGI und es war einfach zu teuer, sowas zu animieren. Deswegen haben sie gesagt, alles klar, wir machen irgendwie ein großes, beeindrucktes Raumschiff oder so.
Ja, ich meine, das passt auch so zu Borg einfach sehr gut. Dass die, ja, die sind in einem Hive und dann plötzlich
Genau, aber es wäre wirklich gut, also rund wäre wirklich besser.
Ja, aber gibt es auch. Es gibt auch Borg-Sphären, aber die sind irgendwie scheinbar nicht so wichtig oder kleiner Support-Vessel.
Naja, jetzt haben wir ja auf jeden Fall hier so wieder so ein Cube.
Ja.
Und wieso taucht er überhaupt da auf? Also ich meine,
also,
das sind ja offenbar jetzt gar keine Borg. Das ist ja irgendwie tot, das Ding.
Ja, interessant. Mhm. Also es gibt in der Episode iBorg. Das ist eine Anspielung auf
iRobot.
Ja. iRobot, genau. Da gibt es einen Borg.
Ich glaube, ich sogar gesehen.
Da gibt es einen Borg, der wird aus dem Kollektiv befreit sozusagen. Und ich glaube, der Arc der Episode ist so, wir verstehen, dass dieses Wesen, was wir da befreit haben, nicht böse ist oder irgendwie uns nicht schaden will. Und wir dürfen eigentlich diese Borg auch nicht einfach nur vernichten. Wir müssten die eigentlich eher befreien oder so. Das passiert auch in Voyager, da wird auch eine Borg-Drohne aus dem Kollektiv befreit und interessanterweise, man würde erwarten, dass die ziemlich traumatisiert sind von so einer Erfahrung, aber in The Next Generation wurde das nicht so richtig beleuchtet, also da wirkten die Borg, die befreit wurden oder die nicht Teil des Kollektivs waren, irgendwie immer so ein bisschen verwirrt und
die wurden doch immer so zurückgeschickt, oder? Also mindestens mit Hugh.
Hugh wurde dann, glaube ich, zurückgeschickt, ja.
Und danach kann ich mich nicht
erinnern. Und dann gab es in Deep Space Nine, in Voyager wurde halt Seven of Nine aus dem Kollektiv befreit. Und irgendwie bei ihr war es scheinbar besonders, dass sie irgendwie schon als Kind assimiliert wurde. Und dass sie auch zurück wollte ins Kollektiv. Das war das Interessante, finde ich. Ich finde, das hat sie so ungefähr zum interessantesten Charakter gemacht in Voyager.
Ja,
dass es ihr eigentlich egal war. Als einzige Person war sie eigentlich völlig egal, ob sie jetzt weiterhin Mensch ist oder doch wieder Borg wird. Weil sie das, eigentlich ist es ihr Zuhause, Borg zu sein. Und ich habe deswegen aufgeschrieben The Gift, weil das ist die Episode, wo sie zum ersten Mal aus dem Kollektiv entfernt wird und sie redet von sich im Plural, sie werden diese Drohne wieder zurückbringen. Also sie befasst sich selbst als Drohne, überhaupt sind alle Borg, Menschen, die assimiliert sind oder Wesen, die assimiliert sind, sind immer Drohnen. Und sind nur ein Teil des Ganzen. Aber sie wollte wieder zurück ins Kollektiv. Und die ersten paar Episoden versucht sie auch ständig, ins Kollektiv zurückzukommen. Also sie kommt damit nicht so richtig klar. Und diese Psychose oder diese Trauma wird jetzt, finde ich, in Picard, also dieses Trauma, was dadurch entsteht, dass man aus dem Picard, aus dem Kollektiv wieder rauskommt, das wird jetzt in Picard ein bisschen beleuchtet. Und da sind, ich glaube, man konnte das halt einfach wegen dieser Erzählstruktur in The Next Generation nicht so richtig ausführen, dass die jetzt erstmal drei Episoden lang traumatisiert sind. Deswegen hat man das, glaube ich, aus erzählischen Gründen nicht gelassen. Aber ich finde das völlig einleuchtend. Und sie haben da im romulanischen Raum, haben wir heute gelernt, das ist wirklich im romulanischen Raum, gibt es einen Borg-Cube, der scheinbar aus dem Kollektiv, vom Kollektiv getrennt wurde.
Also einfach vor 10 Jahren hatten sie konnten sie den irgendwie aus dem Kollektiv entfernen.
Also ich kann mir das vorstellen, dass sie versucht haben, den, weiß ich nicht, oder es gibt Angriffe von Borg-Cubes auf die Erde und kann mir vorstellen, dass dieser Borg-Cube auch nur irgendeinen Planeten angegriffen hat, aber dann kaputt gegangen ist oder so. The Artifact heißt der. Artifact.
Ah, nee, das war so. Die hatten erzählt, dass nachdem die, also diese Frau, die diese romulanische Frau, die Expertin in Mythologie ist, die war auf dem romulanischen Schiff, nachdem sie diesen Schiff, also die Borg, nachdem sie diesen Schiff assimiliert probiert hatten.
Das letzte Schiff, was sie assimiliert hat, genau.
Ja, und dann ist plötzlich der Borg kaputt gegangen.
Mhm. Und seitdem,
ja, also dieses Schiff,
das ist zusammengebrochen. Ja,
und deswegen wollte dieser Soji auch diesen Geheimnis rausfinden, warum genau
was
das
da passiert
ist. Ja, und warum genau diesen Schiff und was da war.
Also wir haben da dieses Borg-Schiff und das ist scheinbar im romulanischen Raum gestrandet und wird seitdem von den Romulanern einfach untersucht. Irgendwie das naheliegendste Ding ist eigentlich, die Leute wollen halt wissen, was diese Technologie ist. Sie haben ja super fortschrittliche Technologie, diese Borg, und wollen halt diese Technologie untersuchen. Der romulanische Freistaat übrigens, hat dem gehört das Ding? Also bisher gab es ja nur das romulanische Reich. Mhm. Vielleicht gab es so eine Art
Republik?
Ja, das ist interessant. Tatsächlich in dem Spiel Star Trek Online, das ist so ein Massive Multiplayer Game, da haben sie die Geschichte mit den Romulanern anders weitergesponnen. Da spaltet sich das Romulanische Reich auf in das Romulanische Imperium und die Romulanische Republik. Also es ist so ähnlich wie das Römische Reich und also Byzantinische Reich, und es zerbricht so in kleinere Staaten. Also irgendwie sieht es davon inspiriert aus. Auf jeden Fall gehört dem dieser Borg-Cube, und sie nennen es auch Reclamation Site, also eine Wiedergewinnungseinrichtung oder so. Also sie versuchen da Technologie zu extrahieren.
Ja, das machen sie ja auch.
Ja.
Die reißen ja auch den Leuten da allerdings
die Implantate raus.
Unter Betäubung. Also
operativ
nicht
so.
Nicht so wie dieser
wie heute in diesem Flatter-Ding.
Also was wirklich unnötig war. Also,
ja.
Finde ich auch nicht.
Also das hätte man.
Und am schlimmsten ist Amazon.
Ja, okay. Ach ja, ja. Bis wir das gestartet hatten, da mussten wir irgendwie noch irgendwie, weiß ich nicht, Haarproben abgeben. Und irgendwie
Blut auf DNS-Scan abschicken.
Genau. Irgendwie noch nach irgendwelche DNA-Tests, so wie wirklich so alt sind.
Ja, und dann mussten wir noch, durften wir das auch nicht auf dem Beamer abspielen?
Ja.
Nein,
oh,
wir müssen das in Firefox öffnen, weil im Firefox ist es egal, ob er auf dem Beamer ist oder nicht. Und
oh, ja, Mann. Und bei Safari wurde uns das verboten, auf dem Beamer abzuspielen.
So,
also das ist so schlimm. Und dann erstmal wieder Werbung am Anfang.
Oh. Und am Ende.
Und am Ende auch.
Und am Ende auch.
Oh Gott.
Also das ist doch alles, ich weiß nicht, diese... Naja, aber ich meine, ich sage jetzt, es gehört alles verboten und sie sind im Untergang geweiht, aber wenn du dann so siehst, dass im 24. Jahrhundert du dich immer noch mit Spam aufschlagen musst.
Ein holographisches Spam, der dich auch noch
anboxt.
Der das nicht so ein Pop-up ist.
Aber mindestens nur bei diesem Freecloud. Vielleicht bei Freecloud, das ist sehr anstrengend. Also Amazon.
So hört wahrscheinlich Amazon. Nee, aber das war wirklich schlimm. Also Leute, meine Güte, das kann man
und so
nicht
unnötig machen. Und einfach
das unnötig.
Völlig unnötig.
Ich meine, Amazon hat doch schon unsere ganzen Details. Ne?
Oh.
Bis hin zu
dass
unserer
man doch,
DNA.
Dass man immer
ne?
noch, dass man ja, immer noch mal
doch schon die Kreditkarte.
Die Kreditkartennummer,
die dann nochmal angeben muss.
Ja, und jetzt gib bitte noch alle deine Dateien. Oh
okay,
Mann.
Also.
Aber wir hatten eigentlich noch nie gesagt, wer Soju und Dash war.
Ja. Genau, das ist. Wir haben die halbe Geschichte noch nicht erzählt. Dabei sind
wir
jetzt hier
schon
2,5 Stunden zu Gang.
Es gibt
die eigentliche Geschichte fehlt noch.
Wir müssen erstmal die ganze Background-Geschichte auch. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass
jemand, der zum ersten Mal
Star Trek guckt und zum ersten Mal Picard guckt, sich fragt, was sind Romulaner, wer sind, was Borg, was ist hier von mir?
Ja, ich glaube.
Aber ist auch nicht an diese Leute gerichtet, glaube ich.
Ja, dennoch. Also, ich habe viele Dinge vergessen, weil das alles so lange her ist. Und das musst du ja auch denken. Also, das ist, wer hat denn jetzt schon in den letzten paar Monaten sich nochmal das alles angeschaut? Und ich habe trotzdem sofort gewusst, was Sache ist, weil schon auch viel erzählt wird. Natürlich, ich meine, das macht die ersten zwei Folgen auch anstrengend, weil halt viel erzählt wird und du musst halt sehen, was ist da gewesen. Und aber ich glaube, man kommt gut rein. Also
ja,
so schlimm ist das nicht.
So, zum Beispiel, ich glaube, was man nicht versteht, wie kann Dash und Soji Töchter von Data sein, der schon vor 20 Jahren oder länger gestorben ist, sein. Und warum genau der da sie gemahlen hat und so.
Mhm. Ja,
und das erklärt, wir wissen das nur aus dieser Folge, wo Bruce Maddox am Ende mit der Data eigentlich befreundet ist. Mhm. Und deswegen, weil sie diese Brieffreundschaft hatten und das eigentlich, dann versteht man, dass Bruce Maddox konnte das wissen. Ja, sehr leicht, und dass dann Data ihm vertrauen konnte irgendwie in dieser Sache, und deswegen wollte er vielleicht auch wegen dem Data das nachzubauen, genau wie das Data sich gewünscht hat.
Ja.
Und ich glaube, das hier wird schon irgendwie...
Ich bilde mir ein, dass er ihn nur so modelliert hat nach diesem Bild, und dieses Bild basiert auf Lal, würde ich jetzt vermuten. Mhm.
Naja, er hat doch auch Lal selber...
Lal hat sich selbst gestaltet. Sie hat selber entschieden, ob sie männlich oder weiblich sein will und ob sie Andorianer oder Mensch sein will und all diese Dinge.
Aber ich glaube schon, dass irgendwie war mit tiny little bit...
ist seine Tochter, also irgendwie.
Ja, genau.
Hat bestimmt ein bisschen was von seinem Code kopiert.
Naja, klar. Also,
mindestens die Folge war interessant mit seiner Tochter. Da kann ich auch empfehlen zu gucken. Und jetzt sind auch andere Töchter. Und was interessant ist, dass die plötzlich vor 3 Jahren einfach so aufgetaucht sind. Also
3 Jahre bevor die Serie anfing, sind plötzlich diese Menschen mit, also diese beiden Geschwister, Soji und Dash, aufgetaucht. Und ihre ganze Hintergrundgeschichte ist fake, aber das wissen sie selbst nicht.
Ja, aber das ist ja nachvollziehbar.
Ja. Also man klingt nach Blade Runner irgendwie.
Genau. Es klingt nach Blade Runner, genau. Ja. Aber die Idee ist nicht von der Hand zu weisen. Also wenn man halt Androiden baut, muss man denen natürlich auch eine Vorgeschichte geben.
Ja, aber ich meine, die war auch legitim, diese Geschichte scheinbar, dass die wurden, einer wurde bei diesem Artefakt aufgenommen, diesem Borg-Cube, und der andere wurde aufgenommen auf die Erde in diesem Bruce Maddox.
Daystrom-Institut.
Das
in Okinawa.
Das gibt es aber auch schon bei Star Trek.
Das gibt es schon. Es gibt in der Originalserie, treffen wir die Person, nach der das Daystrom-Institut benannt ist.
Also mindestens die wird da in diesem Labor arbeiten. Die musste da in diesem Labor arbeiten. Und danach am Ende die erste Episode, die ist plötzlich gestorben. Also wurde umgebracht. Und ich fand das ein bisschen komisch, wie sie umgebracht wurde und so. War ich so, okay. Aber was ja auch interessant, also mindestens dieser Gedanke, dass sie müssen immer in 2 Paar kommen.
Finde ich nicht überzeugend.
Finde ich nicht überzeugend, aber...
Das wurde da so gesagt, auch von der Girardi, und ich fand das überhaupt nicht überzeugend.
Ich weiß nicht warum, aber dann hatte ich mir gedacht, der Data wurde doch auch
in ein paar erzeugt. Also eigentlich nicht, aber...
Naja, wer weiß das? Wir wissen das nicht ganz genau, ja? Wir denken, dass der... ich habe jetzt die ganze Wörter verloren.
Naja, wir denken, dass der andere zuerst da war und dann Data. Nee,
genau, aber vielleicht ist nicht so, also ist ja, vielleicht werden sie noch irgendwie komische Erklärung finden, warum die unbedingt ein paar kommen müssen. Vielleicht war das bei Lore und Data so.
Also ich spekuliere jetzt, im Vorspann sieht man so eine Stelle da, also da gibt es ja so ganz abstrakte Bilder.
Muster, da gibt's so eine Muster,
und da gibt es so eine Zelle, die sich spalten, aber eine Polygon, wie nennt man das, so ein polyäderförmiges Objekt, was sich so aufteilt in 2 Polyäder, was so aussieht wie 2 Zellen, die sich trennen, aber halt in...
Ja, aber das heißt ja nicht, meine Zellen trennen sich heute auch.
Ja, ja.
Also wenn du die Entwicklung eines Embryos anschaust, dann ist ja nicht, du musst ja nicht mal 2 haben.
Also ich glaube, ich versuche mir das damit weil das ist ja, die sind ja auch irgendwie ein bisschen aus Fleisch und Blut scheinbar.
Ja, das habe ich auch nicht,
dass so, dass sie irgendwie so halb geklont sind und halb, also
ja,
sind,
bei der
sind
DNA, übernetisch. Bei der DNA hast du natürlich immer so eine Doppelhelix, also ein Doppelhelix, also hast halt 2 Stränge, die du auseinandernehmen kannst, und dann hast du möglicherweise 2 Kopien.
Ja, aber vielleicht aber ist ja irgendwas an diesem Vorgang, wie man diesen Fleisch- und Blut-Androiden erzeugt, was dazu führt, dass man am Anfang eben zwei hat. Ich weiß es auch nicht.
Aber also ich verstehe auch diese Fleisch- und Blut-Android auch nicht so richtig. Ich meine, bei Data war das offensichtlich, dass er Android war. Er hatte kein Blut, er hatte, also ja, man konnte sein Gehirn öffnen. Ja,
genau,
also
aufmachen.
Bei
so
hier,
Öffnung, genau,
hier,
Maschine, definitiv.
Also hier mindestens, wir hatten gesehen, wie Dash geblutet hat. Mhm. Aber okay, Blut konnte man vielleicht noch so irgendwie da, aber ob die da drin irgendwie, ob sie, also vielleicht okay, Körper würde aus Fleisch und Blut gemacht, aber den Gehirn dann Positronic? Ich meine, was sollte dann genau auf das Android sein?
Also da kannst du doch gleich alles züchten. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch heute schon denkbar.
Ja, das ist auch verboten, ja, in der Föderation, zumindest unter Menschen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Du kannst doch eigentlich alles züchten und das ist doch eigentlich dann hinreichend. Also,
naja,
dass du dann noch irgendwo eine Maschine einbaust.
Aber das
na,
darfst
du hast
du nicht.
Einen körperlich überlegenen Menschen vielleicht oder geistig. Auf jeden Fall ist, also ich würde sagen, Data ist auf jeden Fall jedem anderen Crewmitglied der Enterprise überlegen gewesen, einfach rein physisch,
ja,
und geistig.
Ja, ja. Ja, das sieht man aber bei Dash auch. Die ist ja dann, wenn sie aktiviert wird, no, das ist ja gleich am Anfang, wo sie dann so übermenschliche Kräfte hat. Und dann auch noch mit, also gerade in der ersten Folge, sieht man es ja zweimal, gleich im Vorspann, wo da diese
Motorradfahrer
kommen, da hat sie übermenschliche Kräfte und dann ja auch kurz bevor sie stirbt. Da gibt es ja diesen komischen Sprung.
Der so aussieht wie aus einem Martial Arts Film.
Nee, vor allen Dingen wirklich schlecht gemacht, weil sie plötzlich
so
ja
gut
im Sprung nochmal irgendwie beschleunigt wurde.
So
wie geht das denn? Hat die
Jetpack.
Ein Jetpack oder so? Das
aber sowas
Ähnliches
hat Data gemacht.
Nee. Die Gesetze der Physik sind doch da auch plötzlich aufgehoben. Und du kannst ja nur am Anfang. Wenn du mit Muskelkraft oder mit was auch immer, wie willst du dann nochmal in der Luft beschleunigen? Ganz
also da kann man sich bestimmt eine krasse Zukunftstechnologie, Impulsantrieb ausdenken, die das
man
das machen kann, wenn man das unbedingt will.
Man kann sich immer eine Ausrede finden. Es gibt schon manche Sachen, wo man denkt, warum?
Also
was
ich hoffe,
das bedeuten.
Ja, das sieht einfach, so, man fragt sich, was da gerade passiert.
Man muss sich nicht fragen, es sieht einfach mal ganz schlecht aus. Ja, weil selbst wenn es irgendwie geht.
Ja,
nee.
Ja, aber in der Föderation, man darf nichts mit eigenem DNA machen. Also man darf da, also mindestens Deep Space Nine war dieser Vorfall, wo der Doktor auf dem Deep Space Nine auf dieser Station
da kam raus, dass er genetisch verbessert ist, also augmented, sagen sie immer. Also er ist irgendwie intelligenter und kann Sehschärfe und kann besser, hat Augenkoordination, weil er als Kind ein bisschen
der hatte irgendwie ein Downismus oder so gehabt oder Autismus. Also er hatte irgendwie ein
als Kind war er langsamer als andere Kinder.
Genetisches Problem gehabt.
Und seine Eltern haben dann entschieden, dass man sein besseres Leben verbessern könnte, indem man ihn illegal genetisch aufwertet. Und das war irgendwie das Geheimnis, was er sein ganzes Leben lang mit sich rumtrug.
Aber warum
Spoiler.
Ist das eigentlich illegal? Ich meine, Kranken hilft man ja auch. Dann müsste ja mit dem Leichen, müsste man ja sagen, wir müssen alle sterben.
Die haben Angst, also mindestens für die Föderation ist es so, die hatten einen dritten Weltkrieg gehabt mit den Leuten, die genetisch verbessert waren. Also und dann Hahn kommt aus diesem
Es ist halt so ein, genau. Ich kann mir das nur erklären, als es ist halt so ein historisches Ding. Es ist halt so, also es gibt so eine schöne Folge, da kommen auch diese Augments vor und der denubulanische Arzt der Enterprise erklärt so, ich weiß nicht, was ihr habt, wir benutzen Genetik seit tausenden von Jahren völlig problemlos. Also warum das bei euch verboten ist, verstehe ich nicht. Aber entweder auf der Erde oder unter Menschen ist es auf jeden Fall tabu, ein Tabuthema. Das macht man nicht, weil da kommen immer Verrückte raus, scheinbar. Also alle Menschen, die genetisch, verbessert, nee, ich weiß nicht, ich würde sagen, da ging es ja auch um definitiv Menschen, die dich zu einem überlegenen Menschen machen und nicht Verbesserungen, die dafür sorgen, dass du ganz normal leben kannst, wie andere auch.
Übermenschen?
Übermenschen, genau. Mhm. Es ging um so
Ja, aber,
ja, aber wo, aber echt mal, wo ist da die Grenze? Also ich habe mir kürzlich, ich gebe es zu, ich habe mir AirPods Pro gekauft und ja gut, ich hatte dank Apple ein bisschen Geld über und da habe ich gedacht, kann ich auch bei Apple investieren und dann habe ich mir diese AirPods Pro gekauft und ja, mit denen kannst du halt auch dein Gehör verbessern. Mhm. Alleine schon, wenn du auf Transparenzmodus schaltest, hörst du besser als ohne. Und dann kannst du auch noch das verbinden mit deinem iPhone, auf, das auf den Tisch legen und dann nutzt du das iPhone als Mikrofon. Das heißt, du kannst auch noch mal besser hören. Und dann ist eben die Frage, ist augmentiertes Hören jetzt wirklich so was Schlimmes?
Das also ich habe...
Das ist ja eine kybernetische Verbesserung. Keine... genetisch, würde ich jetzt denken.
Naja gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Ein Bekannter von mir, der ist ja auch bekannt in der Szene, Enno Park, hat ein Cochlea-Implantat und kann zum Beispiel das auch fernsteuern.
Aber es ist schon wieder ein Implantat.
Ich glaube auch, dieses Dinge sind nicht verboten. Also zum Beispiel.
Natürlich ist das nicht verboten.
Naja, sie meinen nicht in Star Trek, sind die nicht verboten, ja, sondern da gibt es ja auch Leute, die blind sind, die dann durch eine Sehhilfe wieder sehen können.
Aber vielleicht können sie dann besser sehen als vorher.
Sie können sogar besser
sehen.
Und
dann ist die Frage, ist das dann noch erlaubt, weil sie dann ja auch augmentiert sind.
Also mindestens Jordi aus The Next Generation hat genau so ein Ding.
Ja, aber wie ist denn das? Kann man es nur, kann man die Augmentierung, ist die nur ethisch gut, wenn jemand ein Gebrechen hat?
Ich sag nicht, dass es richtig ist. Ich sag nur, wie es
also,
ist.
Also für mich ist es auch komisch. Ja. Für mich hatte ich auch gedacht, naja, was ist das Problem? Besonders bei so einer Geschichte. Ich glaube, deswegen wollten die das in Deep Space Nine rausbringen, dass auch in die Föderation
gibt
es diese komische
Tabus, die keiner nachvollziehen kann.
Ja, genau. Wo die dann ihr ganzes Leben dann irgendwie geheim Also, der war nicht so glücklich mit.
Zumindest in Deep Space Nine sehen wir auch viele Menschen, also eine Gruppe von Menschen, bei denen diese genetische, also es ist ja nicht wirklich genetisch, also wo das schiefgelaufen ist. Mhm. Und das ist sogar ganz interessant. Also, die sind einfach dann paranoid geworden oder einfach.
Ja, klar. Ja. Also, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Mhm. Man muss natürlich immer gucken bei diesen Verbesserungen, und auch wenn sie genetisch sind, dass es kontrolliert stattfindet. Dass also nicht.
Dass es nicht im Geheimen stattfindet, wo Leute.
Ja, dass es nicht im Geheimen stattfindet und dass nicht irgendwas passiert, wo hinterher Menschen leiden und wo man es nicht mehr unter Kontrolle hat. Dass sich dann zum Beispiel die schlimme Version ungehindert ausbreitet. Das ist ja auch das bei genmanipulierten Pflanzen, wo ich sage, okay, das geht halt nicht. Man muss halt.
Aber das kann man ja eigentlich.
Man kann das so lange gutheißen, solange es irgendwie unter Kontrolle ist, dass man eben das Schlimme auch wieder stoppen kann.
Aber wenn man es jetzt illegal macht, dann macht man das ja völlig unmöglich.
Ja,
also,
genau.
Das ist eigentlich,
also illegal.
Ja, ist nicht,
und deshalb ist es auch schlimm, ist auch schlimm, dass man sagt, hier, das wird jetzt verboten, weil dann Leute sowas illegal machen. Mhm. Und das will man halt auch nicht. Aber solange etwas kontrolliert ist, bin ich schon der Meinung, dass man das machen sollte. Also gab es ja die Diskussion jetzt kürzlich in Großbritannien, habe ich irgendwo im Guardian gelesen, dass man halt gesagt hat, jetzt wo wir aus der EU rausgehen, können wir endlich mal wieder Sachen machen, die in der EU verboten sind. Zum Beispiel mit CRISPR, das ist dieses Tool, mit dem man halt DNA manipulieren kann, können wir halt irgendwie die Schweine-DNA manipulieren und dann kriegen die eine bestimmte Krankheit nicht mehr. Eine Infektionskrankheit. Wenn die Schweine das bekommen, muss man sie halt notschlachten. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es wirklich schlimm, wenn die notgeschlachtet werden, hinterher werden sie sowieso geschlachtet, naja, wie auch immer, aber man könnte diese Krankheit verhindern. Und dann wird halt gesagt, ist es nicht besser, wenn man diese Krankheit verhindert und dann mit CRISPR tatsächlich an den genetischen Code rangeht und eben da Veränderungen vornimmt, die Schweine immun machen gegen Krankheiten. Und das könnte man natürlich bei Menschen auch machen. Mhm. Man stelle sich vor, man kriegt irgendwas raus, mit dem man den Menschen immun machen kann gegen, sagen wir mal, eine Grippeinfektion, was man ja mit Impfungen auch kann, aber vielleicht kann man es auch schon in den genetischen Code eingreifen.
Also, Hauptsache, dass man die Kinder mit genetischen
Krebs.
Problemen, naja, beim Krebs ist es ist was ein bisschen anderes, es ist nicht so genetisch abhängig. Aber ich hatte hier neue Nachrichten gehört über den, aber vielleicht, okay, ich bin diesem Podcast. über die Krebs Research. Ich glaube, das war auch etwas mit CRISP. Der hat da was vor.
Kann man Sachen machen.
Das war schon interessant, aber wir sprechen darüber.
Da müssen wir dann andermal sprechen. Ja, genau. Das geht viel zu weit.
Was mich mir gedacht hatte, ist nur, vielleicht wegen diesen komischen Verboten, dass man etwas nicht klonen darf. Also er darf auch nicht klonen, deswegen klonen von diesen Positronen von Data ist schon verboten.
Ja, ja, klar. Und, ja gut, klonen ist natürlich, gut, bei Data wäre es vielleicht nicht so schlimm, aber klonen hat natürlich nochmal ein paar andere ethische Probleme.
Naja, aber ich meine an sich, dass irgendwie da was rauskommt und so, dass er wollte durch diese, wenn ich richtig aus dieser Serie verstanden habe, Bruce Maddox wollte durch Klonen von diesen Positronen einfach ein neues Gehirn erstellen. Nicht so klonen genau eins um eins von Datas Gehirn, weil konnte er sowieso nicht, aber dieses neue Androiden-Gehirn, der wird auch so gut funktionieren wie Datas. Und dann dachte ich, naja, okay, gut, klingt kompliziert, aber okay, mal sehen, was sie da weiter mit diesem Dash und, Dash existiert scheinbar nicht mehr.
Aber klonen ist nicht so schwierig, das kann man schon machen.
Ja, aber es ist verbissen. Es ist verboten in Föderation. Das ist genau das Problem. Die hatten das genau, alles, was mit Klonen und genetischer Manipulation einfach verboten.
Man könnte ja argumentieren, dass es vielleicht deswegen nicht erlaubt ist, Androiden zu bauen, weil man sich dann ganz viele moralische Fragen stellen muss, plötzlich. So wie, also zumindest haben wir ja in diesem, das, was da auf dem, bei Utopia Planitia passiert ist, wurde ja, haben wir, glaube ich, im dritten Episode oder so gesehen, von Androiden verursacht, die so wie Data waren. Und das ist ja eigentlich.
Ja, aber da haben wir auch.
Nein, die waren nicht Data.
Nein, die waren
so. Aber auch gesehen, dass da was passiert ist.
Ja.
Wir haben gesehen, als der eine da, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, das ist,
7B.
Dieser eine Android, der ja dann da irgendwie da rum, offensichtlich da alles umprogrammiert hat.
Mhm.
Da war ja kurz bevor das passiert ist.
F8.
F8, genau. Bei F8 war ja kurz bevor es passiert ist, hat er ja irgendwie, offenbar ist er ferngesteuert worden, weil man dann sah, wie dann irgendwie
in seinen Augen irgendwas passiert.
Augen irgendwas. Und er hat, also es war ja ganz klar, für mich hat sich da vermittelt, dass da irgendjemand eingegriffen hat.
Mhm. Würde ich auch denken, ja.
Na, also sonst, also was sollte das sonst mit den Augen? Also es war ja für den Zuschauer ein Zeichen.
Ja, aber was dir da gezeigt
haben. Und dann bedeutet das, dass jetzt die Schuld nicht beim Androiden liegt, deshalb ist das völlig blödsinnig gewesen, dann alle Androiden zu verbieten.
Ja, aber er hat sich selber danach getötet.
Ja, gut, kann er auch.
Ja, gut, das kann ja auch manipuliert gewesen sein.
Was ich mir denke, dass das genau nicht, dass man nicht weiß, dass die Androiden manipuliert wären.
Genau, waren. Also dass er sich selber getötet hat, ist sogar noch ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass er manipuliert worden ist und das sollte hinterher nicht mehr herausgefunden werden.
Würde mich auch so denken, aber.
Aber dennoch wurden da ja auf Utopia Planitia moderne Sklaven benutzt, um Raumschiffe zu bauen.
So wie du es willst.
Also sieht ja irgendwie so aus. Also,
ja.
Naja, aber du weißt nicht, wie genau Lebewesen die da waren im Sinne von Selbstverständnis und so. Ich meine, mit diese Fragen hatten sie schon auch mit Hologramms gestellt. Wo in Voyager, wo die auch mal als Sklaven genutzt waren in irgendwelchen.
Gut, und dann wissen wir auch nicht, was ist mit den Hologrammen. Okay.
Mhm. Ja, und Hologramm kannst du immer wieder ausschalten.
Ja. Also immer wieder neu.
Trotzdem gibt es vielleicht da auch ethische Bedenken, das Hologramm auszuschalten.
Ja, genau.
Also das Problem ist doch, das ist doch auch schon Philip K. Dick mit Do Androids Dream of Electric Sheep, also Blade Runner, die Vorlage.
Mhm.
Und in dem Film ist es so ein bisschen zurückgestellt, die Frage, in der Erzählung wird das aber doch mehr in den Vordergrund gestellt. Wie ist das? Gibt es da eine Ethik? Kann man die einfach umbringen, weil es Maschinen sind?
Ist das Hightech-Sklaverei?
Naja, ist das vielleicht doch Sklaverei? Ist das denn, wenn die tatsächlich ein eigenes Bewusstsein haben, dann muss man sie vielleicht auch anders behandeln. Das ist halt der Punkt. Und das ist ja hier genau auch die Frage.
Und vielleicht will man ja auch diesen Fragen, diesen Problemen aus dem Weg gehen, indem man einfach sagt, das ist halt verboten. Das beschäftige dich damit. Das ist verboten. Du darfst keine Roboter bauen.
Das Verbot der Roboter ist ja die Folge des Angriffs auf Utopia Planitia. Hm? Dann hat man gesagt, das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht.
Aber eigentlich hätte man vielleicht der Sache eher nachgehen müssen und gucken müssen. Also wie gesagt, die Frage, wie man mit Robotern umzugehen hat, ist, glaube ich, nach wie vor ungelöst. Und das ist auch...
Es ist auch eine sehr schwierige Frage, weil wann würdest du verstehen, wann der sentient ist und wann nicht?
Genau. Was genau du sieht man das überhaupt?
Ich meine, wir können nicht entscheiden, was ein Leben ist, wenn es ein Lebewesen ist, ob die Viren Leben ist oder... Bakterien sind ein Lebewesen, Viren nicht, je nachdem, wie du das betrachtest.
Naja, die Viren haben keinen Stoffwechsel. Also das finde ich schon
ein gutes... Ich kann mir auch eine selbstbewusste Lebensform vorstellen, die keinen eigenen Stoffwechsel hat. Also.
Ich meine, es ist trotzdem so, weißt du, je nachdem, wem du fragst, kannst du auch unterschiedliche Antworten bekommen. Und wahrscheinlich, also ich habe auch gehört, dass manche Leute versuchen, ihre Kinder, wenn sie Siri oder... Ich weiß nicht, wie ist dieser
Sprachassistent.
Irgendwelche Sprachassistenten, wenn sie mit denen sprechen, dass sie immer bitter sagen und so, dass sie versuchen
mit den Sprachassistenten zu reden.
Höflich zu reden.
Ja, höflich zu reden.
Finde ich aber jetzt auch nicht so schlecht.
Ich finde es nicht so schlecht, wo ich mir gedacht habe, wenn ich persönlich mit meiner Sprachassistent umgehe, ich frage normalerweise nicht Bitte und Danke. Nee,
du machst eine Query bei Google.
Ja, genau. Für mich ist es ein Tool. Ja. Und ich glaube, diese Leute, die da versuchen, den Kindern beizubringen, höflich umzugehen mit den Geräten, nur weil sie spricht und sie können es doch vielleicht nicht so richtig unterscheiden, was sein... Dass es nicht unbedingt ein Mensch ist.
Menschen darfst du nicht so behandeln wie deinen Sprachassistenten.
Ja, genau.
Deswegen behandle lieber den Sprachassistenten wie einen Menschen.
Ja, und vielleicht ist auch so die Frage, was da jetzt auch da steht. So, weißt du, wann genau ist dieser Robot sentient? Was genau? Ich meine, mit der Data mussten sie, der offensichtlich ein sentient Lebewesen war.
Ich glaube, dass das deutsche Wort ist vernunftbegabt. Sentient, ja, ich glaube, vernunftbegabt.
Gesunder Menschenverstand irgendwie.
Ja. Also sentient hat ja eigentlich ein fühlendes genau. Wesen, aber fühlend bringt das nicht. Also ich glaube, die Bedeutung ist tatsächlich vernunftbegabt.
Ja, der war offensichtlich vernunftbegabt. Begab?
Das klingt komisch, aber so ist Deutsch.
So ist das. Und trotzdem hat Bruce Maddox probiert, und nicht nur Bruce Maddox, ich meine, viele scheinbar in Föderation hatten gedacht, ja, das klingt ja richtig, warum denn nicht? Er ist nur noch ein Android. Ja,
sentient, empfindend. Ein empfindsames Wesen.
Empfindungsfähig.
Empfindsames Wesen.
Ich finde, vernunftbegabt ist besser als... das Schlimme bei vernunftbegabt ist, dass es Menschen gibt, die nicht vernunftbegabt sind. Vielleicht empfindsam.
Genau.
Empfindsam ist besser, empfindsames Wesen.
Begabt klingt so besonders. So, du bist besonders begabt, wenn es um Vernunft geht.
Wir bleiben ja empfindsam, sonst haben wir Probleme mit der natürlichen Intelligenz.
Ja. Also mir fällt auf, wie Cyberpunk Star Trek geworden ist durch unser Gespräch.
Nee, es ist sowieso, also gerade in der heutigen Folge.
Ja, diese Free Cloud.
Free Cloud, das hatte was von Cyberpunk und an bestimmten Stellen sogar...
Blade Runner.
Ja, es war wirklich Blade Runner.
Der Blade Runner Planet.
Ja, das ist wirklich so.
Also mir persönlich hat es gefallen.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich jetzt mal als Kritik, das Blätter am Anfang,
ja,
das war unschön. Mhm. Aber davon abgesehen war es eigentlich eine gute Folge, weil es an vielen Stellen, es war auch zwischendurch lustig, auch Elnor, wie er da plötzlich, das war wieder süß. Ne? Also es war wirklich...
Oh, und ich habe nichts gekriegt. Genau. Oh.
Wir haben gelernt, was aus Seven of Nine geworden ist.
Genau, genau. Auch da, von Anfang an war mir das suspekt, wie sie da mit wollte und dahin wollte, mir gleich gedacht, na, also dieser Vorschlag, die hat doch eine eigene Agenda, stellt sich da raus.
Offensichtlich, ja.
Aber und das, na gut, wir hatten ja.
Aber wie hatten Sie das abends
gesehen, dass die, also das war schon an der Stelle gut. Und wir müssen so, was ich auch gut fand, war, das ist in gewisser Weise auch eine abgeschlossene, also ich meine, es war wieder im Story-Arc natürlich, aber es war jetzt wirklich mal eine Folge.
Das war die erste richtige Folge eigentlich.
Eigentlich die erste richtige Folge.
Stimmt. Ich habe den Eindruck, sie haben drei, also es, ich finde es extrem wie ein Heist-Film, wo der am ersten, die erste Hälfte des Heist-Films wird irgendwie die Crew zusammengestellt und dann sogar die letzte, ich fand es schon anstrengend, dass wir eine ganze Episode nur für diesen
Elnor
gebraucht haben, damit der jetzt auch zur Crew kommt.
Aber das war weniger über Elnor, fand ich so mehr über die Romulaner.
Aber also da war sehr viel Heist-Film.
Da gab es viel über die Romulaner.
Und auch dieses Hin- und Herschneiden ist total Heist, ist total Ocean's Eleven, weiß ich nicht.
Naja, nicht so schlimm.
Nicht so schlimm.
Nicht so schlimm. Also es ist mehr, okay, ich bereite meine Crew vor für ein Adventure.
Ja, genau. Und dann zeigen wir das Abenteuer, was sie erleben und machen Blicke auf, wie sie sich darauf vorbereitet haben. Und es ist total heist. Und ich habe den Eindruck, das ist irgendwie das Konzept.
Also, ja, was war das Konzept? Ich glaube, es wird jetzt ja anders.
Meinst du? Ja, okay. Weil ich habe das jetzt auch schon, das ist nicht die erste Folge, wo das vorkam. Es gab auch dieses Ding, wo sie dann plötzlich in der Dings waren, in Boston und diesen Raum durchsucht haben. Und ich habe gar nicht, das mit dem Militärschnitt, das war sehr verwirrend.
Aber das fand ich sehr gut. Das war eine Spitzenszene. Also mit diesen Spuren da, mit diesen Quantenspuren und so. Also das fand ich unheimlich anregend.
Ja?
Aber ich fand es insofern schlecht, dass ich verwirrt war. Und das bin ich bei einem richtig guten Heistfilm eher nicht. Weil ich da verstehe, wann der Zeitpunkt stattfindet. Aber vielleicht ist das beabsichtigt, ich weiß gar nicht.
Nee, aber die Szene fand ich eigentlich ganz gut. Also da hatte ich mit anderen viel mehr Probleme. Aber ich würde auch sagen, die ersten vier Folgen, man hat ja gesagt, die ersten drei Folgen seien der Prolog. Aber ich glaube wirklich, die ersten vier Folgen sind der Prolog. Ja. Und jetzt war wirklich die erste praktisch irgendwie auch geschlossene Folge.
Aber jetzt wissen sie auch, wo diese Soji ist. Ich meine, jetzt hatten sie diesen ersten Punkt erreicht.
Genau.
Bruce Maddox hatten sie
gefunden. Also es kann jetzt sein, dass die beiden Stränge jetzt dann auch zusammengeführt werden, weil sie ja jetzt natürlich zu den Borgwürfeln wahrscheinlich fahren werden, reisen werden.
Ja? Auf diese Folge gar nichts von dieser Soji gezeigt.
Genau.
Nee,
was ich auch gar nicht schlecht fand.
Das war eigentlich positiv auch. Das war eigentlich positiv. Aber sie werden das ja jetzt auch zusammenführen. Aber ich fand auch, um das nochmal zu sagen, diese Splatter am Anfang, ich glaube, das war notwendig, um
zu etablieren, wie böse diese Person ist.
Ja, die muss da halt böse sein, damit man sie hinterher leichter umbringen kann. Das ist ja der Punkt. Man muss das ja irgendwie motivieren.
Aber das hätte man auch weniger. Also ich glaube, wenn man einfach nur ihren Rücken gesehen hätte und ihn hätte schreien gehört oder sowas,
hätte
das auch gereicht. Man muss nicht unbedingt Splatter machen. Ich finde das.
Ja, ich fand es auch unangenehm. Also ich musste wirklich weggucken. Und das habe ich sonst bei, also ich sage mal so, ich habe ja viel Star Trek gesehen. Ne? Also eigentlich alles aus der Deep Space Nine. Was ich noch nachholen muss, ich weiß immer noch nicht passiert. Das nehme ich jetzt mir wirklich mal vor. Und ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal so ein Splatter gesehen zu haben.
Nee, weil
das wäre auch nicht mein Ding.
Also ich habe eine Theorie, Verschwörungstheorie. Also die hatten das nur gemacht, weil Amazon hat die gesponsert und Amazon wollte einfach alle unsere Dateien und so, unsere
Daten. Genau, die wollten nochmal unsere Zahlungsdaten.
Ausweisnummer.
Ja, genau. Ah,
schlimm. Das hat mich wirklich noch mehr geärgert im Grunde als das Splatter.
Oh Gott.
No? Also da hatte ich wirklich die Nase sowas von gestrichen voll von Amazon.
Ja, Amazon Prime Support ab.
Davor Amazon Prime zu kündigen, was ich ja nicht kann, weil ich es ja weiter sehen will.
Aber
ich meine, man kündigt sowieso denn genau nach der letzten Episode, glaube ich.
Ich glaube, Picard hält im Moment auch den Anteil an, wie man das im Star Trek-Jargon sagt, farbigen Metaphern. Und zwar Schimpfwörter. Also irgendwie fucking Hybris. Und
wird ja immer ausgeblendet, das Schimpfwort.
Wie?
Ist das ausgebildet?
Nein.
Nö.
Nee.
In diesem,
ich habe dreimal fucking gehört, glaube ich.
Nee, die hatten schon in die zweite und dritte Folge ziemlich.
Shit war doch irgendwie aus, war doch über.
Nee, die hatten so fucking Hybris gesagt. Na, mindestens fucking haben sie schon öfter da gesagt. Und der Ruffy war am Anfang, als ihm also Jean-Luc Picard wieder gesehen hat, nach diesen 15 Jahren. Also die hat ihm auch so, you're fucking kidding me oder sowas hat sie gesagt. Das normalerweise in Star Trek
nicht vorkommt. Ich höre schon, dass das ausgebiepelt automatisch.
Also, nee, weil das auch normale Sprache ist.
Ja,
ich meine, man sagt das immer wieder, dass besonders wenn man.
Es ist toll, in der Memory Alpha gibt es einen Artikel, Colorful Metaphor, und da ist die Liste der Ass Bastard Bitch, Son of a Bitch, Bloody, Bollocks, Damn, Goddamn, Fleck, Fuck, Hell,
ja,
Piss Off.
Bollocks shit. Kann ja nur der Picard sagen, da muss man ja Brite sein.
Da steht, dass Molly O'Brien.
Molly O'Brien ist
ja, genau.
Ja, und also irgendwie gab es, also zumindest in Discovery fand ich diese eine Stelle ganz cool. Hast du vielleicht nicht gesehen, da gab es diese Stelle, da haben sie irgendwie eine coole Technologie entdeckt und dann, that's fucking cool. Yeah, you're right, that's fucking cool. Und das war irgendwie, glaube ich, das erste Mal, dass dieses Wort erwähnt wurde. Dass fuck gesagt wurde, aber jetzt kam es in Picard auch schon dreimal vor. Also jetzt hört sich das.
Ja gut, ich habe natürlich Picard nicht direkt auf Amazon Prime gesehen, sondern über Apple TV.
Mhm. Ach, und da wird es gepiepst.
Vielleicht wird bei Apple TV zusätzlich gepiepst.
Okay, also hier hieß es, die Admiralin Kirsten Clancy meinte sheer fucking
Admiralin.
Was?
Ich glaube, es heißt Admiralin, ich weiß es aber
nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie man
Admiral.
Hubris
Admiral.
Ausspricht. Ja. Hubris, genau, Hubris. Das ist der Hochmut.
You guys, this is fucking cool. Und
Mut oder
I hate that fucking Hospitality Hologram.
Ah ja, genau.
Ich dachte, es gab noch ein drittes.
Hospitality.
Naja, jedenfalls wird jetzt auch geflucht und das finden auch Red Letter Media Trekkies doof. Was ich auch irgendwie,
ja,
ich finde es einfach unnötig eigentlich, aber
man kann schon.
Nee, aber in diesem Kontext, wo sie das benutzt hat.
That's fucking cool, finde ich okay, finde ich völlig in Ordnung.
Ja, aber so sagt man das ja auch. Also irgendwie eine gewisse Natürlichkeit.
Ja.
Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu früher.
Das wirkte immer so gestellt.
Es wirkte früher mehr
kein
gestellt.
Kein Shakespeare mehr.
Ja, und Picard ist sowieso gestellt. Also ich meine, der
musste auch so sein da.
So. Und das ist auch, passt auch zur Rolle.
Aber ich muss jetzt erstmal die farbigen Metaphern muss ich in das Herz tun. Das ist ein großartiger Artikel.
Besonders bei diesem Spanier da.
Ja, ja.
Ihm passt das irgendwie ganz gut.
Ja, bei ihm passt das. Genau.
Ja.
Was ich übrigens negativ finde, ist, dass viele Gerauche.
Ja.
Weil ich mir wirklich denke, im 14.
Das ist in der Zukunft.
Muss doch mal Schluss sein mit Rauchen.
Aber Ruffy hat ihm gesagt,
so
nicht zu rauchen.
Ja.
Die hat er irgendwas konsumiert.
Heute war das, glaube ich.
Ah, heute, ja.
In der 5. Folge. Aber ich finde trotzdem, es wird mir insgesamt da zu viel geraucht.
Mhm. Also, wo ich
einfach unzivilisiert.
Ich habe auch nicht verstanden, warum der Spanier muss unbedingt diese Zigarren rauchen.
Auch nicht wirklich.
Da hatte ich auch das nicht so richtig verstanden.
Naja gut, das hat sich natürlich schon in Spanien etabliert durch die Kolonialkontakte.
Ja, aber nach 400 Jahren, das war zu Klischee für mich.
Naja, das war
das müsste doch überwunden
haben. Das muss überwunden sein, ja.
Aber nachdem heute in dieser Episode Ruffy hat ihm gesagt, nicht zu rauchen, hat er nicht geraucht. Und ich glaube, ich habe noch nie, also mindestens in dieser Folge hat mir aufgefallen, dass er hat, also in dieser 5. Episode, dass er hat diese Zigarre im Mund gehabt, aber die war nicht an. Die war, die war ohne Dampf oder sowas, der hat einfach nicht geraucht.
Ja.
Und da hatte ich mir gedacht, hat er dann vorher so die richtig geraucht? Also hätte man wahrscheinlich aufgefallen, wenn man die nicht geraucht hat, weil heute hat mir das richtig aufgefallen. Da war er einfach nur in seinem Mund für sein Deinstellen. Und dann denke ich mir, vielleicht wird das jetzt gerade weniger da sein.
Ja, könnte sein.
Also vielleicht ist so ein Character Growth.
Das wäre natürlich gut. Also ich finde Rauchen unzivilisiert. Also schon heute, im 21. Jahrhundert, finde ich es blöd.
Also du, ich habe so eine Allergie auf Rauchen entwickelt.
Ja,
vor 5 Jahren, glaube ich mir.
Mhm.
Und ich sterbe einfach, wenn die Leute neben mir rauchen. Das ist richtig schwer.
Und ich weiß auch nicht, wie man das früher ertragen hat. Ich meine, bis 2006, da in jeder Kneipe wurde geraucht und es hat einen irgendwie nicht gestört, aber jetzt stört es mich halt. Und ich kann es wirklich auch ganz, ganz
vielleicht,
schlecht ertragen.
Kann gar nicht mehr
vielleicht erkennen. Hast du auch Allergie gekriegt. Der hat auch Allergie.
Ja. Das ist wirklich ganz schlimm.
Da ganz weiß schlimm. Man auch nicht manchmal. Ja, aber... Ich habe Hoffnung, dass es nur zu seinem Character Growth geht, weil er trinkt jetzt gerade auch weniger. In der ersten Episode hat er auch ziemlich viel getrunken.
Ja, obwohl ich da immer meine, das kann man auch noch im 24. Jahrhundert erlauben, denn wenn du Alkohol trinkst, schadest du ja letztlich nur dir selbst und nicht den anderen.
Ja,
das Schlimme beim Rauchen ist ja, dass du anderen schadest. Und das ist eben die Grenze der Freiheit. Sich selbst zu schaden, das müsste eigentlich in der freien Gesellschaft immer erlaubt sein. Also eigentlich müssten alle Drogen freigegeben sein, außer
die schaden
die anderen schaden. Und Rauchen gehört leider genau in diese Kategorie.
Genau. Besonders, wenn man irgendwie draußen einfach so in dein Gesicht.
Ja, das ist wirklich... Wirklich unzivilisiert. Das müsste da. Und gerade in so einem Raumschiff, ich meine, das ist doch irgendwie.
Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ob es nicht so einfach so ein. Naja, keine Ahnung. Also, als ich mit diesem Whisky, ich glaube, das war Whisky, was er da getrunken hat, und die Zigarre gesehen hatte, ich habe mir gedacht, ja, das ist sein Charakter. Er sieht cool aus und so, aber schon ein bisschen zu Klischee, besonders wegen der Zigarre. Irgendwie hat mir auch, war ein bisschen zu viel, wo ich mir denke, Zigarren und Zigaretten hatte ich noch nie gesehen vorher im Star Trek.
Gibt's aber.
Ja, wahrscheinlich gibt's. Ich meine, nicht, wo sie dann in der Vergangenheit spielen oder sowas, aber ich meine, in so einem...
Tatsächlich auf dem Holodeck. Also in der Vergangenheit.
Ja, genau, das meine ich.
Es gibt aber, glaube ich, auch in diesem einen Film, der in San Francisco spielt. Da wird, glaube ich, auch.
Da gibt es einen Typen, der hat einen Sticker, wo drauf steht, I quit smoking. Also, der hat so einen Anstecker.
Ja, jetzt wurde irgendwie was rauchen. Da auch, ich habe das irgendwo im Hinterkopf. Ich habe das ist der Star Trek-Film, den ich mehrfach gesehen habe. Ich glaube, den habe ich dreimal gesehen.
Boah, also, krass.
Das ist auch lustig.
Der ist gut. Also,
hat auch
Rewatch
Value. Auf
richtig
jeden Fall.
Gut. Das ist richtig gut.
Aber mindestens, ich hatte mir dann gedacht, dass es vielleicht so zu seinem Character Growth dann
zugehört, dass er dann damit aufhört. Das wäre
so,
cool.
Weil so Rauchen und Trinken jetzt, gerade das erzählen wir auch so mit ein bisschen
Wir müssen...
nee, alles gut.
Ja? Jetzt habe ich die Wörter vergessen.
Entschuldigung, nur mein Computer, der mich zu Wort gemeldet hat.
Mach doch DND.
Was?
Do not disturb mode in der Sidebar.
Ja, genau. Ja, du hast völlig recht. Das machen wir jetzt.
So ein bisschen assoziopathisch und nicht so viel mit den Menschen und mit dem Leben was haben. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gerade wegen diesem Crew, das er an Bord hat, er hat viel mehr Leute als erwartet hat. Und das vielleicht wird er dann ein bisschen sich mehr entspannen und dann einfach weniger von diesen Drogen abhängig werden, genau wie die Raffi. Deswegen denke ich mir, vielleicht gehört es einfach noch dazu. Das weiß man noch nicht, leider.
Ja.
Aber und auch über Seven of Nine, wir wissen jetzt gerade nicht, ob sie dann doch nicht zurückkommt, weil sie hatte diese Badge gehabt. Der hat ihr genau diese.
Ihre Cyber-Visitenkarte?
Nicht Cyber-Visitenkarte. Also habt ihr bemerkt, diese Spanier, diesen Captain, ich vergesse nicht mehr, wie den Namen. Rios. Der hat also diese Transporter-Badge, also mindestens diese Transporter-Verstärker, er hat da gelassen irgendwie auf dem Tisch für sie und dies hat den genommen. Und dann hat sie noch gefragt, ob sie noch ein paar Phasers nehmen darf. Und dann sie ist sie gegangen nach unten. Also deswegen dachte ich mir, vielleicht... entweder dieser Verstärker war da, weil der wusste, dass sie sowieso dahin gehen wird und das war dieser Verstärker, dass sie dahin gehen kann, oder dieser Verstärker war dafür, dass sie auch zurückgehen kann. Also das ist ja, also
ich hätte sie gerne schon dabei, aber ich
die ist auch eine gute Schauspielerin.
Ja.
Die ist auch interessant. Und die ist auch so Borg. Ich meine, die passt auch so zu diesem.
Ich habe nur so ein bisschen Narrative. Das Gefühl, dass sie da Gaststar war.
Ja, ich
glaube, die kommt schon zurück, sonst hätten sie die Visitenkarte da nicht gezeigt.
Ja, stimmt schon.
Das ist schon, wäre eine
Tür. Aber ich hätte sie öfter da, nicht einfach so als Gast ab und so. Ich meine, ich glaube, die passt da irgendwie mit.
Ja, sie wird da gut reinpassen, auf jeden Fall.
Besonders, dass sie auch habt, viel wieder über die Humanity zu lernen. Eigene.
Ja.
So, deswegen, ich habe Hoffnung. Ja. Also mindestens hat gut angefangen.
Ja, wir können ja jetzt noch mal ein bisschen zum Schluss mutmaßen, wie es weitergeht.
Also,
da habe ich Angst.
Also ich wollen wir wissen, was.
Ich habe wirklich Angst, dass sie eine Original-Story für die Borg machen.
Ja.
Das würde die Borg noch wieder kaputt machen.
Besonders die irgendwie mit Romulanern zu tun hat. Also nicht nur einfach Origin-Story, sondern genau, dass die Romulaner hatten, die Borg entwickelt, hatten vorher in meinem Kopf irgendwie nicht so richtig diese Narrative gehabt, aber ich habe schon auch diese Theorie gehört und dann dachte ich mir, scheiße, es ist plausibel.
Das klingt so blöd, die könnten sich sowas ausdenken.
Ja, aber ja. Es ist leider plausibel, dass sie sowas machen können und ich möchte das lieber nicht.
Aber viel wichtiger ist ja die Verschwörungstheorie mit dem Mars, den Romulanern. Also das möchte ich jetzt eigentlich wirklich wissen. Das mit dem Borg,
Also die bei dem Red Letter Media, glaube ich, mehr. Oder bei Hank and John. Also einer von diesen Leuten, die über Star Trek letzte Zeit gesprochen hat.
In deinem Kopf.
Nur so ein Kümmer. Ja, in meinem Kopf, ja, genau. In meinem Kopf scheinbar, ja. Die hatten so diese Idee entwickelt, dass die Romulaner probieren, immer die Androiden kaputt zu machen, alle Androiden, die kennen, weil die mal vor ein paar tausend Jahren diese Borg entwickelt hatten. Und deswegen, jetzt haben sie Angst vor Androiden. Und das ist die Erklärung.
Aber wieso erlauben sie dann
schwache Erklärung.
Warum erlauben sie ihnen dann diesen Würfel zu analysieren? Und da? Also es gibt ja scheinbar so eine Art Schwarzmarkt für diese Borg-Technologie. Tja, also ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn es jetzt nicht eine Origin-Story wird, dann hoffe ich, dass es wenigstens eine gute Geschichte wird. Also ich will nicht,
ich hoffe ja auf die Thriller-Geschichte, also dass man halt wirklich der Verschwörung auf die Spur kommt. Da gibt es ja Böse, die wir ja schon kennen, im Starfleet-Hauptquartier. Also Commodore O. Und diese Schwester, ich immer den Namen mir nicht merken kann.
Die leere Klamotten.
Die von Narek, die vermeintliche Schwester von Narek, wir wissen ja das.
Femme Fatale.
Die Femme Fatale, genau. Die hat da irgendwas, das muss aufgeklärt werden. Und ich denke, es geht
hat sie was?
Ende, sie ist Teil dieser Verschwörung innerhalb von Starfleet. Und die Verschwörung innerhalb von Starfleet, ich denke, das ist halt das Whodunit-Ding. Also wir müssen am Ende schon erfahren, wer da maßgeblich dran beteiligt ist.
Maßgeblich.
Und es geht hier natürlich auch um die Synths. Also wer hat die manipuliert? Und sind die wirklich so schlimm? Also das möchte ich nur noch wissen. Und irgendwie ist, deshalb finde ich es eigentlich auch schade, dass der Maddox da wieder ausgeschaltet worden ist. Den hätte ich schon gern.
Vielleicht werden sie irgendwie seine Papiere oder noch irgendwie seiner.
Oh, er ist ein Android.
Nee, das wird er nicht sein. Aber es ist ja jetzt.
Seine Logs oder sowas, mindestens.
Es ist natürlich schon drehbuchtechnisch verständlich. Also, sie wollen, das war halt eine Nebenfigur und es geht halt um diese Agnes. So. Die Agnes ist doch die. Also, die ist auch so ein schwieriger Charakter, weil die offenbar so eine Agentin auch ist.
Sie hat ihr eigene Liebhaber umgebracht.
Ja, genau. Also da ist irgendwie auch noch was ich aufklären muss.
Ja.
Also das ist auch letztlich nicht uninteressant. Also
mindestens die Spannung hatten sie angebaut. Und ich finde das jetzt noch interessant und spannend. Hoffentlich passiert nicht genau das gleiche wie mit Discovery, wo man einfach die zweite, also zuerst baut man die Spannung langsam und dann macht man einfach schnell etwas schnell.
Ja, es sind nur noch fünf Folgen. Also ja. Es könnte natürlich schon sein, dass man dann die endgültige Erklärung auf die zweite Staffel verschiebt.
Bei Red Letter Media haben sie spekuliert, die ersten vier Folgen sind so langsam, weil sie ganz langsam auf eine Klippe zu fahren, wo sie gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich machen wollen. Das war die Vermutung.
Aber ja, ich habe so einen Eindruck, dass also, trotz Alex Kurtzman, also trotz also, manchen Leuten, die man denkt, ihr habt überhaupt keine also, Ahnung, was Star Trek ist, die da als Regisseuren sitzen, der Picard.
Ja.
Ich meine, nicht Picard, sondern
Patrick Stewart,
ja genau.
Der hat das Skript gelesen und gesagt, okay, das ist ein gutes Skript.
Ja,
sonst
also,
würde ich
also,
da nicht mitmachen.
Ja, genau. Der ist auch einer von diesen Directors da. Also deswegen glaube ich mir schon, dass er sein eigener Charakter und sein, also mindestens das wird nicht so schlimm sein. Das kann nicht sein, nur weil er da mitgeteilt hat und dass er so viel und so oft Star Trek abgelehnt hat, dass vielleicht dieses Mal, es ist
das
echt
Drehbuch
etwas.
Muss schon gut sein, sonst hätte er es nicht gemacht, das denke ich auch.
Ja.
Denn er ist 79 und weiß, viel mehr kann er nicht machen und deshalb muss das gut sein. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch da, das ist auch ein interessanter Aspekt, der ist 79. Das heißt, du kannst jetzt nicht auf 10 Jahre planen.
Ja.
Jetzt nicht mehr mit einem 89-Jährigen drehen. Das wird sicherlich schwierig werden. Und deshalb denke ich, können sie es auch nicht auf 10 Staffeln angelegt haben. Also sie müssen relativ schnell zum Ende kommen. Und ich denke, das Maximum sind 3 Staffeln.
Naja, in die also mindestens die Pornos ist die zweite Staffel und die wird wieder mit dem Geinen sein, mit dieser Die war interessant als Charakter.
Whoopi Goldberg.
Ja, Whoopi Goldberg. Aber ich meine Charakter in The Next Generation, die war schon interessant. Also deswegen.
Ja, das stimmt.
Und was ich mag in Picard bis jetzt, dass da gibt es fast niemand aus The Next Generation. Also niemand, also es ist nicht so richtig Fanservice im Sinne, oh ja, sonst sehen wir heute wieder Troy und den ganzen alle anderen Crewmitglieder und da ist der Geordi und da ist so.
Aber war nicht im Trailer irgendwie Riker zu sehen?
Ich habe Trailers nicht geguckt.
Ich vermeide auch
schon,
Trailer.
Ich weiß es nicht genau, vielleicht irre ich mich.
Also das ist irgendwie so, wenn sie irgendwo da auftauchen, finde ich das nicht schlimm, aber ich mag jetzt, dass die nicht.
Dass sie nicht die ganze Zeit hier, na gut, ich finde, sie haben es schon gemacht. Jo, guck mal, jetzt bestellt er nochmal Earl Grey, alles klar, wir wissen, das ist Picard, er mag Earl Grey.
Das könnte natürlich auch ein irreführender Trailer sein. Also das muss ich auch mal sagen, viele der Trailer waren total irreführend.
Ja.
Also sie haben.
Kann ich mir angucken, wenn die Staffel durch ist.
Ja, guck dir mal an. Also sie haben wirklich Sachen da gebracht, die Szenen aus der Staffel genommen, die dann aber im Trailer eine andere Interpretation hatten. Das fand ich schon interessant.
Finde ich eigentlich gut.
Ja, also sie haben die Leute wirklich in die Irre geführt. Fand ich auch gut, ja.
Ja, also deswegen versuche ich normalerweise versuche ich die Trailers zu vermeiden.
Weil das ewig angekündigt war und immer wurde man mit irgendwelchen Trailern.
Oh, ich hatte irgendwie das nicht so richtig mitgekriegt.
Naja, wir haben Children of Mars geguckt, was eigentlich auch nur ein Trailer ist.
Ja, aber trotzdem,
aber
das ist nicht so.
Aber ich finde diese Art von Trailer cool.
Das ist nochmal was anderes, das stimmt schon.
Wie gesagt, zum Beispiel, ich hatte auch so gehört wegen der Whoopi Goldberg und bin ich auch wirklich nicht dagegen. Aber wenn ich das nicht weiß, mir ist es auch
ist
recht.
Besser. Man muss
ist mir
nicht
auch
immer
recht.
Alles wissen, das denke ich auch.
Nur weil ich mir gedacht hatte, dass da vielleicht diese Staffel wird noch nicht zu Ende sein. Weil der Charakter von Whoopi Goldberg, der hat mit der Borg ihr ganzes Leben Probleme gehabt.
Sie ist ja geflohen vor dem Borg.
Ja, und die ist einer von diesen Überlebenden. Ich glaube, da gibt es nur noch ein paar von diesen
Eloriana in Deutsch, weiß ich nicht mehr.
Findoriana, ja. Ja, das mit Deutsch und Englisch ist auch schwierig, denn wie gesagt, ich habe meine gesamte Star Trek-Vergangenheit auf Deutsch.
Du kannst es nochmal gucken.
Ja, ich müsste es mir nochmal anschauen. Enterprise war auf Deutsch, dann war irgendwie Next Generation war auf Deutsch. Voyager habe ich dann schon, da war ich dann sozusagen nicht mehr so in der Fernsehphase. Da habe ich weniger, aber habe ich auch einige Folgen gesehen, dann auch wieder auf Deutsch. Ja, da, und jetzt sehe ich es auf Englisch, was besser ist, finde ich, weil eben gerade Picard auf Englisch besser rüberkommt.
Mhm. Und es gibt keine Du-Sie-Probleme.
Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, und das ist dann natürlich für mich auch ein Problem, weil ich natürlich jetzt an die englische Stimme nicht so gewöhnt bin und an die englischen Termini, wie heißen jetzt die eigentlichen Außerirdischen, die kenne ich halt besser auf Deutsch. Ne?
Verstehe. Aber naja, jetzt gerade, und da gibt es nur noch meistens so Romulaner, die sowieso mehr oder weniger die gleiche Aufspielung machen, was auf der Erde passiert ist, auch bei diesem, in der vierten Folge, wo Romulans Only Sign war und wo Picard ganz cool war mit dem, ich mache jetzt gerade das hier weg. Und so diese ganze Abspielung an Segregation, was in den USA passiert ist.
Naja, klar.
Also was mir gefällt, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt zwei Folgen lang Strange New Worlds gesehen haben. Also diese komische romulanische temporäre Flüchtlingsunterkunft.
Ja, die war interessant.
Das war interessant.
Obwohl das alles ein bisschen, das wirkte oft so studiomäßig. Also das,
ja, war wahrscheinlich
auch. Da hat man so ein bisschen nicht, denn da hat man wirklich das Gefühl, das ist jetzt Fernsehen. Während man sonst, gerade hier, hat man immer den Eindruck, Kinofilm, der halt aufgeschnitten ist. Und das war, da fand ich halt einfach, das hatte was von Fernsehen. Aber jetzt hier, also FreeCloud, fand ich sehr interessant.
Spam-Hologramme.
Das war wirklich mal gut.
Der Blade Runner-Planet.
Der Blade Runner-Planet, genau. Ja gut, auf der anderen Seite fand ich es natürlich auch sehr interessant, die ganze Geschichte mit den Samurai-Nonnen und so, das war schon...
Die waren schon cool.
Das war schon cool, ja. Das war
ich würde ja eher Shaolin-Nonnen sagen.
Ja, weiß nicht, die hatten für mich so einen arabischen Eindruck gemacht am Anfang, aber wegen diesem ganzen Kodex und so, dachte ich mir, ja, klingt vernünftig für die Romulaner, besonders für die Romulaner. Mhm. Also ist das da, dass sie nicht alle möchten so mitspielen, wie die alle da.
Arabisch?
Nee, ich kann nicht.
Fand es eigentlich nicht arabisch. Also,
ich meine, die Klamotten so von Anfang an. Also wenn ich Erna gesehen hatte, ich dachte
ja,
mir
diese
von Anfang an.
Kopfbedeckung, ja.
Dass er so sehr chinesisch aussieht.
Der sieht hier, ja, genau.
Aber als ich dieses Planet gesehen habe, hat er auf mich irgendwie. Diese Mittelmeer-arabisches Gefühl gegeben, weil auch so Elna als Kind ist da gelaufen und irgendwie Sachen geklaut, was man so in Aladdin sind. Ja. Ich meine, vielleicht ist nur die Vorurteile, was man aus Kinos
Hollywood
kennt.
Hollywood-Klischees, ja.
Ja, genau, aber er hat irgendwie so einen Eindruck auf mich gemacht, was ich gar nicht so schlimm finde, besonders wenn man gute Geschichte damit erzählt und nicht einfach so unbedingt auf Klischees oder auf White Savior eingeht und dass der Picard richtig versaugt hat.
Dass der alte weiße Mann
versaugt hat.
Nein, dass der alte weiße Mann an einen Ort kommt, wo er nicht erwünscht ist.
Ja, genau.
Aber da fand ich seinen ersten Auftritt eigentlich noch viel interessanter.
Als noch
klein
so
ist, mit diesem weißen Anzug.
Ja,
ja.
Also da wirkt das wirkt wirklich, also ganz seltsam.
Ja, geil.
Also wirklich ganz seltsam. Also da kommt er mehr so als weißer Kolonialist rüber.
Und auch irgendwie Savior, weil er ist ja wirklich ein Savior, also ein White
Savior. Ja, ja. Nee, das fand ich ganz, ganz, also ganz, ganz seltsam.
Ja, aber vielleicht ist genau, was die Leute da, also, mindestens, ich dachte mir auch, es ist nicht so richtig Picard, aber wer weiß, wie konnte er sich verändern nach diesen ganzen Zeiten? Warum hat er genau diesen weißen Anzug? Vielleicht nur, um dieses Kind da irgendwie zu beeindrucken oder ja, noch irgendwie.
Der weiße Anzug war irgendwie an der Stelle völlig unpassend.
Ja, ich hätte mir eine Uniform erwartet an dem Punkt.
Ja, da war er noch bei der Starfleet. Also warum?
Ja, genau. Deswegen hatte ich mir auch nicht so richtig verstanden, warum denn genau der weiße Anzug.
Vielleicht war das für ihn wie so ein Urlaub. Also.
Ja, aber dann zieht man nicht so einen Anzug an. Dann würde man eher legere Sachen.
Besonderes
der Anzug hatte schon so ein bisschen was Diplomatisches. Also das war seltsam. Also der weiße Anzug ist für mich wirklich unerklärlich.
Mm.
Aber die Drachenfrucht, die der stiehlt, der Elnor, der Kleine, das ist ja eigentlich auch eine asiatische Frucht.
Mm.
Sieht außerirdisch genug aus für Fernsehen.
Naja, klar. Ja, ja. Ist eben nicht amerikanisch. Mm. Also, was nicht amerikanisch ist, ist außerirdisch.
Mm. Ja.
Naja, ich glaube auch, dass das nicht klar im Drehbuch und die Ausstatter haben dann irgendwas gemacht, was für sie exotisch wirkt.
Ja, aber das ist normal. Also, ja. Hier im Mission Log Podcast erwähnen sie auch bei jeder, also sie gucken sich jede einzelne Star Trek Episode an und wenn sie was hervorheben, dann ist es, was sie essen in dieser Episode oder was sie nicht essen, weil im Fernsehen isst niemand irgendwas. Ist dir das bekannt?
Nee.
Guck mal, beobachte mal, wenn sie im Fernsehen angeblich essen. Weil eigentlich sitzen sie nur da und reden über das Essen oder halten das Essen, weil wenn sie es essen würden.
Ja, ja, klar.
Das wäre.
Okay, das sieht komisch aus, ja.
Nee, das sieht nicht komisch aus, sondern die sitzen da 5 Stunden lang und machen exakt dieselbe Szene 500 Mal. Wenn sie jedes Mal das Ding essen, was sie da in der Hand halten, dann sind sie nach der 5. Aufnahme satt. Deswegen wird nie irgendwas gegessen im Fernsehen. Vielleicht mal in einem Film, wo man... Deswegen gibt es immer, wir haben hier was ganz Verrücktes, mal Soba-Nudeln oder so hier in dieser Episode. Hier tun sie so, als ob sie Soba-Nudeln essen, weil die sehen exotisch genug aus für amerikanische Köpfe.
Soba-Nudeln.
Naja, oder...
Oh, ja, sie gehen ja auch nie auf die Toilette, obwohl das natürlich bei The Orville thematisiert wird.
Bei The Next Generation, wenn Picard sagt, ich bin in meinem Raider Room,
das weißt du, was es bedeutet.
Achso.
Naja, der steht auf und sagt, ich bin in meinem Raider Room. Und auf dem Plan von Enterprise D steht, dass er in seinem Raider Room eine Toilette hat. Für sich privat.
Es gab in, ich glaube, in Star Trek 5 eine Gefängniszelle. Da war an der Wand ein Knopf und das öffnete scheinbar irgendwas und da stand drauf, do not use in Space Dock oder so.
Oh, wie schlecht ist das? Das ist wirklich schlecht.
Do not use while in Space Dock.
To 20th century.
Es war mehr ein Gag, glaube ich.
Ja. Oh Mann. Naja, also wir sehen.
Oh Gott.
Das mal jetzt.
Ja, wir müssen zum Ende kommen. Also diese lustige Bemerkung zum Ende über die menschlichen Bedürfnisse im Science-Fiction. Ja, also vielen Dank. Also war sehr interessant. Ich habe wieder ein paar Dinge gelernt und schöne Links. Also ich sehe die Beschäftigung mit Star Trek, das ist etwas, was man auch fortführen kann. Ich bitte auch, dass Leute, die mehr wissen, sich zu Wort melden in den Kommentaren. Können wir noch diskutieren. Und wir können ja nochmal die Sache fortsetzen am Ende, wenn die Sache vorbei ist. Also
wenn wir alle enttäuscht sind.
5 Wochen. 5 Wochen und dann müssen wir mal gucken.
Naja, dann ist bestimmt ein Cliffhanger. Also ich habe schon gehört, es gibt einen Cliffhanger.
Schlecht.
Du sagst Amazon Primer bestellen.
Ja, das können wir uns dann ja fragen. Ja, Cliffhanger, das ist natürlich blöd.
Naja, und
die zweite Staffel, wann soll die kommen? Du hattest da ja schon was rausgefunden.
Ich versuche mich immer nicht mit sowas zu beschäftigen, weil ich Spoiler erwarte.
Ja, das müssen sie schon schnell machen, weil Picard alt ist.
Ach komm.
Nö.
Naja, aber je länger man wartet, umso schwieriger wird es.
Als ich ihm mal bei X-Men, also... Nee, wer heißt dieser Typ mit den
Wolverine?
Wolverine, ja, aber er heißt Logan, ja, er heißt Logan, ja. Hast du diesen Film Logan selber gesehen? Also kann dir empfehlen. Also ich weiß nicht ganz genau, was da und warum da passiert ist, aber als Film war das ein richtig, also meiner Meinung nach ein richtig guter Film.
Mhm.
Und da werden auch diese Leute da irgendwie viel menschlicher gestellt und der Charakter von
Professor X, Charles Xavier.
Der ist da so alt und hat irgendwelche Probleme und stirbt auch am Ende.
Es ist komisch, dass Picard plötzlich jünger wirkt. Also
ich meine, die hatten ihm da auch verältet, aber als ich da gesehen hatte, ich dachte, oh nein.
Der arme Mensch.
Der kann doch bald sterben und so. Und
nein, das war ja gar nicht mein Punkt. Also hast mich missverstanden. Ich denke ja nicht, dass Picard stirbt, dass Patrick Stewart gleich stirbt. Aber man muss sich trotzdem beeilen, vor allem wenn man noch mehr Staffeln machen will, weil natürlich jemand, der älter wird, dem fällt das natürlich immer schwerer.
Ja, genau. Das
soll man ja auch nicht übertreiben.
Wir müssen es hier in zwei Takes schaffen.
Das meine ich, als ich ihn da gesehen hatte, ich dachte, er sieht da so alt aus. Und dann... Nee, bei dem Logan.
Ach ja.
Bei dem Logan meine ich. Und eigentlich sind noch ziemlich fit.
Ich finde, er sieht nicht großartig anders aus.
Nee, genau. Also er wirkt nicht wie 79, muss ich auch echt sagen.
Und ja, vor allem nicht wie, was, 92? Was haben wir ausgerechnet, wie alt er eigentlich?
94.
Nein,
ja, deswegen hoffe ich noch, dass wir noch was von Picard sehen.
Ja, das hoffen wir alle.
Und na gut.
In dem Sinne dann vielen Dank und tschüss.
Danke auch.
Tschüss.